Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir André Werk.
Hallo.
Ich bin Ingo Quendler. Letzte Folge des Jahres.
Oh ja.
Wir haben es uns hier ein bisschen heimelig gemacht.
Mhm. Ganz cozy, wie man heutzutage sagt. Ne?
Wir für die Audio-Zuhörer sagen wir nicht, was man im Hintergrund auf dem Bildschirm sieht. Ne?
Genau, ja.
Einfach, um mehr Klicks bei YouTube zu kriegen. Jedenfalls schneit im Hintergrund. Und ja, kleine Folge. Wir reden kurz über unseren Verein. Orbit hat eine neue Serie, eine andere Serie, neue Veranstaltung. Kurz, Komoot hat eine schöne Neuigkeit. Wir reden nochmal über das Kettenwachs. Letzte Folge haben vielleicht viele gesehen, wo ich einen schönen Gast hatte mit David. Und wir haben unsere ersten Ketten gewachst, haben das, den ersten Part des Videos gedreht.
Genau, der kommt nächstes Jahr.
Und dann fürs nächste Jahr geht es so ein bisschen kreuz und quer über Strava und so weiter und nicht Strava und ist das mehr Motivation, mehr Druck, gute Vorsätze und so weiter mit ein bisschen Winterkleidung noch und die Pläne für nächstes Jahr, einfach so ein bisschen kleiner Ausblick und vielleicht der ein oder andere kleine Tipp dabei, wie man sich motiviert, Sport zu machen.
Bin ich gespannt, brauche ich.
Habe ich auch als kleinen Pick noch was mitgebracht, was vielleicht auch ganz interessant ist. Und ja, fangen wir an. Es gab einen Podcast, jetzt mittlerweile ist ja Dan hier nicht mehr im Podcast bei uns in der Firma, aber es gibt noch einen gemeinsamen Podcast mit Dan und mir auf dem Podcast von den Vereinsstrategen, Martin und Pascal. Die haben uns ja auch geholfen, den Verein Erlebnis statt Ergebnis zu gründen, und da sind ja Dan und ich gemeinsam auch noch zusammen mit Lukas Vorstand. Und es gibt jetzt die Folge 99 bei den Vereinsstrategen, vereinsstrategen.de. Ansonsten einfach mal bei iTunes, Spotify und so weiter suchen. Apple Podcast heißt das ja, nicht mehr iTunes. Finde ich eine sehr hörenswerte Folge geworden, weil wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es gelaufen ist und so weiter. Fand ich, ist ganz schön geworden.
Voll. Ich habe es heute Morgen noch angehört und alleine zu sehen, was da sich alles entwickelt hat.
Ja.
Also in einem Jahr wirklich, ne? Ist ja erst ein Jahr. Das ist wirklich so krass.
Genau, und Dan hat auch viel gesagt, meinte, Mensch, eigentlich sind wir ja schon 3 Jahre weiter, als wir eigentlich wollten mit dem Verein. Ja. Und wie gesagt, mit 24 Euro Jahresbeitrag auch sehr, sehr erschwinglich. Und das wird jetzt, glaube ich, nächstes Jahr nochmal alles toppen, was so Ausfahrten angeht und so weiter. Also richtig cool. Und in dem Zuge auch über den Verein und zusammen mit Techbikers und Brelinger Berg und so weiter, da haben wir immer eine gemeinsame World Bicycle Relief Spendenseite gehabt, die jetzt aktuell bei 24.230 Euro, glaube ich, steht, also fast 25.000 Euro.
Hammer wieder.
Ist wieder richtig geil, ne? Also diese 170.000, die wir, glaube ich, im Jahr vorher hatten, die sind natürlich nicht zu toppen.
Ja, wir haben es auch doll beworben, muss man sagen, ne?
Ja, damals war es halt mit der Skandinavien-Tour und so, glaube ich, eh noch. Und das war halt einfach so das erste Mal und richtig großgezogen. Und jetzt muss man aber mal überlegen, dass unser Ziel ja damals war 14.700, glaube ich, sind 100 Räder.
Ja.
Und wir haben jetzt diesmal wieder diese 100 Räder, aber mehr als ihr eingeholt. Und da sind auch halt 8.000 Euro vom Verein mit drin, die wir sozusagen spenden konnten, weil wir halt viel, viel mehr Mitglieder, haben jetzt über 600 Mitglieder im Verein. Dadurch konnten wir halt wirklich relativ, und das war nicht so absehbar, ne? Wir haben halt mit 100 Mitgliedern gerechnet.
Ja.
Dann diese 24 Euro ist ja nun auch nicht teuer pro Jahr, aber da ist so viel Geld übrig geblieben, dass wir 8.000 Euro spenden konnten. Und die dann auch noch verdoppelt. Ich meine, in den 24.000 Euro sind die 8.000 auch noch nicht verdoppelt drin.
Ah,
die sind noch gar nicht sichtbar. Die sind zwar doppelt gerechnet, aber noch nicht sichtbar.
Mhm.
Weil sonst wäre es noch mehr. Und ja, ich verlinke das unten auch noch mal mit der Spendenseite. Das bis 27.12. verdoppeln die jetzt wieder.
Ach so, kann man wieder.
Ja, also wenn ihr jetzt 5 Euro spendet, werden 10 draus und so weiter. Na, ich glaube, über 80 dann nicht mehr. 80.000 meine ich. Ja. Also wenn du über 80.000 spendest, dann verdoppeln sie wohl nicht mehr. Aber alles, was da drunter ist, wird alles noch verdoppelt.
70 sind auch okay.
Naja, also wenn ihr 70.000 spenden wollt. Also definitiv, dass wir da jetzt wieder, also ich hoffe, dass wir die 25.000 noch vollkriegen. Und dass wir da wieder gelandet sind, das ist schon echt nennenswert.
Super.
Das ist schon echt eine Hausnummer, ne? Und mit ein bisschen Glück, vielleicht kriegt man sogar die 30 noch voll. Mit der Verdoppelung und so weiter, dann hätte man zweimal 100, hätte man 200 Räder.
Ja.
Also, sehr coole Sache. Hört euch den Podcast an und dann sehen wir uns hoffentlich bei der ein oder anderen Vereinsausfahrt nächstes Jahr. Ah, okay. Erlebnis.me, da findet ihr auch alles zum Verein. Da sind auch viele, viele Komoot-Links mit Strecken und so, also super interessant.
Ah, wir kommen ja noch zu Vorsätzen, aber das ist auf jeden Fall auch ein Vorsatz, den ich habe, da mal wieder mitzufahren. Habe ich viel zu wenig gemacht dieses Jahr.
Ja, also es ist so, ich habe halt, meistens ist das bei mir so ein spontanes Ding, ne? Und dann muss man gucken, ich habe schon das Ziel, aber da kommen wir später auch drauf, dass man nächstes Jahr einfach mal aus Hannover weg vielleicht mal sagt, okay, dann setzt man sich halt mal 2-3 Stunden in Zug, Auto oder was auch immer und fährt mal in Frankfurt oder so.
Ne? Einfach also, was anderes sehen. Ja.
Nee, und wer gar nicht aus der Haustür rausgehen will, dem lege ich nochmal unsere Enjoy Your Bike at Zwift Events ans Herz. Da nochmal Hut ab für die, die jetzt Alpe du Zwift mitgefahren sind. Das waren tatsächlich, waren wir über 400 Starter, glaube ich. Mhm. Und 270 von denen haben tatsächlich Alpe du Zwift gefinisht. Und das ist ja schon, ich unterschätze das auch jedes Mal, das ist schon ein Brett.
Das ist echt ein Brett, ja.
Also das ist ja wirklich so, wie als würden 270 Leute ja so einen Alpenpass oder eben Alpe du Zwift losfahren und oben auch ankommen. Und jeder so in seiner Zeit und in seiner, ja, es ist ja schon, also ich vergesse das auch immer, ne? Wenn ich den lange nicht gefahren bin, ja, der geht die ganze Zeit 10, 11, 12, 13, 14% hoch und bei 8, 9% freut man sich schon, dass es ein bisschen flacher wird. Also es ist echt steil. Und da reden wir ja davon, dass man je nach die, Klasse, man kann das natürlich auch unter einer Stunde hochfahren. Aber die meisten sind ja schon eine Stunde 10, Stunde 20 und so weiter unterwegs. Einige im Discord, die auch wirklich das zum ersten Mal gefahren sind. Also richtig cool und ja.
Vor allem nimmst du dir das auch vor, ne? Das machst du nicht spontan. Da überlegst du nicht spontan, ja, ich wollte mal ein bisschen swiften, nehme ich mal Alpe du Zwift, sondern ja, da denkst du ja irgendwie 2 Tage vorher drüber nach, am Sonntag will ich das machen oder so, ne? Oder eben zu dem Enjoy Your Bike Ride. Finde ich echt richtig cool.
Ja, eins ist ja ganz klar, hätte ich dieses Event nicht gehabt, wäre ich es auch nicht gefahren. Also das ist ja schon, kommen wir ja später zum Thema Motivation. Das ist halt schon eine geile Motivation zu sagen, okay, da steige ich mal aufs Rad. Ich als Veranstalter bin ja noch mehr in der Pflicht als jemand, der nur als Zuhörerin oder wie auch immer mitfährt. Ist es ja einfacher zu sagen, ach nee, heute doch nicht.
Du brauchst eine wirklich gute Ausrede, ne?
Ja, wenn ich da nicht fahre, kriegt es jeder mit.
Ja.
Deswegen für mich natürlich umso motivierender, da dann mitzufahren. Ja, und jetzt am 23. für alle die viel Kuchen essen wollen, Prezel, 72 Kilometer, 1300 irgendwas Höhenmeter.
Ja.
Das wird, glaube ich, auch nochmal ein Brett.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, alle, die den Alpe du Zwift gefahren sind, für die ist es gar nicht so viel anders, außer dass es wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde länger dauert. Mhm. Weil du hast ja ein bisschen Flachpassagen, vielleicht noch mehr drin. Geht halt über den, wie heißt er denn? Zwift.com ist
Epic.com,
es nicht.
Ne?
Epic.com, genau. Mhm. Epic.com und einmal den Radio Tower hoch, der ist ja auch sehr steil.
Den lieben ja alle.
Ja, der ist... Der ist richtig hart, die letzten Meter.
Ja. Übrigens, Tipp, macht da keine Kaffeepause, ne? Wenn ihr dann wieder einsteigen wollt, das ist nämlich ganz schön hart. Also da würde ich sagen, ist es leichter, einfach durchzufahren.
Ach so, wegen der Kaffeepause, weil ja, weil du in so einem schweren Gang dann drin bist und gar nicht mehr loskommst wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also ich meine, du kannst dann kurz antreten, aber der macht dann automatisch, beendet er die Kaffeepause. Und wenn da dann gerade mal sowas gegen 20% ist, dann, da bedankt man sich auf jeden Fall.
Ja, Kaffeepause, wer das nicht weiß bei Zwift, man kann in diesen Events, die keine Rennen sind, kann man halt den Kaffeebutton drücken. Der ist komischerweise manchmal am Start aktiv, dann wieder ausgegraut und dann irgendwie alle 30 Minuten darf man mal so 2-3 Minuten Kaffeepause machen.
Ja, bei mir war es irgendwie 25 Minuten. Also ich bin auch noch nicht dahinter gestiegen, ob man da jetzt irgendwie eine bestimmte Leistung treten muss oder so. Aber man kann es nach einer Zeit erst aktivieren.
Ja, und die Idee ist, dass man dann auf den Kaffeebutton drückt, kurz auf Toilette geht, was auch immer macht, dann und wenn man dann wieder zurückkommt, ist man in der Gruppe, wo man vorher war. Das ist natürlich ganz schön, gerade bei den flachen Events oder so weiter, wenn du wirklich mal 2 Stunden unterwegs bist. Und ich hatte das schon, dass ich wirklich Fenster nochmal aufmachen musste, weil ich es vergessen hatte oder so. Und dann sitzt du da und du kannst ja die Gruppe nicht wieder einholen.
Voll.
Und das ist ganz witzig, aber viele nutzen das halt wirklich Alpe du Zwift gleich unten Anstieg, alle Kaffeepause.
Ja, vor allem wir reden im Discord drüber und du siehst dann blub blub, alle zack, probieren zack, das aus.
Also ne? Viele nutzen das wirklich, um sich mal kurz zu erholen, was ich auch okay finde. Ne? Also ich selber habe immer so diese Challenge, ich versuche es durchzufahren.
Ja.
Aber ich finde es auch okay, weil man einfach mal kurz durchschnaufen kann und man muss ja immer bedenken, für viele ist das ja ein Das sind keine einfachen Events, die wir fahren. Da ist keins dabei, wo man sagt, okay, fahre ich jetzt mal nebenbei. Und deswegen, für die da nicht so fit sind oder nicht Bock haben, über eine Stunde auf der Rolle zu sitzen, vielleicht trotzdem mitfahren und vielleicht lasst euch ja mitreißen und finisht das Ganze dann doch.
Und ja, oder wie gesagt, einfach anfangen und dann aussteigen. Ne? Haben ja jetzt, wie gesagt, auch viele.
Genau, ich habe keine Zeit mehr, ich gehe jetzt raus, tschüss. Muss man ja noch nicht mal sich öffentlich verabschieden, also macht man dann einfach. Und Prezel, da freue ich mich auch drauf. Mir fehlen in Watopia noch 2 Routen. Der Prezel und der Überprezel.
Das sind die einzigen beiden.
Okay. Ja.
Und Überprezel.
Überprezel kommt ja im Februar. Und der ist, glaube ich, jenseits von. Das ist, glaube ich, so ein 5-Stunden-Ding.
Ja, ja.
Mindestens. Und das hier gehe ich jetzt davon aus, 2,5 Stunden muss man als geübter Fahrer wahrscheinlich auch schon mindestens rechnen.
Ja.
Und da freue ich mich drauf. 23. habe ich tatsächlich genauso getaktet, wo ich sagte, okay, vor Weihnachten ist das vielleicht nochmal eine schöne Challenge, das Ding durchzumachen. Also freut euch drauf und über Challenges und so weiter reden wir ja auch gleich noch. Dann habe ich hier von Raphael, der den Orbit hatte. Raphael war hier auch im Podcast schon mal. Mhm. Und damit du mehr Redezeit kommst, willst du die Orbit-News vorlesen?
Orbit-News, ja.
Ja, hast du dir das angeguckt? Weil der Orbit, also Orbit 360 ist ja sehr bekannt hier im Podcast schon. Und gab es jetzt auch eine kleine Doku drüber, die ich unten mal verlinke, dass ihr euch mal angucken könnt, was der Orbit überhaupt ist, falls ihr noch nie was davon gehört habt. Den Podcast mit Raphael lege ich euch ans Herz. Und die Doku hattest du auch gesehen, ne?
Ja, voll. Auch von Steffi gemacht, die Doku. Grüße gehen raus. Das ist eine Freundin von mir. Ist ganz, ganz witzig. Gar nicht über Fahrrad kennengelernt, sondern über Musik und dann jetzt irgendwie, ja, super witzig einfach. Kleine Seiteninformation noch. Als wir die Skandinavien-Tour gemacht haben, da treffen wir tatsächlich Steffi auch mit Dave zusammen auf der Fähre. Zufällig.
Ach nee. Und
ja, du, ja.
Und ihr kennt euch privat und
das ist genau, ja. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich wusste, dass die in Schweden Fahrrad fahren, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die auf der Fähre nach Schweden, von Dänemark nach Schweden trifft? Ultra gut. Richtig witzig, ja, genau. Und die hat eben die beim letzten Gravity Festival, also das ist sozusagen das Festival, was hinter Orbit 360 steht, einmal im Jahr im Schlaubetal in der Nähe von Berlin, ist vielleicht ein bisschen.
Ja, nennt es Festival Berlin.
Ja, okay, ist es nicht ganz Berlin, also muss man von Berlin auch nochmal so ein bisschen hinfahren.
Aber ich glaube 50, 100 Kilometer vielleicht.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Ja, wir waren da jetzt auch, Berlin. Wir waren ja letztes Jahr auch da.
Genau, vorletztes auch, ne?
Also, ja,
ja. Ja. Genau, also beim Festival hat sie eben gefilmt und auch ein paar O-Töne und so gesammelt von ein paar Leuten. Raphael spricht natürlich auch und noch ein paar andere Menschen. Super cool, finde ich. Also wer noch nie Berührungspunkte damit hatten, wir müssen das ja jetzt nicht nochmal komplett ausgraben, was ist Orbit 360. Dafür ist die Doku von, die Steffi da gemacht hat, total super, um da mal einen Eindruck von zu kriegen, was passiert da eigentlich, was ist das? Und ja, einmal anreißen, es gibt im Prinzip dieses Gravity Festival, es ist einmal diese Ride-Far-Challenge, das ist eigentlich immer, glaube ich, vor den ganzen Orbits gewesen, da kann man dann entweder 90, 180 oder 360 Kilometer fahren.
Und Ride for a Reason übersetzt,
genau.
Dann wird auch dann gespendet, glaube ich.
Ja. Ja, genau, man meldet sich an, es ist quasi, gibt eine kleine Gebühr, wenn man in das Ranking will, aber wie gesagt, ist es dann gleichzeitig auch eine Spende. Ne?
Genau.
Auch fahrradbezogene Organisationen sind das, also eine total super Sache. Hast du das eigentlich schon mal gemacht, Ridefar?
Nee.
Ja, okay.
Da bin ich noch nicht irgendwie, weiß ich auch nicht warum.
Mhm.
Aber da muss ich mir tatsächlich mal angucken. Das ist dieses Jahr 4. Mai bis 2. Juni. Ja. Schon mal habe ich mir aufgeschrieben, die ganzen Daten gebe ich gleich nochmal durch.
Ah ja, genau. Bei Ridefar ist es ja tatsächlich sogar mittlerweile, also es ist ja in Corona-Zeiten quasi entstanden, dass man das auch alleine machen kann. Ne? Mhm. Du hast dann einen großen Zeitraum, wo du einfach diese Ridefar-Challenges machen kannst und ja, dann gibt es im Prinzip dieses Ranking durch Komoot, werden die Routen dann und die Zeiten sozusagen in so ein Ranking gestellt. Es ist kein Rennen, man kann sich trotzdem so ein bisschen vergleichen. Es ja, gibt auch Motivation manchmal, aber im Endeffekt auch egal. Also macht einfach Spaß und sich da in der Liste zu sehen, andere Leute zu sehen und einfach was Gutes getan zu haben und vielleicht auch eine Challenge. Also ich meine, 90 Kilometer für Leute, die noch nie so viel gefahren sind, ist halt auch eine Challenge. Und ich meine, für jeden ist was anderes. Für mich war zum Beispiel vorletztes Jahr die Challenge, 360 Kilometer zu fahren.
Ja, krass.
Das
ja.
Also ist die
gab sogar ein Video zu, ne? Auf deinem weißen Sockenkanal.
Ja, genau. Das war auf jeden Fall auch krass für mich. Das war, glaube ich, im März. Ja, es war an meinem Geburtstag sogar im März. Und es war noch echt total kalt morgens und abends. Krass. Also und ohne die Veranstaltung hätte ich es nicht gemacht, glaube ich. Also 360 Kilometer waren echt hart. War stark. Also hat mir total Spaß gemacht. Und Thema Motivation, ne? Bringt's halt. Also wenn es so eine Veranstaltung gibt und du merkst, da sind andere Leute, die machen das auch, ist halt total cool.
Ja.
Das ist im Prinzip ein Part, ne? Dann gibt es die Orbit-Serie sozusagen, die ihr wahrscheinlich alle kennt, ne? Also ich meine, wir haben da die letzten Jahre auch immer Routen gescoutet und durch den Dice und Eid und so weiter. Du hast letztes Jahr die Route gemacht, war auch mega cool. Habe ich gar nicht gefinisht eigentlich. Hatte ich auf meiner To-Do-Liste das noch zu machen.
Schaut euch gerne Leine Satellites Orbit, das Video einfach bei YouTube googeln, falls ich es nicht hier noch verlinke und dran denke. Wahrscheinlich vergesse ich es hier zu verlinken. Wir haben dich sehr, sehr nett verabschiedet.
Fahr zur Hölle, André, habe ich noch gehört. Nein, alles gut, das ist so ein Insider hier.
Ja.
Tatsächlich.
Guckt euch das Video an.
Ja,
das ist ein schöner Part.
Bin ich auch gar nicht traurig drum. Also ja. Wie gesagt, wir haben das ja auch, das gehört dazu. Ne? Es gibt einfach Tage, da ist es einfach nicht so. Und aussteigen muss man sich nicht für schämen. Das ist genauso wie mit den Swift Rides. Dann fahrt er halt mit und dann brecht er halt ab. Mein
ja,
Gott.
Ja.
Und ich habe es auf jeden Fall auf meiner Bucketlist noch, den nochmal ganz zu fahren. Also ich bin ihn ja, mir fehlen nicht viele Kilometer, muss man sagen. Ne? Den Dice habe ich ausgelassen und da konnte ich auch für mich selber argumentieren, gut, den kenne ich auch.
Ja, ja, ja.
Aber genau, richtig schöne Strecke, macht richtig Spaß. Auch viele, viele Teile, wo ich gar nicht mitgefahren bin. Und die Routen gibt es natürlich in ganz Deutschland und ich meine, auch in der Schweiz gibt es ein paar Routen. Ich weiß nicht, wie es mit Österreich ist. Aber Schweiz habe ich auf jeden Fall auf dem Plan.
Ja, das Geile an den Routen ist ja, dass die ja stehen bleiben.
Ja.
Das heißt, wenn ihr auf die Webseite vom Orbit 360 geht und geht auf das Jahr 22, 21 zurück, dann habt ihr dann, was weiß ich, unsere Deister-Route von 21.
Ja,
und
genau.
Dann, ne, das heißt,
und das sind auch geile Routen.
Das ist ja das. Wir leben ja in so einer schnelllebigen Zeit, so Instagram-mäßig, ein tolles Foto, tolles Video findest du von irgendjemandem und dann hast du es wieder vergessen und es poppt aber 2 Jahre später nicht wieder auf.
Ja.
Und so ist es ja bei diesen Routen auch so ein bisschen. Jetzt kommt immer jedes Jahr eine neue Orbit-Serie und man versucht die neue, und im Grunde, das geht auch mir so, gucke ich dann ja, was gibt es für Strecken, die ich gerne fahren, die ich vielleicht fahren könnte, und dann nimmt man doch irgendwie die neuen. Und dabei sind so viele Perlen jetzt natürlich
ja.
In den alten Jahren drin, die man vielleicht gar nicht mehr findet oder gar nicht mehr sucht. Und das ist halt eigentlich ein Tipp, wo man für jeden von euch da draußen, guckt euch mal die alten Sachen an und guckt vielleicht, ob ihr da vielleicht einen Orbit bei euch in der Nähe findet, während jetzt vielleicht in 23 oder in 24 gar keiner bei euch in der Nähe stattfinden wird. Also ich weiß auch zum Beispiel jetzt bis heute gar nicht, ob bei uns was stattfinden wird hier in der Nähe, weil wir nicht gescoutet haben, weil dieses Jahr so ein bisschen das Motto ist, nur Frauen scouten die Orbits.
Mhm.
Und das Orbit Festival und auch, das merkt man auch in der kleinen Doku dazu und auch die Raphael Albrecht, Raphael, der kümmert sich da ja auch so ein bisschen drum. Und wir hatten ja auch Johanna Jahnke hier schon mal im Podcast, dass ja so ein bisschen auch da auf Gleichberechtigung sehr viel Wert gelegt wird.
Ja.
nennt sich dieses Flinter. Das kennt vielleicht nicht jeder von euch hier als Hörer. Da, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie sich das genau auseinandernimmt. Frauen,
genau, wie auch immer. Ja, geht um ganz viel, genau. Und also im Prinzip Leuten Platz geben, die einfach in der Fahrradwelt da draußen keinen Platz haben. Also ja. Genau, queer und so weiter, auch Homosexualität und so weiter. Das ist alles ein Thema, was in der Radsportwelt gerade,
also, ja, in der gesamten Welt, ja, ist ja, es ja schwierig.
Natürlich, aber ja, natürlich auch, also wenn man jetzt zum Beispiel Tour de France sieht, die Männer sind immer interessant gewesen. Jetzt die Frauen bekommen da auch langsam mehr Platz, war super gut, aber immer noch viel zu wenig, meiner Meinung nach. Und also kann man sich ja tatsächlich auch mal die Preisgelder ansehen und so weiter. Ja, ja. Ne? Also das ist ja, also was die Männer da kriegen und was die Frauen. Und dass dann keine Queer-Leute irgendwie mitmachen können und so weiter, das ist ja eine extreme Ausgrenzung. Und deswegen ist es ja super gut, dass die Orbit-Leute einfach dem Ganzen viel mehr Platz geben. Und dann auch, dann finde ich es auch privat tatsächlich wichtig, einfach zu sagen, eine mega coole Entscheidung, wir lassen jetzt mal nur Frauen scouten, weil es gibt auch genug Frauen da draußen und die haben alle genauso viel Ahnung und kennen sich genauso gut aus. Also ich finde es super, ja.
Ja, und man lernt ja, also ich bin hier, komme ja aus so einer Generation, wo man da vielleicht noch nicht so drüber gesprochen hat. So in meiner Jugend gab es da nicht irgendwie, also das Thema Gleichberechtigung ist ja immer ein Thema gewesen, ne? Aber auf eine andere Art und Weise. Und jetzt ist das ja doch noch viel diverser alles.
Ja.
Und ich lerne da ja auch immer wieder dazu. Das ist ja schon ganz spannend, ne? Muss man schon sagen.
Ja, voll. Finde super. Ja, genau. Und ja, geht es in der Doku eben auch drum, ne? Wolltest du sagen. Also da, ja. Ja, merkt man einfach, es ist eine sehr, sehr offene Community. Alle Menschen sind willkommen, da wird keiner ausgegrenzt. Man kann sich anziehen, wie man will, da wird keiner blöd angeguckt oder so. Ja, es ist echt schön. Ja.
Naja, den Podcast mit André, sage ich schon, mit Raphael auf jeden Fall vielleicht mal reinhören, weil ja, da gibt es auch, habe ich ja auch Kapitelmarken. Hört euch auch mal den Teil an, deswegen mache ich das auch gerne, das hier nochmal ein bisschen zu featuren. Der ist auch ganz schön am Struggeln mit seiner Orbit GmbH in Anführungsstrichen. Ich weiß gar nicht, ob die so heißt, ne? Aber ja, der ist wirklich, kann das, glaube ich, auch nicht hauptberuflich machen, muss immer noch andere Jobs machen und organisiert das Ganze. Und so richtig der Profit kommt dann doch nicht zurück. Oder, ne? Oder im Gegenteil, er hat da wirklich zu kämpfen. Umso mehr lege ich euch ans Herz, da vielleicht mitzumachen. Und sein großer Traum war ja auch immer, eine eigene Veranstaltung zu machen, also ein eigenes Rennen. Mhm. Und das hat er sich jetzt auch erfüllt. Da wünsche ich ihm natürlich auch auf diesem Wege viel Glück, Raphael, dass das alles auch alles so hinhaut, dass du dann vielleicht der ein oder andere mitmacht. Es ist, gibt jetzt die sogenannte Sneak Peek-Serie ganz neu. Mhm. Auch ein geiler Name.
Ja.
Und das ist, geht in Bozen los und nach Slowenien in drei Geschmacksrichtungen. Also in Entree, Klassik und Adventure, also richtig, und Adventure, also es sind, ja, ich glaube, das sind so Rennen, wie beschreibt man diese Art von Rennen? Das ist, glaube ich, so self-supported, also nicht so, dass du mit, wahrscheinlich auch mit einer Startnummer und so weiter oder mit einer Startmützennummer, keine Ahnung.
Ja.
Aber dass du bestimmte, sozusagen, Kontrollpunkte anfahren musst, ne?
Checkpoints, ja.
Checkpoints, ne? Und das, weiß nicht, du hast die Strecke, sehe ich auch gerade da offen.
Ja, voll. Genau, geht in Italien los, dann durch die Schweiz ist ein Stück Alpen drin und nach Slowenien, übrigens auch so eine geile Gegend, habe ich eine Doku auch letztens gesehen über Slowenien, ist, glaube ich, zum Radfahren der Hammer. Ja, das ist eine richtig coole Strecke, eben, also ich würde sagen, man kann schon Ultra-Cycling sagen, ja. Ultra-Distance, weil es echt auch in, also die Strecken haben es in sich. Man kann natürlich anfangen bei 500 Kilometern, das ist die erste Route, die man wählen kann, sind aber auch schon 18.500 Höhenmeter.
Ja, das ist der Hammer.
Und,
überleg mal, der Ötztaler hat 234 Kilometer bei 5.500 Höhenmeter.
Genau.
Hier immer die Höhenmeter und der hat ja in Wirklichkeit hat er ja weniger als 5.000, ne? Aber wenn du den Ötztaler fährst,
ja,
mal 4 in Höhenmetern, reduziert auf 500 Kilometer, also mal 2 in Kilometern, dann weißt du auch, wie steil und wie lange da unterwegs sein wirst. Ja. Wie oft du wahrscheinlich dein Rad auch schieben musst, weil es zu steil ist.
Ganz
oder
genau.
Zu steinig. Also ja, das ist schon, Das sind schon richtige Bretter. Und das, selbst das Entree hört sich so einfach an, das würde ich schon sagen, das ist schon krasses Ultracycling.
Ja, wobei man sagen muss, dass es soll, also ja, es gibt eine Wertung und so weiter, es ist ein Rennen, ne? Aber ich glaube auch, dass da die Info ist, fahrt das mit, wenn ihr Bock drauf habt. Ne? Also 500 Kilometern, da gibt es Leute, die fahren das dann wahrscheinlich an 2 Tagen mit 2 Stunden Schlaf, wenn überhaupt. Ja. Ne? Also das ist ja auch nochmal eine Sache im Ultracycling, die echt krass ist, dass man da mit so wenig Schlaf teilweise auskommen muss und wo ja auch UCI dann tatsächlich bei offiziellen Rennen versucht, oder beziehungsweise ist ja noch gar nicht UCI, aber Leute versuchen schon eine Regelung zu finden, ey, schlaft mal so und so lange, weil es sonst zu gefährlich wird, ne? Und ja, also das könnt ihr natürlich auch in der Woche fahren. Also im Prinzip die Veranstaltung ist, also es ist sozusagen beim Start und Ziel besetzt für 2 Wochen, glaube ich. Und ihr könnt natürlich in 2 Wochen 500 Kilometer fahren. Ihr könnt aber auch die 1000 Kilometer fahren mit fast 40.000 Höhenmetern, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, also ist, glaube ich, für alle Menschen cool, die mal sowas erleben wollen, ne?
Ja, ja, dazwischen gibt es noch 750 Kilometer mit 29.000 Höhenmetern.
Ja.
Und wahrscheinlich gibt es da so Abbiegepunkte, wo du sagen kannst, okay, die 1.100 mache ich doch nicht, biege ich vielleicht mal eine Strecke vorher ab, ne?
Ja, weiß ich gar nicht, ob man das spontan machen kann. Also die Strecke ist im Prinzip, alle Leute fahren teilweise dieselbe Strecke, nur dass die beiden kleineren, die machen dann so kleine Abstecher und führen dann wieder auf die Route zurück, ne?
Ja. Ich meine, so Startgeld sind oder Anmeldegebühr sind um die 200 Euro, also auch nicht jenseits von Gut und Böse, finde ich zumindest. Ja.
Und das ist auch wirklich, glaube ich, relativ Selbstkostenpreis. Ne? Ja. Also die haben wirklich auch versucht, das Geringste zu machen, weil GPS-Tracker und so weiter, ne, sowas wird dann auch gestellt, weil das ist auch einfach, also eine tolle Sache für Familie und Freunde zu Hause natürlich, die irgendwie sehen können, wo bist du gerade.
Dot-Watching.
Genau. Ist aber auch eine tolle Sache einfach für Sicherheit, ne? Weil, also es kann immer mal was passieren.
Ja, die Checkpoints liebevoll ausgesucht und so weiter. Und das muss man ja sagen. Und das kam jetzt in der Doku von dem Gravity Festival auch nochmal raus. Wir gehen da hin und finden alles schön.
Ja.
Und überall so Satelliten und in den Bäumchen und hier noch ein Detail und da so Schilderchen, ne, so und so viel Kilometer dahin. Also so alles so liebevoll geschmückt und
total viel
Handwerk, künstliches, also künstlerisches Handwerk, wo man sagt, okay, da malt mal einer irgendwas oder klebt irgendwas, das sieht man in der Doku auch. Also das heißt, alles, was mit Orbit zu tun hat, ist halt irgendwie immer so liebevoll gemacht.
Ja.
Und nicht, ja, wir kaufen jetzt mal ein paar Girlanden und in der Metro und schmücken das hier mal.
Total.
Sondern alles so Handarbeit. Und so ähnlich stelle ich mir das vor. Also da, wenn du da mitfährst und zu den Checkpoints kommst, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du da irgendwie ein geilen Spirit fühlen wirst, wenn du da ankommst. Das ist, glaube ich, das, was man da mitnehmen kann. Ne? Und deswegen, und da, ich kann nochmal die Termine durchgeben. Also es gibt dieses Ride for a Reason, das heißt Ride Far, das findet statt von 4. Mai bis 2. Juni. Alles findet ihr auf der orbit360.cc Webseite. Dann gibt es das Gravity Festival im Schlaubetal, 27. bis 30. August, Juni, Entschuldigung. Da waren wir, das ist ja das, wo wir auch schon waren, wo wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen Videomaterial gedreht haben.
Ja, ich glaube, beide Male sogar.
Ja. Dann gibt es das Gravity Festival Köln neu, 8. bis 11. August.
Finde ich spannend. Ja, ist nicht ganz in Köln, auch ein bisschen abseits, aber ich glaube nicht so weit abseits wie von Berlin.
Aber ist tatsächlich was, wo, wenn das Termin nicht passt, was eigentlich tatsächlich im Kalender steht bei mir, weil ich glaube, in der Region Rad zu fahren, muss der Knaller sein. Da bin ich noch nie gefahren. Und ich weiß, dass es da ja diese ganzen Industrietrassen gibt, die irgendwo jetzt fahrradwegmäßig ausgebaut sind. Du kommst, glaube ich, auch schön in die Natur raus, was man ja so im Ruhrpott gar nicht so denkt.
Mhm.
Also da habe ich auch rein von den Strecken Bock und insgesamt natürlich auch Bock drauf. Und dann gibt es die Gravel-Serie, das heißt die Orbit, da wo man die Orbit fahren kann und die dann auch, die ist dann offiziell vom 1. Juni bis 27. Oktober. Und diese Sneak Peaks finden statt 5., 6. September. was, glaube ich, auch eine geile Zeit ist, da in Südtirol loszufahren. Mhm. Wo hast du noch richtig Sommer und richtig geiles Klima, aber auch nicht zu heiß, nicht zu kalt.
Ja, es geht auch um Zelten im Prinzip, beziehungsweise bivakieren oder sowas. Ne?
Also, es ist so, wie gesagt, also ich bin da sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob so meins wäre. Das ist schon echt, ich glaube, diese 500 Kilometer, wenn ich die entspannt fahren würde, 5-6 Tage alleine schon, würde ich mal einrechnen. Du kannst ja nicht musst ja jeden Tag 4000 Höhenmeter rechnen. Also ich nehme mal nicht die 500 Kilometer, ich nehme mal die Höhenmeter. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich, also jeden Tag 3.000 bis 4.000 ist eigentlich so, wo ich sage, das ist ja schon hart genug.
Habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ich habe gesagt an 1-2 Tagen, weil ich einfach nur die Kilometer geteilt habe. Aber nee, das sind ja 20.000 Höhenmeter. Also du fährst ja nicht 10.000 Höhenmeter mit 250 Kilometer am Tag. Das machst du ja nicht.
Du hast ja pro 100 Kilometer 1.000, stimmt das überhaupt? Nee. Du hast ja pro 100 Kilometer 4000 Höhenmeter.
Ja.
Das ist wahrscheinlich eine Tagesraktion. Und dann bist du schon wirklich hart am Limit unterwegs.
Das ist schon. Ich meine, du bist schon auf 4000 Höhenmeter gefahren am Tag, ne? Und ich auch, aber nicht am nächsten Tag dann nochmal.
Ja, genau. Und dann mit Gerüttel und Steine. Und das ist, wenn du Gravel bergab ist ja auch hart. Das ist ja nicht so wie beim Ötztaler, ja geil, jetzt fahre ich mal eine halbe Stunde bergab und danach bin ich wieder fit. Mhm. Du fährst ja bergunter und bremst und musst und das ist ja auch sehr, sehr fordernd, auch mental fordernd. Also das ist schon ein echter Raphael Albrecht, ne? So Geschenk kriegst du da nichts.
Nee, das wirklich nicht. Da kann man auf alle Sachen stolz sein, also auch wenn man die kleinste Route da gefahren hat. Das sieht so wenig aus neben der Größen, aber wie gesagt, ist es nicht mit den vielen Höhenmetern.
Ja.
Aber auch mit der Orbit-Serie, das ist auch nochmal so ein Thema, was ihr ja auch im Feinstrategen-Podcast hattet. Da habt ihr auch gesagt, ist ja total geil, alleine irgendwie den Vereinsbeitrag von 24 Euro im Jahr zu zahlen, um dann eben Routen zu kriegen von der Community. Und das ist ja auch so ein Ding. Und ich glaube, also das fand ich auch schade in den letzten Jahren, weil am Anfang, als sich das gebildet hat, da haben sich dann Leute noch registriert und dann hat man halt auch wirklich, es ist ja nicht viel Geld, ne, dass man da zahlt. Aber diese Routen, die sind wirklich so, so gut, wo du auch sagst, auch von den letzten Jahren, es ist wirklich, gab ja auch ein Buch zur ersten Serie oder zur zweiten.
Kann sein, dass es könnte. Also auf jeden Fall gab es eins.
Ja, ich habe es auch zu Hause stehen. Ja. Ich weiß nur nicht mehr, zu welchem Jahr das war.
Ja.
Dicer Delta steht da.
Ich glaube, das war das erste.
Ja.
Und zumindest das erste, wo wir dabei waren mit unserer Route. Vielleicht gab es das Jahr vorher schon, weiß ich gar nicht.
Ja, bin ich auch nicht sicher. Aber diese Routen sind wirklich so gut. Ich finde, da kann man auch ein bisschen Geld für bezahlen. Und ja, die sind halt offen und viele Leute sagen dann, ja, ich will ja gar nicht ins Ranking und ist ja bei mir auch so, ja, ist mir schnurzegal, ob ich da jetzt ins Ranking komme oder nicht, aber ich finde es, dass es so eine Community und diese Auswahl der Strecken gibt, das ist es mir so komplett wert, dafür einfach ein paar Taler zu zahlen und also, ja, aber das ist natürlich das Ding, Leute sagen, nee, ich will nicht in das Ranking rein, ich kann ja die Strecke auch so fahren, ja.
Ja, ist immer so ein Appell, ne? Wenn ihr da mitfahrt, wenn ihr da Ride for a Reason mitmacht, registriert euch da, zahlt die paar Euro ein, genauso wie bei der Gravity-Serie, also Gravel-Serie, bei der Orbit-Serie, ist eigentlich, ist glaube ich auch nicht, ich glaube, dass viele denken da gar nicht drüber nach, also die denken gar nicht, ja, da sitzt ja jemand, der das macht, sondern die sagen, ja, und die meisten würden die 20, 30, 40 Euro, was es auch immer ist, gar nicht stören. Aber man macht das so, ohne drüber nachzudenken und sagt, ja, ich fahre ja sowieso nicht in das Ranking rein und so weiter. Ja. Also leistet euch das. Also denkt immer dran, wer dahinter steht und dann lohnt sich das auch.
Voll.
Und ich habe noch ein kleines Update, was ich testen wollte, aber noch nicht geschafft habe. Und zwar, weil wir nachher ja auch viel über Strava reden werden, da kriegt Komoot jetzt auch noch einen kleinen Platz. bei mir ist ja tatsächlich diese Trennung Strava ist meine Upload-Plattform, wo alles hinlandet. Und Komoot ist meine Plattform, die ich eher so als Planungstool nur nutze. Mhm. Also das ist momentan mein Komoot. Ich habe immer mal versucht, das auch als Community zu nutzen und ab und zu lade ich auch mal was hoch mit Fotos und frei Fotos und so weiter, aber ich persönlich krieg's nicht gebacken, zwei Plattformen zu pflegen. Und eigentlich müsste ich vom Sympathiefaktor, weil wir nun mit Komoot ja auch so ein bisschen verbunden sind, haben wir ja auch schon Podcasts mitgemacht und so weiter, müsste ich eigentlich Komoot nutzen und da meinen ganzen Kram hochladen und mir Mühe geben mit Fotos und so weiter. Aber irgendwie ist es, kriege ich es noch nicht hin, diesen Switch zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, nutzt du Komoot als Community-Plattform oder auch nur zum Planen?
Tatsächlich auch eher zum Planen. Also bei mir, wenn ich eine Radfahrt irgendwie beende und ich bin gut drauf, das geht automatisch zu Strava und zu Komoot.
Ja.
Aber tatsächlich, mittlerweile nutze ich beides gar nicht mehr so richtig doll als Plattform, aber kommen wir ja auch noch später zu. Ja. Aber bei Komoot ist es bei mir so, ich sehe immer wieder, dass dieser Community-Aspekt da wächst. Und ich glaube, es ist auch echt geil mittlerweile. Und auch diese Collections, da finde ich, auch dieses Premium-Feature bei Komoot ist schon auch geil. Also man kann natürlich über Umwege ganz viele Sachen auch sozusagen ohne das machen zu bezahlen, aber es ist auch nicht wahnsinnig teuer. Und es gibt, also ja, für euch und auch für andere ist es irgendwie echt eine tolle Plattform eigentlich, um sich da auszutauschen, ne, und Routen zu finden. Und was einem da alleine schon am Anfang vorgeschlagen wird, und da habe ich auch schon Routen benutzt von irgendwem, und bin die einfach gefahren, ist es schon echt cool. Also ja, ich glaube, die Meinungen gehen da auch planungsmäßig auseinander. Ich kenne auch Leute, die benutzen dann Strava für Rennrad und Komoot für Gravel oder Mountainbike. Ich benutze immer Komoot zum Planen und finde es total gut. Und ich weiß auch, dass viele Leute immer sagen so, ja, Komoot, toll, hat mich wieder über den Weg gelotst und da konnte man gar nicht mehr langfahren. Ja, das im Prinzip, wenn ihr das richtig nutzen wollt und das abfeiert, dann habt ihr ja selber die Möglichkeit, über Open Street sozusagen, ne, das ja, anzupassen. Ja. Also ja, das geht natürlich in der Heimat viel, viel besser, als wenn man irgendwo ist. Da findet man den Weg dann immer schlecht wieder. Wo bin ich denn jetzt nicht weitergekommen und so weiter. Aber ich finde das, ich finde es super. Also ich fahre gerne harte Mountainbike-Strecken mit dem Gravelrad. Und wenn ich auf Mountainbike stelle, dann wird es auch immer witzig. Ja, und ich finde, das ist ja auch das Abenteuer, ne? Wenn ich an einem Fluss stehe und komme da nicht rüber, das ist das, was mir die Fahrt auch irgendwie schmackhaft macht.
Ja, ja, und du schmeißt ja dein Rad dann auch drüber, haben wir letztens gesehen, einfach über den Fluss.
Musste sein.
Nee, also das ist tatsächlich auch so, das muss man tatsächlich sagen, es gibt jetzt auch diese Entdeckenfunktion. Ne? Das ist vielen gar nicht so bewusst, dass man da mit über Filter relativ viel machen kann. Das heißt, ich habe das jetzt in Frankreich an der Atlantikküste gemacht, dass ich gesagt, da wo ich am Campingplatz war, habe ich gesagt, ja, entdecken, und habe Gravelbike eingegeben oder Rennrad eingegeben und so lange will ich fahren und so weiter. Und dann ist es jetzt mittlerweile so, dass Komoot das relativ intelligent macht und nicht nur deinen Startpunkt nimmt, sondern guckt, was es so für Routen gibt. Mhm. Und dann hast du so farblich hinterlegt 5, 6 verschiedene Strecken, die du so anklicken kannst, und er führt dich aber auch zum Startpunkt hin.
Ja.
Und das ist eine Mega-Funktion gewesen. Damit bin ich da gefahren, auch blind. Also das, und was ich halt auch mache, weil ich Komoot super gerne zum Routenplan nutze, wenn ich eine Route geplant habe, die geil ist, dann ist die auch in meinem Feed zu sehen. Mhm. Alles andere ist so auf privat. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu Strava und Komoot. Bei Strava immer jeden Tag die gleiche Hausrunde. Das kann man bei Strava irgendwie hochladen und das stört keinen. Aber bei Komoot würde mich das total nerven, immer die gleiche Strecke hochzuladen, weil darum geht es nicht. Da geht es eigentlich darum, die schönen Sachen zu zeigen. Und was ich jetzt mega finde, ist, was ich wahrscheinlich gar nicht so viel nutzen werde, weil ich mit Wahoo als Head-Unit fahre. Aber am Handgelenk finde ich es immer schwierig, zum Wandern und so weiter eine Komoot-Strecke auf das Garmin-Gerät zu laden, um dann irgendwie am Handgelenk so halbwegs rauszufinden, wo man lang gehen muss. Mhm. Und da hat jetzt, und das ist ein bisschen unter dem Radar jetzt gelaufen, habe ich das Gefühl, dass die Komoot-App, Connect IQ-App auf den Garmin-Geräten, jetzt eine native Navigation anbietet.
Okay, krass.
Das bedeutet, ich kriege komplett, wenn ich eine Strecke auswähle, die komplett mit Navigation auf meine Uhr oder auch auf mein Garmin. Und dann habe ich sozusagen diese Experience, die ich sonst nur auf dem Handy hatte, dass ich Komoot zum Navigieren nutze, habe ich jetzt wohl auf den Garmin-Geräten.
Stark.
Muss ich auf jeden Fall mal testen. Und für mich jetzt, für die, wie gesagt, für die Head-Unit bin ich eigentlich zufrieden, egal ob ich Garmin oder Wahoo fahre, einfach die Strecke, Turn-by-Turn-Navigation funktioniert bei Garmin und bei Wahoo und halt auch auf dem Karoo, das ist so das dritte Gerät, was ich so favorisiere, funktioniert immer super. Mhm. Einfach mit Komoot verbinden, die Strecke drauf und dann nutze ich halt die Komoot-Karte, nutze ich halt die Wahoo-Karte, um zu navigieren oder die Garmin-Karte, um zu navigieren. Da finde ich es ganz geil. Ich finde es für die Uhr super geil, dass man wirklich sagen kann, weil da bin ich nie so ganz richtig warm geworden, egal welche Uhr es war. Mhm. Und das, was ich jetzt gesehen habe und werde ich für euch auch noch mal testen und euch auch noch mal ein Feedback geben, vielleicht sogar ein kleines, kann ich ja mal so einen kleinen Mini-Vlog draus machen, wie das Ganze auf einer Garmin Epix aussieht, wenn ich mit der Wahoo-App,
mit der Komoot-App,
mit der Komoot-App navigiere.
Ja.
Und was ich schon im Wohnzimmertest rausgefunden habe, du kannst nicht irgendwie sagen, ich gehe jetzt laufen und parallel Komoot, glaube ich, als Navigationstool benutzen, sondern
geht nur eins, ja.
Na, es geht nur eins und dann nimmt aber die Komoot-App sozusagen deine Strecke auf und lädt sie dann gleichzeitig aber auch bei Garmin rein. Ne? Also das heißt, du hast dann als Frontend statt, ne, wenn du auf Laufen gehst, hast du dann halt Komoot als Frontend mit der Navigation und so weiter und dann fand ich geil und du kannst dann entweder die Garmin-internen Karten benutzen oder wenn du Premium-Kunde bist bei Komoot, und das ist natürlich auch ein schönes Feature, um nochmal Premium zu pushen für Komoot, dass du die Komoot-eigene Karte nutzen kannst, die natürlich, und das sind ja was, und deswegen finde ich es, glaube ich, auch für den Fahrradcomputer gar nicht so doof, weil das feiern ja ganz viele auf dem Handy, dass sie diese Komoot-App haben, wo man viel mehr sieht als auf einer Garmin-App.
Das würde auch bedeuten, dass man die ganzen Highlights und so weiter sieht, ne?
Gehe ich von aus. Also das muss man jetzt mal wirklich mal ausprobieren.
Und das ist ja was mir, also ich bin ja Wahoo-Nutzer, zumindest aktuell.
Ja.
und das hat mir immer so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, man sieht Highlights bei einer Abbiegung oder so weiter, dass dann da einmal kurz Highlight steht, aber es ist halt nicht markiert oder so, ja, da ist das Highlight, sondern ich plane mir zu Hause irgendwie einen Aussichtsturm oder so und dann habe ich da so ein, sieht aus wie ein kleiner Fehler in der Route und dann fahre ich irgendwie dran vorbei und checke erst hinterher, Mist, da war der Aussichtsturm, hätte ich gerne gesehen. Das fände ich richtig cool. Oder auch, dann sieht man ja auch sozusagen Lebensmittelmärkte und so weiter, ne?
Ja, das weiß ich nicht, was genau angezeigt wird, ob man das auch einstellen kann.
Bin ich sehr gespannt.
Und dann zumindest finde ich es geil, dass das weiterentwickelt wird.
Ja.
Ne, eine Connect-IQ-App so aufzubohren, dass man da eine echte Navigation mit benutzen kann, finde ich schon eine coole Aktion.
Total.
Ja. Nee, also deswegen, da guckt euch das auf jeden Fall mal an. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema rüber, Kettenwachs.
Mhm.
Der letzte Podcast mit David von Cyclowax. Und da war ich ja nach dem Podcast.
Dein Mikro ist nur mit der Schlaufe da umwickelt, wollte ich den.
Ja, dann machen wir nochmal neu. Okay. Dann, wenn wir einen Schnitt hatten, passt es ja. Also 48. Gut, dann würde ich jetzt nochmal auf den letzten Podcast mit David eingehen, Cyclowax. Und die Aufnahme habe ich ja schon vor 2-3 Wochen oder so gemacht.
Mhm.
Und da war ich schon, ich war ja nie so ein Wachs. Ding, ne? Der Funke ist ja nie so übergesprungen und nach dem Podcast habe ich es dann verstanden.
Ja.
Und dann ist es aber trotzdem noch so ein bisschen, was passiert, wenn man es das selber das erste Mal macht, ist es dann wirklich so geil, wie alle sagen.
Jetzt sind wir natürlich extrem in einer Zeitblase, also der Podcast ist schon ein bisschen her, dass er aufgenommen wurde, ist jetzt rausgekommen letzte Woche.
Ja.
Wir haben aber schon das erste Video gedreht, sozusagen zum Kettewachsen, was aber erst im nächsten Jahr kommt.
Ja. Zumindest ein Part des Videos, ein
genau,
Teil,
ja.
Also den Werkstattteil, den Reinigungs- und Wachsteil, den haben wir schon gedreht.
Ja.
Nee, und es ist tatsächlich so, jetzt schon mal ein erstes Feedback, weil was ganz schön war, dass es gibt ja in dieser Wachs-Community, da gibt es ja nicht ein Wachs.
Mhm.
Also wenn ihr irgendein Radsportler trifft, der begeistert von seiner gewachsenen Kette spricht, weiß man nie genau, was so dahinter steckt, weil die einen nutzen Flüssigwachs, die einen nutzen das Wachs von dem und dem, also Optimize wurde genannt. Wir haben jetzt das Cyclowachs bei uns im Sortiment. Mhm. Dann gibt es von Ceramic Speed gibt's ein flüssiges Wachs, von Silka gibt es ein flüssiges Wachs. Also es gibt ja viele, viele verschiedene Hersteller. Wir haben uns jetzt dafür ein erstes System entschieden, was wir für den Online-Shop aufnehmen, weil uns das gefiel, weil es eine schöne, niedrige Einstiegshürde hat und auch eine sehr, sehr gute Performance und so weiter hat. Also ich habe da auch witzigerweise, ohne meine eigenen Räder zu wachsen, habe ich ja mit Christian Haupt zum Beispiel einen Athleten, der das schon benutzt hat, mhm, mit dem ich gesprochen habe, der mir das empfohlen hat, und auch der Bastian, der hier im Podcast mal war, der hat das auch benutzt und ist sofort damit klargekommen und hat gute Erfahrungen gemacht und so weiter. Wir werden das Sortiment auch ausbauen mit anderen Produkten, das ist auch ganz klar. Gerade dieses Silka in Ergänzung zu dem Cyclowachs fürs Bikepacking, wenn man sagt, okay, man muss unterwegs mal nachwachsen, dann geht es halt nur mit Flüssigwachs. Mhm. Und ja, also das Feedback war definitiv sehr cool. Auch im Discord bei dem Zwift-Event habe ich dann mit einem gesprochen, der mir gesagt hat, es sind ganz, ganz viele, die diese Kombination aus Heißwachs und Flüssigwachs nutzen.
Ja.
Die sagen, einmal Kette Heißwachsen, alle 1000 Kilometer, und danach statt zwischen 300 und 500 nochmal neu heiß zu wachsen, machen die das mit diesem Heißwachs, mit dem Flüssigwachs. Nachwachsen, ja. Das, und dann nach 1000 Kilometern nochmal wieder entwachsen und neu wachsen. Das ist so, ist glaube ich, ein Weg, den viele gehen. Mhm. Da habe ich einfach so das Gefühl, was ich jetzt so mitbekommen habe.
Mehrere Ketten zu Hause haben, finde ich auch eine Option. Also sprechen wir im Video tatsächlich, reißen wir zumindest an. Die Idee war dann irgendwie kurzfristig da. Finde ich eigentlich auch super. Also ich meine, 2-3 Ketten zu Hause haben, die schon vorgewachsen sind, und dann hat man sozusagen einen Waschtag, sage ich mal, wo man die dann alle nachwachst.
Ja, ja.
Ne? Finde ich auch gut.
Nee, deswegen, also da einmal das, und dann gibt es natürlich auch die Do-It-Yourself-Fraktion, mhm, die ja, und damit ging, glaube ich, diese ganze Wachserei sowieso mal los, dass die Leute einfach ihre Kerzen geschmolzen haben und an die Kette angebracht, also wirklich. Und irgendwie so dieses, was wir jetzt bei Cyclowachs haben, wir ja diesen kleinen Becher, wo man das Ganze drin erhitzt,
ja,
und mit dem Ständer, wo man die Kette dann aufhängt. Also Cyclowachs hat halt dieses System, mit dem man alles machen kann. Da kann man sich wohl angeblich bei Amazon irgendwo auch einfach so einen Slowcooker kaufen. Das ist dann diese Do-It-Yourself-Fraktion, und das ist auch gut so. Das gibt es ja in allen Bereichen. Gibt es ja den, der da Do-It-Yourself macht, und der andere freut sich, ich kann Beispiel Cyclowachs mir ein fertiges Set bestellen und muss mir keine Gedanken machen und weiß, dass es aufeinander abgestimmt, das funktioniert.
Ich finde es ultra cool, muss ich da einmal kurz zwischengrätschen. Also dieser Topf, wirklich, das Wachs bleibt ja da drin, das wird ja wieder fest, und das benutzt du nicht einmal, sondern irgendwie bis zu 6 Mal oder sowas stand da, glaube ich, drin, dass man es benutzen kann. Wird sich dann rausstellen, wie oft wirklich. Vielleicht ja noch länger, ist so meine Vermutung.
Ja.
Aber das bleibt einfach da drin, und es sieht halt auch gut aus oder so, ne? Also es ist jetzt auch kein räudiger alter Topf, den man dann irgendwie immer auf den Herd stellen muss und so weiter. Ich finde es schon geil.
Ja, also es ist halt einfach, dass das System funktioniert, das Wachs selber ist gut, und da gibt es ja dann diese verschiedenen Wachse auch, und ich bin jetzt natürlich damit gefahren, da komme ich gleich nochmal drauf zu, was so meine ersten Erfahrungen waren, und auch gleich nochmal dazu, was unsere Erfahrungen in der Werkstatt waren, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, bevor wir das Video veröffentlichen.
Ein bisschen teasern können wir es ja.
Ja, ja. Und deswegen, also da, und das ist halt immer so. Wir hatten hier mal einen Podcast-Gast vor 500 Jahren gefühlt, der mit seinem Selfmade Paris-Brest-Paris-Rad hier ankam.
Ah ja.
Und alles Mögliche selber gebastelt hat, jede Tasche selber genäht hat und so weiter. Und da, deswegen, da habe ich gar nichts gegen und finde das auch immer cool, wenn Leute das in die Kommentare schreiben. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn dann immer gleichzeitig, ja, was soll das, warum soll es dieses Produkt geben, kann man doch selber machen. Das muss man ja nicht unbedingt so schreiben, aber ich finde es trotzdem cool, dass Leute das machen. Und für alles gibt es halt, der eine bastelt gerne, der andere nicht. Ja, ne? Und das finde ich, deswegen, ich finde das immer sehr cool. Aber schade ist immer, wenn man dann alles gleich so runter macht. Hm. Also nach dem Motto, ja, kann man das kaufen. Ja, klar.
Kann man beides machen.
Ne? Also ich kann mir auch ein Sofa selber bauen und muss es nicht bei IKEA kaufen. Ist doch klar. Also und spare 500 Euro oder was auch immer oder auch nicht.
Also auch das, nur 3 Monate
dafür. Genau, also die Sachen gibt es immer, aber nicht jeder hat da Bock drauf. Und ich finde es egal, wer es ist im Markt, ich finde es immer cool, wenn es coole Lösungen gibt.
Ja.
Und die hat uns jetzt besonders gut gefallen. Mir hat gefallen, wie gesagt, ich kriege einen Karton, habe alles, was ich brauche. Mhm. Was so unsichtbar halt mitschwimmt gegenüber dem Topf auf dem Herd, ist halt die Nummer, ja, ich kann das auch im Flieger mitnehmen und auf Malle einfach mal kurz anschließen und meine Kette nachwachsen. Ne?
Das also ist so geil, das nimmt nicht viel Platz weg. Wirklich nicht.
Wenig Packmaß und so weiter, das sind ja auch alles Sachen, die so ein bisschen eine Rolle spielen. Und wir haben es jetzt angewendet und da können wir ja mal so Schritt für Schritt durchgehen, wie so unsere Erfahrungen waren. Und eine Erfahrung war ja, das hat ja David im Podcast gesagt, Mensch, Idealfall, ihr kauft ein neues Rad, macht die Kette gar nicht erst neu drauf, kauft eine Kette von Cyclowax gewachst, also um das Optimum rauszuholen. Sagen wir mal, wir wollen 100% erreichen, bedeutet, ich brauche neue Kettenblätter, neue Kassette, neue Pulleys, also am besten alles neu,
ja.
Plus nicht eine selber entfettete neue Kette, so wie wir es jetzt gemacht haben, sondern eine entfettete Kette und eine gewachste Kette von Cyclowax, weil die halt Riesenmaschinen haben mit Luftdruck und was weiß ich nicht alles, damit auch wirklich in der letzten Rille auch Wachs drin ist und nicht irgendwo noch Ölreste drin sind.
Das ist das Ding. Ein Tropfen Öl irgendwo in dem Röllchen von der Kette und das ist eigentlich schon...
Ja, das ist halt nicht mehr die 100%. Dann genau. Bist du immer noch viel, viel besser als jemand, der seine Kette einfach ölt. Gab es übrigens auch viele in den Kommentaren, gesagt haben, ja, ich öle meine Kette, ist auch super, komme ich auch super mit klar. Spricht ja auch nichts dagegen.
Ja.
Also ich kette ölen und gibt es ja auch 100 verschiedene Öls. Ich bin da ja ein Fan von dem Dry Fluid. Wenn man ölt, dann das, weil da habe ich eine relativ glänzende Kette mitgehabt, ohne viel Arbeit. Mhm. Und das läuft auch gut und läuft auch schnell. Und eine ganz frisch geölte Kette, die noch keinen Schmutz aufgefangen hat, ist auch sicherlich wahrscheinlich wattmäßig gar nicht viel anders als eine Wachskette. Das ändert sich natürlich, je dreckiger die Kette irgendwann wird. Mhm. Deswegen, da muss ja jeder für sich rausfinden, was gut ist. Und und dann glaube ich, dass man diese 100% erreichen kann, indem man alles neu macht.
Ja.
So, das war jetzt für uns keine Option, weil wir halt Eagle Access gefahren sind auf unseren Gravel Bikes. Ich mit meinem Dry Fluid gefettet die letzten Jahre, du mit irgendwas, was noch ekliger war.
Ja gut, ich jetzt sage ich es nicht mehr, was für ein Öl es war, wenn du sagst, noch ekliger.
Ja, ja. Nee, du hattest, glaube ich, Mackoff drauf, ne?
Ja, genau, Mackoff benutze ich.
Genau.
Bin auch zufrieden damit, muss man sagen, ne? Aber ja, alle Vorteile, die ein Wachs hat, ja, es liegt ja auf der Hand. So, ja, man wird nicht mehr dreckig und all sowas. Ne?
Genau. Aber jedenfalls haben wir dann, und du mit dem dreckigen Rad, ich mit dem sauberen Rad. Und dann also haben wir hier gesessen und haben halt gesagt, okay, wir machen jetzt Worst-Case-Szenario. Wir nehmen unser ekliges Gravel-Bike und entfetten das von A bis Z. Und zwar von jedem kleinen Schaltröllchen, Kassette und Kettenblätter.
Ja.
Jetzt und das
wollen die Leute wissen, wie lange hat es gedauert und wie viel Spaß hat es gemacht.
Ja, ja. Also wir hatten Spaß, weil wir wenigstens zu zweit da oben saßen und ein Video gedreht haben und gute Laune zum bösen Spiel machen mussten. Ja. Aber es war die Hölle.
Das war die Hölle. Das hat einen ganzen Tag gedauert eigentlich.
Ja,
ne?
4-5 Stunden oder so waren wir nur am Entfetten.
Ja.
Und das mit Chemiekeule, weil wir halt eben wir haben eine Fahrradwerkstatt, das heißt, wir wissen auch, wohin mit der Chemie. Was du zu Hause, weiß ich nicht, wenn du mit so einem Kanister Bremsreiniger zu AHA gehst, ob er den überhaupt nimmt. Wahrscheinlich schon, ne? Aber in Abflusskitten darfst du es, glaube ich, nicht.
Natürlich nicht, nee.
Ne? Aber deswegen, also da, wir haben jetzt zumindest die Infrastruktur gehabt, wir haben ein Ultraschallbad gehabt, wir haben da Bremsreiniger reingekippt, der wirklich nicht so geil ist. Das, was Cyclowax so als Starterkit mitgeliefert hat, Degreaser und so, war so ganz okay.
Das ist geil, wenn du einen neuen Antrieb hast. Also ich sag mal so, ne, der Optimalfall ist ja sogar gar nicht, was du gesagt hast, dass man ein neues Rad kauft und die Kette abmacht, Weil dann ist ja das Öl auch schon an der Kassette und den Pullis. Ja. Das ist relativ wenig, weil das ist auch noch nicht verharzt und da ist kein Dreck dabei und so weiter. Das kriegt man, glaube ich, super gut mit dem Preparation Kit ab von Cyclowax. Aber noch besser, der Optimalfall überhaupt, ist natürlich, du lässt dir ein Fahrrad aufbauen oder baust das selber auf oder wie auch immer. Und die Kassette und die Pullis hatten niemals Kontakt mit einer Kette.
Ja, ja.
Also das ist das Beste eigentlich.
Also mit dem Preparation Kit kriegst du halt so eine Kassette relativ sauber und so weiter. Das ist nicht dafür da, die Kette sauber zu machen.
Ja.
Also Preparation Kit bedeutet nicht, also da ist ein Degreaser und ein Alkohol, glaube ich. Mhm. Das ist dafür da, deinen gesamten Antrieb zu säubern. Mhm. Mit so Pinzette und allem, also mit so einem Stäbchen und allem drum und dran.
Geile Werkzeuge, die uns sehr geholfen haben.
Also da, du kriegst alles, aber du kriegst halt auch eine Kette mitgeliefert.
Ja.
Und hast dann die perfekt gewachste Kette, weil die Kette wirklich, eine alte Kette zu degreasen, das können wir jetzt ja auch schon mal vorwegnehmen, haben wir gemacht, mit 2-3 Mal Ultraschallbad, haben dann noch mit Hochdruck, wie heißt hier, Kompressor, mit Druckluft wirklich alles versucht rauszupusten und haben uns dann entschieden, wir nehmen die gefahrene Kette doch nicht. Wir entfetten lieber eine frische.
Ja.
Weil wir es nicht geschafft haben.
Der Gravel-Dicer-Dreck, der da drin ist, den rauszupulen.
Ja, wir hatten das große Problem natürlich, die SRAM-Ketten, die hatten auch diese haben ja diese Löcher.
Ja.
Also Holopins. Alleine da war der Dreck noch drin. Das war wahrscheinlich noch nicht mal viel öliger Dreck und der würde wahrscheinlich in der Bewegung auch nichts machen und vielleicht auch die Kette nicht dreckig machen und so weiter. Dann haben wir damit mit so einem Metallstäbchen jedes einzelne Ding durchlöchert und so weiter.
Aber freut euch auf das Video.
Ja, und aber dadurch, dass man ja weiß, dass wahrscheinlich woanders dieser Dreck auch sitzt, wo man es nicht sieht, wir könnten eigentlich die alten Ketten mal auseinanderbauen und wirklich mal gucken, ob wir wirklich die Röhrchen, ob da was drin war, fett oder nicht. Das machen wir nochmal.
Ja.
Ich habe meine noch. Ich weiß gar nicht, ob du deine noch hast.
Müsste.
Irgendwo liegt die.
Irgendwo also, liegt die,
ja. Die haben wir ja wirklich, die haben wir ja. Also, wenn man so außen fühlt, ist sie sich fettfrei an.
Ja.
Ich glaube auch, man hätte sie weiterfahren können, dann wäre man halt bei 85%. Gehen wir mal von, die 100% habe ich ja schon definiert, dann wären wir halt bei 85%.
Ja.
Jetzt haben wir uns während des Ganzen entschieden, haben gesagt, nee, wir müssen eine frische Kette nehmen. Weil da haben wir die Chance, übers Ultraschallbad, da haben wir, glaube ich, 2-3 Durchgänge gemacht, relativ lange, wo wir sagen können, okay, das ist zwar alles auch fett bis in die letzte Rille, aber das ist noch nicht vermischt mit Dreck.
Ja.
Das heißt, das löst sich über, wir haben diesen Bremsscheibenreiniger genommen, hoffentlich alles auf. Und das hat sich auch nach meiner ersten Fahrt bestätigt. Ich habe nicht ein schwarzes Fleckchen an der Hand gehabt, als ich damit rumgefahren bin, bisher. Ja,
bei mir auch nicht.
Und da würde ich sagen, sind wir im Gegensatz zu einer Cyclowax gewachsenen Kette wahrscheinlich bei 95%. Mhm. Haben wir halt nicht ganz die 100%.
Kann man auch darüber reden, was bieten wir denn jetzt an? Weil ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viele Mails schon gesehen, Anfragen für die Werkstatt, Umrüstung auf Heißwachs. Und wir bieten das grundsätzlich an. Aber da ist natürlich jetzt schon die Info, wenn ihr einen verdreckten Antrieb habt draußen, das können wir nicht leisten. Also beziehungsweise wir können das natürlich machen, aber wenn das einen ganzen Tag dauert, dann ist es günstiger, einen ganz neuen Antrieb zu kaufen, ne?
Ja, die Arbeitsstunden sind am Ende das Problem. Ja. Ne? Du musst ja, wenn du jetzt fünf Werkstattstunden für so eine Arbeit, auf die auch natürlich nicht wirklich jeder Bock drauf hat. Mhm. Da müssen wir ja dann schon mal Schmerzensgeld oben drauflegen.
Das ist schon echt.
Das heißt, da müssten, das ist unbezahlbar. Du musst, wenn du das umstellst und wenn dir das zu schade um deine aktuelle Kassette ist oder was auch immer, also entweder du machst dir selber wirklich die Arbeit und setzt dich 5 Stunden hin und machst es sauber. Aber dann müsstest du.
Hilfsmittel brauchst du. Also ich meine, Ultraschallbad und so weiter.
Aber da passt auch die Kassette nicht rein, ne?
Ja, brauchst du ein richtig großes, das ist dann richtig teuer. Sowas hat, glaube ich, haben die wenigsten zu Hause stehen, ne?
Ja. Also es ist kaum machbar.
Ja, also was wir anbieten, ist jetzt quasi noch der erträgliche Part wäre sozusagen, ihr habt ein neues Fahrrad und die geölte Kette ist schon montiert, ihr seid aber noch nicht gefahren. Also wenn die Kassette und so weiter alles noch sauber ist, dann würden wir entfetten. Das ist trotzdem nicht ganz billig, aber ja, was will man machen? Es ist auch ein neuer Antrieb. Da kommt ihr noch günstiger als mit einem ganz neuen Antrieb, ne? Je nachdem, was das natürlich ist. Ja. Aber ja, der beste Fall wäre natürlich, wenn alles frisch ist und noch nicht gefahren. Oder ihr sagt, hatte ich jetzt auch einen Kunden, Antrieb ist komplett runter, muss eh getauscht werden.
Und das ist der beste Zeitpunkt,
Zuge,
ja.
Genau, in dem Zuge dann Heißwachs.
Genau, weil das wäre jetzt auch wirklich so meine Variante bei den eigenen Rädern, wo man sagt, okay, die Kassette ist jetzt gerade mal 200 Kilometer gelaufen. Ja, dann fahrt halt noch mit Öl weiter erstmal und macht das nächstes Jahr. Und,
ja.
Oder was auch immer. Oder man legt sich als Ersatzkassette. Keine Ahnung. Aber man muss ja so ein bisschen nachhaltig schon denken, dass man jetzt nicht eine Kassette in den Schrott schmeißt.
Ja.
Oder ihr habt jemanden, der sie weiterfahren kann. Dann geht es vielleicht auch noch. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht kann man die auch, ob man die jetzt auch als gebrauchte Kassette vielleicht noch verkaufen kann. Aber das war schon, na, ich glaube, wenn man es für sich selber macht, zu Hause eine Kassette reinigen, kriegt man schon hin. Und ich glaube, wenn man Shimano-Fahrer ist, ist es auch easy, ne? Da kannst du ja diese Einzelteile tatsächlich auch in irgendein Alkoholbad oder vielleicht sogar kriegst du sogar rein in so einen einfachen Ultraschall, einfaches Ultraschallgerät. Die kosten dann so unter 100 Euro, die anzuschaffen ist ja gar nicht doof. Dann geht das wieder. Bei einer SRAM aus einem Stück gefrästen Kassette und wenn die dann schon ein paar tausend Kilometer runter hat, dann, wir haben es hingekriegt. Ich glaube, also bei der Eagle-Kassette war es aber auch wieder gar kein Thema. Da kostet eine neue Kassette 450 Euro. Da musst du die Arbeit machen zum Entfetten. Die ist ja auch nicht kaputt.
Auch mit Straßenpreisen. Also selbst wenn du 300 Euro für die Kassette bezahlst, sind das 300 Euro, ne? Und das, die halten ja ewig, muss man auch sagen, ne?
Man muss sich das genau überlegen, wie man es macht.
Ja.
Was wir festgestellt haben, was definitiv ein Must ist, sind neue Schalträdchen, diese Pullis.
Mhm.
Weil die sind zumindest bei SRAM, die wir jetzt dran hatten, waren aus Kunststoff.
Bei Shimano genauso, ja.
Bei Shimano wahrscheinlich auch. Die kannst du eben nicht einfach ins Ultraschallbad legen, die sind so schön klein, ne? Ultraschallbad rein, ja, toll, aber dann ist ja sowieso schon mal, dieser ganze
Lagerung drin.
Da ist ja ein Lager drin, ist das Lager im Arsch.
Ja.
Gut, wenn du dir die weiß ich nicht, vielleicht kriegt man es auch hin, das neu zu ölen und neues Fett reinzupressen, keine Ahnung, aber ich glaube.
Wenn das einmal draußen ist. Also wirklich, Pullis kosten ja jetzt, es sei denn, ihr habt jetzt wirklich richtig teure Sachen da dran.
Ja, aber die teuren Sachen wären ja wenigstens Metall. Ich glaube, der große Nachteil daran ist, dass es Kunststoff ist.
Ja.
Und wir haben da mit Zahnstochern gesessen und haben alles abgemacht. Und wir haben die Pullis nicht so hin, also selbst nach viel, viel Wischen und wieder neuen Lappen genommen und so wieder. Du kommst mit dem Finger dran und hast trotzdem noch ein bisschen schwarz wieder an den Fingern.
Ja.
Du kriegst es nicht sauber, das Zeug. Und es ist wahrscheinlich zu vergleichen mit der Trinkflasche, wenn du einmal was Süßes reingemacht hast, hast du diesen Nachgeschmack immer drin. Dieses Plastik hat halt einfach eine Oberfläche oder so eine Mikrostruktur, wo halt Sachen drin kleben bleiben, die du nicht rauskriegst, egal was du machst. Und deswegen, da glaube ich, muss man neue nehmen. Ich glaube, wenn man Ceramic-Speed fährt, sind die aus Metall, die kriegst du wieder sauber. Weil das Kettenblatt wiederum, das war easy. Sauber zu kriegen. Metall und Lappen, du kommst an jeden Zahn einzeln dran, im Gegensatz zur Kassette. Also Kassette sieht ja oberflächlich auch immer schön aus. Da ist ja nur der Bereich schlimm, den man nicht sieht.
Total.
Ja, wir sind damit, die Kassette, das wurde auch in diesem Kit von Dings mitgegangen, sind wir mit diesen puscheligen
so Pfeifenputzermäßig.
Pfeifenputzermäßig, genau. Da sind wir mit durchgegangen und durchgegangen und dann nochmal durchgegangen. Kriegst du auch, war nie ganz sauber.
Entschuldige.
Ja, und dann hatten wir es am Ende das Ding nochmal eingelegt in Bremsflüssigkeit, was du zu Hause definitiv auch alleine mit Behältnissen und wie gesagt mit der Bremsflüssigkeit, das ist auch nicht so geil.
Du hast ja auch keinen 20-Liter-Kanister, hast ja was aus der Dose.
Wie gesagt, wir haben das jetzt gemacht damit, aber ja, damit haben wir es jetzt hinbekommen, würde ich sagen. Da würden wir auch sagen, das ist eine zu 95% entfettete große Eagle-Kassette, die wir hinbekommen haben, aber mit viel, 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 viel Schmerzen sozusagen. Also die Kassette alleine war eine Stunde, würde ich denken.
Ja, denke ich auch.
Die Pullis waren auch eine Stunde und im Nachhinein hätten wir gesagt, die hätten wir austauschen müssen. Das Kettenblatt mit ein Ausbaukurbel, mit Schrauben vernudeln und so weiter. Ne? Also ich habe versucht, das Kettenblatt abzumachen, habe natürlich gleich eine Schraube vernudelt, mussten wir doch die Kurbel ausbauen. Kurbel ausbauen ist die Hölle.
Aber ja.
Weiß ich nicht, wer sich das überlegt hat, dass das so schwer gehen muss.
Ja, wie gesagt, nochmal freut euch auf das Video. Es ist auf jeden Fall auch Unterhaltungsfaktor dabei.
Ja, ja, wir haben die Fails auch alle drin gelassen. Wir haben gesagt, das muss so ehrlich sein, wie es ist. Und ich habe halt, Kettenblätter habe ich nie viel mit zu tun und habe halt den Torx nicht richtig tief genug reingesteckt und dann Schraube vernudelt und dann sieht man, wie du hast das Ganze wieder aufgebohrt.
Ich finde es aber super cool, dass du es gemacht hast. Also ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass ein Rad für dich aufgebaut wird hier und so weiter. Du hast ja eine Menge gelernt irgendwie.
Ja, ich mache ja jetzt auch mittlerweile viel selber und habe auch schon mal Kettenblätter gewechselt, ohne dass ich das Problem hatte. Aber den Fehler, den ich gemacht habe, den machen ja Leute zu Hause auch.
Ja.
Und dann sitzt du da und sagst, ja, ich mache einen gewachsenen Antrieb, mache mein Kettenblatt ab und habe aber diese Schraube vernudelt und es ist schön Samstagabend und am Sonntag wollte ich schön mit einer gewachsenen Kette fahren, kriege aber ja die Schraube zu Hause nicht liegen. Das heißt, es ist ja alleine schon der Tipp, Ersatzkettenblattschrauben gleich zu haben, wenn man das macht. Mhm. Dass man da nicht irgendwie, oder weiß nicht, kann man bei dem Kurbelausbau irgendwas vernudeln?
Ich glaube, da kann man sich eher verletzen. Bye.
Ja, das ist richtig krass, ne?
Ja.
Und da ist aber der Trick, glaube ich, dass man möglichst langen Schraubhebel nimmt.
Ne? Das ist bei SRAM, also ein Problem, da werdet ihr im Video sehen, ne? Ja. Aber das ist natürlich ein Problem, dass man, da braucht man enorm viel Kraft, um die Kurbel zu lösen.
Ja, ja. Schade eigentlich, weil sonst würde man ja die viel öfter zum Reinigen rausnehmen, ne? Und das sind so die Fallstricke, ne? Wo man dann sagt, okay, krass. Wenn ich das jetzt zu Hause gemacht hätte und die Schraube, erstmal hätte ich nicht gewusst, wie ich es rausbohren soll. Da war jetzt deine Erfahrung natürlich ganz gut. Und zweitens hätte ich ja gar keine Ersatzschrauben gehabt.
Ja.
Und deswegen. Und jetzt würde ich ja sagen, bloß nicht die Kettenblätter anfassen, sondern lieber das ganze Ding rausschrauben. Die ganze Kurbel rausnehmen und dann putzen. Oder ja, im Grunde, vielleicht kriegt man es auch hin, wenn die Kurbel drin bleibt. Ja, muss halt ein bisschen fleißiger irgendwie mit dem Lappen da sein. Keine
kommt
Ahnung.
Immer drauf an. Also ich würde sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Narrow-Wide-Kettenblatt hast, da sind auch so Anfasungen an dem Kettenblatt, das ist schon, da sitzt er auch mit so einem kleinen Piekser und kratzt da alles und von hinten ist es dann extrem blöd. Und ich meine, stell dir vor, du willst zweifach.
Ja.
Na, also das kleine Kettenblatt, da kommst du ja gar nicht ran. Das ist unmöglich. Also ich glaube, ausbauen musst du.
Ja, ja. Weil Kettenblätter zu tauschen geht auch gar nicht immer. Ne, das, jetzt bei dem One-By war es relativ easy. Als die Kurbel draußen war, kommt es ja super überall dran. Mhm. Aber es stimmt, es gab wieder so kleine Stellen, wo man mit diesem Zahnstocher dieses festgesetzte Fett rausnehmen musste.
Und das ist ja natürlich, das sind diese verharzten Ölreste, ne?
Ja, ja.
Und auch wenn da irgendwie auf dem Öl harzfrei steht oder sonst was, also in Kombination mit Dreck, das wird einfach. Ja, es wird zäh.
Ja, ja. Aber es ist ja am Ende alles ein Argument dafür, fürs Wachsen, weil da hast du die Probleme nie wieder. Also der einzige Lichtblick war ja
unsere Motivation, ne?
Wir machen das jetzt einmal und nie wieder.
Das letzte Mal.
Ja, ja. Einmal muss halt Bremsscheibenreiniger und volle Lotte sauber machen.
Ja.
Ne? Wir waren auch high dann irgendwann von den Gerüchen, von den Dämpfen. Das war ja die Motivation und damit kann man sich ja auch ein bisschen schönreden, dass man sagt, okay, man hat jetzt ein bisschen hier von diesem Bremsscheibenreiniger ein bisschen viel benutzen müssen,
ja.
Aber dafür benutze ich den Rest meines Lebens ja nie wieder ein Entfettungszeug sozusagen.
Genau.
Dann haben wir uns entschieden, wie gesagt, dann haben wir nochmal umgeschwenkt, alte Kette weg, die war, wie gesagt, die bauen wir jetzt nochmal auseinander, weil ich wirklich wissen will, ob in den Röllchen noch altes Fett drin ist oder nicht. Das würde ich gerne mal live sehen. Also das ist jetzt meine Hausaufgabe. Und haben uns dann entschieden, nee, wir müssen neue Ketten nehmen.
Ja.
Auch und die wiederum waren relativ einfach, aber auch, weil wir die richtigen Hilfsmittel hatten. Deswegen ist das vielleicht auch nicht die hundertprozentige Empfehlung für euch zu Hause. Also ich glaube, auch bei der Kette sind wir bei 95% gegenüber einer gewachsenen Kette zu 100%. Wir sind dabei, wir haben halt den Vorteil, dass wir dieses erhitzbares Ultraschallbad haben, glaube ich, die Flüssigkeit noch einmal getauscht und dann nochmal einen zweiten Durchgang gemacht.
Genau.
Damit haben wir es ganz gut hinbekommen. Das kann auch nicht jeder zu Hause machen, beziehungsweise wie gesagt, man erzeugt ja Sondermüll in Anführungsstrichen.
Ja, wie viele Geräte will man sich hinstellen? Also ich meine, ja, zum Entfetten. Und wie gesagt, das ist ja eigentlich.
Ist eine einmalige Sache.
Ja.
Also das ist ja das, was doof, weil du musst ja das Ding nur einmal entfetten und nie wieder. Deswegen ist eigentlich das Kaufen der Kette der bessere Weg, weil auch die erhält ja auch die dreifache Dauer, zumindest laut Aussage von David, hast ja eine dreifache Lebensdauer. Das heißt, dann kaufst du halt jedes Mal das Ding neu gefettet und du sparst ja auch die Zeit.
Ja.
Und und wir hatten natürlich diesen Vorteil, dass wir auch dann mit dem Kompressor einfach die Kette nochmal durchgepustet haben. Das heißt, die kommt direkt aus dem Ultraschallbad, sind wir da nochmal mit der Hochdruckluft einmal durchgegangen und dann sieht man auch, wie die ganze Flüssigkeit weggeht. Das wird ja nicht Öl gewesen sein oder wird ja wahrscheinlich viel von dieser Bremsflüssigkeit gewesen sein. Ich glaube, im Video sieht man das auch ganz gut. Und damit, glaube ich, haben wir, glaube ich, eine gute Kette hinbekommen. Und dann kam eigentlich der Part, wo wir gedacht haben, ja krass, jetzt ist ja gar nichts mehr zu tun. Das Wachsen war ja wirklich, also das war irgendwie dann der Teil da, wo die gute Laune losging, ne?
Das ist so befriedigend.
Ja.
Also wirklich, das ist keine Arbeit und ich kann mir richtig vorstellen, das wird die ersten 2-3 Male wird es vielleicht noch komisch sein zu Hause und danach ist das eine Routine, die du einfach drin hast.
Ja. Also es war so schon, für mich war es ja das erste, also ich hantiere wenig mit Kettenschlössern rum, ne? Ich krepp eine Kette dran und dann fahre ich die und dann tatsächlich wurde sie dann oft hier bei uns in der Werkstatt gewechselt. Habe da noch nie viel mit zu tun gehabt. Und das war ja auch immer dieses blöde Ding. Ach, finde ich eigentlich auch ganz gut. Mhm. Diese dreckige Kette, weiß ich auch, habe ich 3 Tage was von an meinen Händen. Wenn ich nicht irgendwelche Handschuhe anziehe. Ne? Das heißt, es war auch immer so richtig Bock auf eine Kette hat keiner. Ja. Kette runtergefallen unterwegs, wo du immer denkst, oh nee,
ja, das bleibt
nimmst du dann einen Stock, ne, nimmst einen Stock, versuchst es mit dem Stock drauf zu gehen, geht es nicht, nimmst du doch die Hände oder die Handschuhe, damit es nicht an den Händen hast. Also es ist ja immer so, das ist eigentlich immer das, ja, der Bereich, ne, mit Kettentattoo am Wade und sonst wie, das ist immer der Bereich, den man nicht gebrauchen kann. Der immer dreckig und egal, mit Dry Fluid war ich schon sehr, sehr glücklich, weil es nicht ganz so dreckig war, aber es war auch nie geil. Auch beim Saubermachen, ne? Immer mit dem Tuch durch und nochmal und dann mit dem Waschen, dann bist du ein bisschen auch mit dem Bremsscheibenreiniger vielleicht noch dran gegangen mit dem Tuch und sonst wie. Und dann trocknest du es hinterher ab, hast trotzdem noch ein hellschwarzes Tuch. Aber immer weiße Tücher benutzt natürlich.
Wie viele Fahrradsocken ich zu Hause habe, die einfach voll mit so Kettenöl sind und nicht mehr sauber gehen.
Ja, und dann war es so, schon die neue Kette aus der Verpackung zu nehmen, war schon eklig. Wir hatten vorher ja unsere eigene schon ein bisschen entfettet. Die fühlte sich ja zumindest schon mal trocken an. Hm? Ja, auch wenn wahrscheinlich versteckt noch Öl drin war. Aber dann die neue aus dem Dings, ich so,
Ja.
Das war schon ein ganz komisches, harziges Gefühl eigentlich auf der Hand. Ne? So wie Baumharz, kriegst du auch erstmal nicht ab.
Das stimmt.
Und dann haben wir unsere Hände in Bremsscheibenreiniger gebadet, dann ging es wieder. Kleiner Scherz. Ja, wo haben Sie denn Ihre Hände gerade drin? Ja, nicht Palmolive, Bremsscheibenreiniger.
Genau, ja.
Und dann war ja dieser Game Changer, erstmal die entfettete Kette in der Hand zu haben, fühlte sich ja total geil an, das echte Metall zu spüren.
Ja.
Und dann haben wir das Ganze gewachst und so. Das ging, ist ja wirklich auch gar keine Arbeit. Rein, ein bisschen warten, dann ein bisschen rühren, aufhängen. Mhm. Und dann ist das ja erstmal so ein relativ steifer Klotz, weil das Wachs ja erstmal hart wird.
Ja.
Und dann bricht das aber auf, sobald du die so aufmachst, dann musste ich sie noch kürzen, weil wir ja neue Ketten genommen haben.
Das hätten wir auch vorher machen können übrigens, bevor wir sie fetten. Also wenn wirklich alles sauber ist. Das ist nochmal so ein Tipp, wenn ihr das zu Hause macht, würde ich es vielleicht davor machen.
Na gut, aber mit dem Wachs dran, das ist ja auch egal. Das ist der Game Changer für mich ist ja, ich fasse jetzt die Kette an und habe.
Genau, nur weil sie dann nicht so steif ist. Ne?
Ja,
also
genau.
Ich meine, man kann die auch so durchkneten und so.
Ja, wir haben sie dann ein bisschen beweglich. Da hat auch einer in den Kommentaren geschrieben als Tipp, Also das löst sich ja während der Fahrt. Also man hat die ersten 4-5 Kilometer, löst sich das sowieso, während man losfährt.
Gibt noch ein paar Geräusche und sowas.
Genau, und dann war noch so ein Tipp, einfach über so einen Besenstiel drüber gehen mit der Kette. Dann löst sich das schon bei dir zu Hause ein bisschen mehr. Ne? David von Cyclovax hat auch nochmal irgendwo im YouTube-Kommentar geschrieben, man könnte zum Beispiel, wenn man die Kette rausnimmt, aufhängt, könnte man eigentlich auch rechts und links, also weil die Außenseite der Kette braucht keinen Wachs, könnte man auch ein bisschen abwischen schon. Dann hat man auch weniger dran. Ja. Da hatte ich mir jetzt überlegt, ob man nicht so einen Gummispatel nimmt, mit dem man einfach mal rechts und links runtergeht, weil dann hat man ja auch wieder ein bisschen mehr Wachs übrig, um die nächste Kette zu wachsen oder um nachzuwachsen.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel da so runterfällt. Müsste man mal ausprobieren, ja.
Jedenfalls war dann die Experience, das Ganze mit dem Kettenschloss rein, klack zu und fertig. Und jetzt, und das war für mich im Kopf einer der Gamechanger im Kopf war jetzt auch nach meiner ersten ich habe jetzt zwei Ausfahrten gemacht, waren jetzt vielleicht 100 Kilometer Gravel und es war auch nicht nass und feucht. Habe ich wirklich die Kette angefasst und hatte nichts an meinen Händen nach der Fahrt. Und das wäre mit einer geölten Kette wäre ja sofort schwarz. Also sie wäre ja vorher schon schwarz und selbst wenn sie silbrig aussieht und noch kein Fett gefangen hat, habe ich ja trotzdem ein komisches Gefühl auf den Händen. Und das hatte ich jetzt gar nicht. Ich habe wirklich richtig angefasst. Und dass der Gamechanger im Kopf ist ja jetzt, ich dachte immer, diese Leute, die ihre Kette gewachst haben, die haben ja jedes Mal schmutzige Finger. Die müssen ja jedes Mal die Kette abmachen, hat für mich im Kopf immer bedeutet, ich mache die Kette ab und habe eine Riesensauerei. Muss Handschuhe anziehen, muss hinterher meine Hände waschen, habe vielleicht schön unter den Fingernägeln noch was Schwarzes, was ich nicht sofort rauskriege und so weiter. Das war so meine Denke, weil man ja bei einer geölten Kette wäre es so. Habe ich Bock, die jedes Mal abzumachen?
Nee.
Habe ich aber jetzt kommt erst so dieser Lichtblick, ja, scheißegal. Ich nehme ja meine Hände, ich brauche keine Handschuhe, gar nichts, klack, auf, rein damit ins Wachsbad, zack, wieder zu. Wenn ich das alle 300 Kilometer machen muss, wäre es noch nicht mal ein Riesenhit. Also für mich kommt auch nicht in Frage, da ein Flüssigwachs aufzutragen, es sei denn, ich mache eine Mehrtagestour. Und dann würde ich danach aber auch wieder das volle Programm machen mit kochendem Wasser, dass der Altwachs rausgeht, weil Flüssigwachs hat immer ein bisschen Öl mit drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das heißt, du wirst wahrscheinlich dann, wenn wir jetzt diese 100% nehmen, irgendwo bei Richtung 80% gehen, was immer noch geiler ist als eine geölte Kette und immer noch weniger dreckige Hände macht, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur heiß gewachst. Also so, das ist jetzt alles Tappen im Dunkeln, weil ich selber noch nicht getestet habe. Ich werde das testen für euch, aber mein Gefühl ist, ich will da nie wieder von weg. Jedes Quäntchen Öl muss weg. Weiß nicht, wie du bist jetzt, glaube ich, ein bisschen gependelt. Ich glaube, und ich glaube, die Grenzen liegen ja irgendwo bei Regenfahrten.
Ja.
Also wenn man wirklich bei strömenden Regen fährt, glaube ich, hat man langsam Probleme und und kriegt vielleicht Geräusche rein.
Immer im Kopf behalten, wie oft seid ihr mit Öl schon bei strömendem Regen gefahren und die Kette hatte einfach kein Öl mehr? Oder ich meine, da sammelt sich dann auch viel mehr Dreck drin und so weiter, wenn es regnet. Ihr kommt ja trotzdem noch nach Hause, ne? Also so eine Kette, die macht ja auch, wenn ihr ölt, irgendwie dann mal Geräusche. Und wie oft bin ich schon mit einer trockenen Kette gefahren, weil ich einfach irgendwie, dann nicht nachgeölt habe rechtzeitig. Das ist ja, also selbst wenn euer Wachs dann irgendwie langsam den Geist aufgibt, kommt ihr ja trotzdem noch nach Hause. Ist ja nicht so, dass eure Kette dann kaputt ist, ne?
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch hauptsächlich um die Schmierung in den Röllchen. Da muss Schmierung hin. Der Berührungspunkt Kette auf Kettenblatt, der braucht kein Öl. Weil im Gegenteil, wenn du da Öl hast, und das ist ja, glaube ich, auch der Nachteil, den eine geölte Kette hat, wenn du da Ölreste hast und noch ein bisschen Sand dazwischen, dann ist das wie Schmirgelpapier. Und wenn aber jetzt Metall auf Metall geht, also das bewegt sich wohl nicht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht das Röllchen rein, setzt sich fest In der, also sozusagen, wir haben hier, wir haben das Zahnrad, da setzt sich das Röhrchen rein und dann sitzt das da fest. Das dreht sich da drin gar nicht. Was sich dreht, ist ja nur dieser Winkel, nur einmal dieses Gelenk von einem Kettenglied zum nächsten.
Ja.
Aber die Röhrchen selber drehen sich nicht in der Kassette mehr. Das heißt, da muss gar kein, da geht es gar nicht um Friktion. So habe ich es jetzt verstanden, ne? Und das, was sicherlich eine trockene Kette macht, immer Geräusche, klar. Aber wenn ich, wenn, wie du schon sagst, wenn ich mit einer trockenen Kette oder mit im Regen, im Deister nach einer Stunde, gut, das Dry Fluid ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es ein Regenfett ist. Ne? Also da ist auch Geräusche ohne Ende. Und ich glaube, wenn du wirklich Regenfahrer bist, ist tatsächlich gibt es ja diese ganz fiesen Öle, da gibt es ja auch von Makov so ein extra Regenöl.
Ja.
Das ist aber auch eine Pampe. Und dann hast du wahrscheinlich, dann kannst du auch durch den Regen fahren, ohne dass es weggespült wird. Aber
Da
die
muss
willst du
man,
eigentlich auch nicht haben mit
genau, da
der,
muss
ne?
man immer Kompromisse eingehen, das ist einfach so,
Genau, du
ja.
kriegst halt die perfekte Regenlösung, bedeutet halt schwarze Kette am
Ja,
Ende des
ja.
Tages. Hilft alles nichts, ne? Und ist vielleicht auch für den, der sagt, ich mache jetzt 5 Tage Regenrennen, genau das Richtige, keine Ahnung.
Ja.
Das
Sehr.
tatsächlich sehe ich das auch unkritisch. Wenn ich jetzt 100 Kilometer eine Regentour habe und fahre mit einer toll gewachsenen, also wahrscheinlich muss ich mit einer 100%, also mit einer frisch gewachsenen Kette losfahren und komme dann nach 100 Kilometern nach Hause wieder an. Viel mehr fährt man ja meistens auch nicht. Dann muss das Ding halt gewechselt werden oder neu gewachst werden. Dann, und vielleicht fahre ich die letzten 10, 20 Kilometer mit ein bisschen mehr Geräuschen, aber das wäre bei meinem Dreifluid auch passiert, glaube ich.
Ja, immer auch im Kopf behalten, wenn ich die Kette jetzt öle, müsste ich die, also damit es wieder schön ist, ja auch sauber machen, vielleicht entfetten und so weiter, den ganzen Dreck da rauskriegen, das alte Öl und so weiter, dann neu ölen und im besten Fall auch noch stehen lassen. Also ich meine, letztendlich dauert die Arbeit dann ja eigentlich sogar noch länger als das Kettewachsen, ne?
Naja, du müsstest ja jedes Mal die Kassette abnehmen und frisch machen. Oder
Genau. Ja,
zumindest
wenn du das
vielleicht,
Ganze
sagen
haben
wir mal,
willst.
einmal im Monat
Ja.
müsstest du ja sagen, ja, jetzt muss ich mal die Pullis rausnehmen,
Ja.
weil spät da ist ja immer der meiste Dreck drin.
Genau. Ja, ihr kennt das vielleicht, wenn man die Pullis so, die kriegen dann irgendwann so eine Harz-Dreckschicht, die kann man mit
Ja.
dem Schraubendreher so schön wie so eine Wurst da so abpellen.
Deswegen, ich glaube, der Arbeitsaufwand ist
Ist
höchstens
geringer.
der gleiche, wahrscheinlich geringer.
Ich denke, Kette wachsen ist geringer, ja.
Ja. Und dieses Gefühl, ich kann mein Fahrrad einfach an der Kette anfassen, ist
Ja.
schon für mich ein Game Changer. Und es soll ja, ob es jetzt wirklich schnell, also witzigerweise, ob das das Ganze, ja, der schnellere Antrieb sein soll, ist mir fast egal.
Mir auch tatsächlich. Wirklich. Ich glaube, den meisten da draußen ist es auch egal.
Ja.
Ja.
Also ich mache das nicht, um damit jetzt Rekorde zu brechen, sondern ich finde es einfach mega. Also alleine mein Fahrrad jetzt momentan anzugucken, wie schön meine schimmernde Kette jetzt auf einmal zur Geltung kommt bei mir im Zimmer,
Ja.
ist schon mega.
Das ist echt
Deswegen,
cool.
also wie gesagt, die Regenerfahrung kommt noch. Du bist jetzt ein paar Mal durch den Regen gefahren, hast du schon mehr Geräuschentwicklung festgestellt?
Ehrlich gesagt, heute Morgen habe ich drüber nachgedacht, also ich höre gar nichts und
Ja.
ich bin auch schon hergependelt, also es hat nicht doll geregnet, so ein bisschen genieselt und von unten gibt es halt auch manchmal Feuchtigkeit, wenn du durch eine Pfütze fährst oder
Ja,
sowas,
ja.
ne? Also das Fahrrad stand hier schon und Leute haben das angefasst und ich auch selber, als die Kette ein bisschen feucht war und trotzdem waren die Hände sauber, ne? Und das ist ja auch eben das Ding. Dieses Öl, das macht deine Hände dann einfach nachhaltig dreckig.
Ja.
Und so, wenn das irgendwie normaler Dreck ist, also gehen wir mal davon aus, du bist nicht durch irgendwie einen Hundehaufen gefahren oder so und der ist nach oben geschleudert. Also das ist natürlich dann auch nochmal was anderes. Also wenn du durch so da richtig Matsch dran hast, dann ist der Matsch natürlich dran. Aber trotzdem geht das ja viel besser von den Händen ab, ne?
Ja. Also ich habe auch so ein paar Stipsen dran gehabt, so einfach so ein Krümel Erde.
Ja.
Und dann machst du halt weg.
Ja.
Das ist halt zack,
Da
weg.
brauchst du nicht mehr Wasser, ne?
Ja.
Also.
Also wie gesagt, es fährt sich schön bis jetzt. Natürlich fährt sich's alleine deshalb schön, weil wir alles sauber haben. Also das ist ja das, wenn ich meine Kette entfettet habe und alles schön gemacht habe, fuhr sich das ja auch immer schön, muss man ja auch sagen. Ne? Aber das ist jetzt so, bis jetzt keine Geräusche, fährt sich schön. Wie gesagt, die Regennummer, also das Reinigen des Rades, da habe ich jetzt auch selber noch nichts machen müssen, weil es noch relativ trocken war. Ich bin jetzt nicht so, das Rad ist halt, also Rad sieht schon ein bisschen dreckig aus, aber noch nicht so, dass ich es jetzt sauber machen würde. Habe ich jetzt auch viele gehört, die gesagt haben, sie gehen da einfach hier mit, hier, ich habe ja diesen Mag-Off-Reiniger, so einen Niedrigdruckreiniger, wo ich sage, ich gehe einmal mit, die gehen wirklich einmal mit Wasser über die Kette rüber, und wenn man da jetzt nicht viel Alarm mit Wasser macht, kannst du die dann auch weiterfahren. Damit machst du halt vielleicht den Sand oder Staub runter, der vielleicht eingesammelt wurde. Ne? Okay.
Ja, also das zeigen die Erfahrungen. Ne? Deswegen, wir wollen auf jeden Fall zweiteiliges Video machen,
ja,
um dann im Prinzip nächstes Jahr nochmal zu gucken, wie ist es denn jetzt eigentlich?
Genau, da muss man tatsächlich die Erfahrung sagen. Also, weil meine Idee ist auch, wenn ich jetzt, es gibt so diese Schlammfahrten, da erinnere ich mich auch im Deister dran. Und dann siehst du halt, wie einfach die Kette, ja, durch Regen sowieso schon mal kaum noch Öl drauf war. Mhm. Und dann war so ein Schlammschleier da drauf.
Ja.
Und den würde ich dann einfach mit Wasser wegsprühen und gucken. Und was wir aber gemacht haben, muss man auch sagen, wir haben uns beide auch eine zweite Kette gegönnt. Mhm. Weil da, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, man müsste es nicht machen. Aber das ist für mich so die Versicherung, oh, ich habe sagen wir mal, wir fahren jetzt in Orbit und es regnet unterwegs und so weiter, und du kommst irgendwie nach Hause abends im Dunkeln, bist froh, dass du noch eine Pizza dir reinschieben kannst, ja, und wirklich, gehst dann ins Bett und am nächsten Tag willst du aber wieder fahren.
Genau.
Ja. Für die Situation habe ich mir überlegt, ist es nicht doof zu sagen, klack, Kette ab, ja, Kette drauf, fertig.
Total.
Ja, dass man einfach nochmal eine zweite Option hat. Und dann bist du ja auch erstmal für 19.000 Kilometer safe, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn die Kette vorher 3.000 gehalten hat, soll sie jetzt ja 18.000 Kilometer, soll sie ja jetzt ja das, die dreifache Länge halten.
Schauen wir mal.
Auch das ist ja immer so ein, ja, da schreiben ja auch Leute, die Öl fahren, dass sie 8.000 hält und so weiter. Haben wir hier auch schon mal thematisiert. Je mehr du deine Kette pflegst und je weniger Dreck dran ist, desto länger fährst du die normalerweise auch.
Ja, und je weniger, also desto weniger Power auch auf
dem Pedal ist. Ne? Fährst du die ganze Zeit 400 Watt den Berg hoch, ist die trotzdem irgendwann durch.
Ja, klar.
Da geht ja um die Länge dann auch. Genau. Ne? Nee, ja, haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, also wir haben jetzt beide unsere Gravel-Räder sozusagen gewachst. Und also ich habe heute tatsächlich im Rucksack meinen Antrieb vom Rennrad, weil da bin ich mir ganz sicher, das stelle ich hundertprozentig auf Wachs um. Auch mit beiden Kassetten, also von der Rolle und vom Laufradsatz.
Ja.
Und also ich habe dann im Prinzip das Lastenrad noch, da lasse ich Öl drauf. So, ne?
Für die Stadt.
Genau.
Dabei macht's. Das ist jetzt die große Frage, ob das da nicht sogar am ehesten Sinn macht, keinen Dreck an der Kette zu haben.
Ich glaube, da lässt sich drüber streiten. Das ist echt. Ist echt eine gute Frage.
Ich habe ernsthaft jetzt auch über das Brompton nachgedacht.
Mhm.
Wo ich sage, wie geil wäre das, wenn das Brompton jetzt keine Schmutzstelle mehr hätte, gerade weil das ja im Alltag im ICE und sonst wie rumgeht. Das Brompton hat ja den Vorteil, dass die Kette wenigstens innen liegt, wenn du es trägst. Ne? Ja. Aber es ist trotzdem, wo ich auch dachte, okay, gibt es da wieder verschließbare Kettenschlösser fürs Brompton? Muss ich vielleicht mal gucken.
Mhm.
Zumal das ja auch wahrscheinlich, also mein Brompton braucht wahrscheinlich auch 3 Monate, bis es mal 300 Kilometer gefahren ist.
Mhm. Also ja, es hält dann so ewig, ne?
Ja, also es
ich meine, wenn du.
Muss ich mal googeln, Brompton Kette wachsen, ob das schon mal jemand gemacht hat.
Ja, wenn du in dem Ökosystem sozusagen drin bist, dann macht es wahrscheinlich Sinn, gleich alle Räder zu machen.
Ja.
Ne? Für mich ist es jetzt so, ich will es ausprobieren, und für mich macht es nur vom Kopf Sinn, wenn ich im Winter sowieso gar nicht so viel draußen fahre mit dem Rennrad, sondern das auf der Rolle steht. Ja, dann. Das nervt mich ja am meisten. Also da fährst du schon drin und hast trotzdem noch einen dreckigen Antrieb, weil du den irgendwie nie richtig sauber gemacht hast und so weiter. Also das finde ich richtig ätzend, und da freue ich mich auch drauf.
Wir haben auch viele geschrieben, dass es in Indoor auch nochmal ein Gamechanger war, weil das alles ruhiger lief.
Ja.
Also deswegen, also Brompton habe ich noch im Hinterkopf, mal gucken. Aber meine Räder, also für mich ist es jetzt schon so ein Gamechanger, klar, muss alles. Also nach den Fahrten jetzt auch, und wie gesagt, ich komme nach Hause mit einer sauberen. Also das ist ja der Knaller, ne? Das hat ja der David auch so in seinem charmanten holländischen, schweizerischen Akzent, eine saubere Kette. Hast du eine saubere Kette? Also das sind so Sachen, das ist auch das, was hängen bleibt. Ja, saubere Kette, wie krass,
ja,
dass man das vorher nicht wusste, dass es darum geht. Nee, das Video läuft und wir sind, das kommt dann irgendwann im Januar raus, weil jetzt schlafen wir auch im Winterschlaf.
Genau.
Apropos Winterschlaf, jetzt kommt ja die ganz fiese Zeit mit einmal nochmal komplett alles geben, was Kuchen und wie nennt sich das, Weihnachtsgans, egal ob vegan oder nicht vegan. Einmal das volle Programm noch und dann werden ja viele von uns überlegen, wir machen mal im Januar alles ein bisschen besser. Mhm. Und versuchen, die letzte Weihnachtswoche wieder umzukehren.
Ja, gute Vorsätze und so. Ne?
Genau, gute Vorsätze und ja, und das ist ja so ein Ding, mir ist jetzt ein schöner Beitrag von auf spiegel.de tatsächlich über den Weg gelaufen. Ich glaube, den hatte mir sogar jemand geschickt, wo es darum geht, wo tatsächlich mal Strava abhängig von der App war, so der Titel.
Ja.
Ein ganz spannender Beitrag und war für mich auch mal so ein Denkanstoß, so ein bisschen zu rekapitulieren, was mich in den letzten Jahren so motiviert hat. Mhm. Ne, viel Rad zu fahren, wenig Rad zu fahren, vielleicht viel Triathlon zu machen, viel zu schwimmen, jetzt auf einmal angefangen zu Tennis zu spielen und so weiter, was so die Motivation waren. Und dann habe ich halt festgestellt, dass Strava als App da eine große Rolle gespielt hat, mhm. dass ich viele Dinge nur gemacht habe, weil Strava lief und weil halt da Challenges, also gerade dieses Challenging-Ding war,
diese Trophäen,
die man sammeln konnte oder Herausforderungen, die man selber gemacht hat, zusammen mit Freunden gemacht hat und geguckt hat, schaffen wir das nicht. Mhm. Segmente, die man vielleicht auch mal gejagt hat in den schönen Strava-Zeiten, als das noch ging.
Gibt oder noch als es noch ein paar, Spaß, die man sich holen könnte,
ja, aber
nicht mehr so viele.
Das meiste ist jetzt irgendwie komplett verrissen von irgendwelchen Leuten, die da richtig Gas gegeben haben.
Oder mit einem E-Bike oder sonst was gefahren sind, ja.
Also, dass es da so verschiedene Wege gab und das ist halt vor allem auch, und das ist das Schöne an dem Spiegelartikel, ich verlinke den unten auch, dass das ja schon so ein bisschen addicted sein kann, dass es auch schlechte Laune machen kann, weil man vielleicht zu viel Druck hat. Ne? Man ist selber vielleicht unfit, alle anderen sind fit und dann guckt man, oh, mein Kumpel konnte schon wieder trainieren und ich jetzt nicht und so, ist auch nicht so geil manchmal. Ja. Ne?
Hatte ich auch schon mal in einem Podcast angesprochen, glaube ich, dieses ist einfach gefährlich. Man vergleicht sich da und das kann auch total motivierend sein, aber es kann auch sehr demotivierend sein. Also, ja.
Ja, es kann vor allem, glaube ich, sogar in so eine Art Burnout führen, wenn man merkt, oh, die treten jetzt alle so viel und der fährt da so und so schnell und ich selber schaffe ja nur ein 26er Schnitt, komm, ich trainiere noch mal mehr und dann sitzt man da und geht komplett in den roten Bereich rein und ja. Irgendwann geht gar nichts mehr.
Total.
Also es ist ein ganz spannendes Thema. Lest euch das mal durch. Es ist am Ende so, dass ich mich da oft wiedererkannt habe.
Ich mich auch. Hundertprozentig.
Also es ist so ein bisschen, erstmal habe ich auch hier schon gesagt, dass Strava meine Sammelstelle ist, wo ich viel, viel mehr Fotos poste als sonst wo. Mhm. Ne, einfach diese Fotonummer, so ein bisschen als Andenken und so weiter. Das macht man bei Komoot ja auch irgendwie. Da ist Komoot ja viel entspannter, aber bei Komoot geht es nur um Fotos und um die Fahrt und nicht darum, wie schnell bin ich gefahren. Während Strava ja schon so ein Tool ist, wo ich immer mal wieder höre, dass Leute genau reingucken, du hast ja gut trainiert heute, ne? So und so viel, ne? Und ich selber habe es gar nicht gemerkt.
Ja.
Und
zumindest hast du auch schon die Angst, dass das passiert. Also in einer schlechten Zeit, ne? Wenn du mal irgendwie eine Grundlagenfahrt hochlädst und dann denkst du irgendwie, oh nein, mein Schnitt ist unter 30 und soll Leute sehen das, ne?
Ja, also es geht ja da, also ich kann mich da auch nicht frei von machen. Es gibt ja Leute, die fahren aus der Stadt raus und machen da den Strava schon mal so Warm-up. Mhm. Und machen dann draußen erst den Tacho nochmal an,
damit
der Schnitt nicht komplett im Arsch ist, ne? Und so weiter. Also es ist so.
Ja.
Und ich erkenne mich da wieder.
Ja, es ist aber auch so traurig, oder? Also ich finde es irgendwie echt schade. Also, dass man da so denkt. Ich kann das auch komplett nachvollziehen. Ich habe diesen Stress auch schon gehabt. Aber
ja, aber wie muss man denn alt und weise werden? Oder Strava, ich habe mal geguckt, ich nutze Strava aktiv seit, ich habe mir die ganzen, also meine erste Aktivität bei Strava ist tatsächlich 16.11.2009. Und ich meine, Strava gibt es auch seit 2009. Mhm. Ich meine aber, dass das alles Daten von mir sind, die da reingeflutscht sind, weil ich sie nachträglich bei Strava reingeladen habe. Ich habe mal angefangen mit einer Runkeeper-App auf dem Handy und habe alles getrackt, was ich so mache. Und ich glaube, die ersten Fahrten, die da drin sind von mir, sind alles so Runkeeper-Sachen. Ich meine aktiv, meine ersten Trophäen habe ich 2014 gesehen.
Okay.
Das bedeutet, glaube ich, dass ich 2014 mit Strava aktiv angefangen habe, dass ich wirklich sage, okay, ich nutze das, ich versuche die Climbing Challenge zu machen oder einen Gran Fondo zu fahren, wie auch immer das alles so hieß. Dann gibt es ja so ein Abzeichen, wenn du 100 Kilometer gefahren bist und so weiter. Und ich weiß noch, wie das damals für mich motivierend war, ne, weil ich da Freunde auf der Plattform hatte dann auf einmal und wir das gemeinsam auch entdeckt haben und ja, damals auch mit Dan und so weiter, war dann diese Nummer, den Ötztaler Radmarathon zu fahren. Und wo ich das gemacht habe, und dann haben wir ja uns für Trondheim Oslo angemeldet für 2015 dann auch. Und da war Strava halt eine geile Hilfe, zu sagen, ja geil, ich lade alles hoch und habe irgendwie einen Ansporn. Und das war vorher bei mir auch schon mit dieser App, diesen Apps, die es vorher gab, vor Strava. Runkeeper war jetzt meine, gab es ja vielleicht auch noch andere. War es auch immer schon, dadurch, dass ich es hochgeladen hatte, hatte ich auf einmal diese Statistik. Die ja manche früher auch per Papier geführt haben. Ja, das Ziel war 10.000 Kilometer im Jahr und haben sie dann in Excel-Tabellen oder tatsächlich sich aufgeschrieben,
ja,
in Bücher. Und das war für mich schon eine Motivation zu sagen, ja geil, ich kann am Ende sehen, wie viel ich im Monat gelaufen bin und so weiter. Und muss ich ja ganz ehrlich sagen, würde ich so viel Sport machen heute, wenn ich das nicht gehabt hätte? Dieses addicted sein zu dieser App, doch ja, ein bisschen Strava abhängig, so nach dem Motto, ja, ich muss doch heute noch was machen. Oh, mein Kumpel ist gelaufen, komm, jetzt fahre ich auch noch mal los.
Ja, das ist die Frage. Aber es ist die Frage mit allem dann im Prinzip auch, wenn man jetzt ein Foto postet und so weiter, ne? Macht man jetzt diese Sache nur für das Foto, dass andere das sehen, oder macht man das für sich selber? Das ist halt immer das Ding. Und ich kann mich davon auch nicht lossprechen. Und ich kenne auch Leute, die gar keinen Strava oder irgendwas benutzen. Und die fahren Strecken. Und dann hatte ich auch so Zeiten, wo ich dachte, krass, also kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich will das irgendwie sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich da eine Erinnerung will oder so. Und da ist ja auch wenn es nicht auf Strava hochgeladen wird, dann ist es nicht passiert. Das ist ja,
ja
auch irgendwie dieser
so ein Spruch.
Ja,
aber
steht im Spiegelartikel auch drin, ne?
Ja.
Ja, ist so ein witziger Spruch. Und aber irgendwie, ja, das ist was Grundlegendes, was irgendwie so in uns drin ist, glaube ich. So soziale Medien allgemein, ne? Das kann ja auch Instagram sein oder sonst was. Da sind ja Leute, die das unfassbar viel machen, also die jedes Essen fotografieren und sonst was. Mhm. Und ich kann es irgendwie auch verstehen. Aber ist auch viel, viel Stress dabei. Ich glaube, gesünder wäre es schon, wenn wir es nicht bräuchten und benutzen würden, ne?
Ja, ganz, also es ist aber auch der umgekehrte Fall, dass ich mich sehr dran erfreue, wenn andere Sachen machen.
Mhm.
Also dann gucken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, Dan ist die Tour Divide gefahren mit Holger. Habe ich jeden Tag reingeguckt und mich gefreut und war irgendwie Teil dessen.
Ja.
Oder man hat vielleicht sogar einen Jonas Deichmann bei Komoot mal geguckt, was der so macht, oder bei Instagram und so weiter. Das heißt, es ist ja auf umgekehrt auch so, dass man ja nicht selber nur hochlädt, sondern ja auch viel konsumiert und sich drüber freut, oh geil, was der da gerade macht und schöne Fotos, oder ich weiß, dass jemand im Urlaub ist, dann gucke ich mir das an, habe vielleicht Bock, da selber hinzufahren dann irgendwann.
Aber also hast du das?
Ja. Es ist auch schade, Leute zu kennen, die geile Sachen machen und man kriegt es nicht mit.
Mhm. Ja, kann ich auch verstehen, voll. Hast du das seit, sagen wir jetzt 2014, also seitdem du Strava aktiv benutzt, hast du es jedes Jahr gleich oder würdest du sagen, da gibt es so Peaks irgendwie bei dir? Also in beide Richtungen sozusagen.
Ja, bei mir ist es so, dass meine Strava-Anfänge in 2014, da war es ja wirklich noch geil, dass du hier in Hannover, was weiß ich, du konntest irgendwie irgendwelche Segmente zwischen Ortschaften, die waren dann automatisch und da konntest du, wenn du einen geilen Wind hattest oder mit dem Zeitfahrrad, konntest du da wirklich mal ein Kommen absahen oder konntest an den Bergen, so ein Nienstedter Pass, konntest du noch irgendwo, warst du nicht 300. sondern vielleicht 50. und konntest dich dran erfreuen irgendwie. Mhm. Und tatsächlich einer der schönsten Sachen war, dass man sozusagen Intervalltraining machen konnte, ohne Intervalltraining zu machen, weil man wusste, da ist ein Segment, da ballere ich jetzt durch und hinterher kann ich dann, selbst wenn ich nicht in die Rangliste fahre, kann ich hinterher sehen, ah, so und so schnell bist du gefahren und so weiter. Irgendwie war das geil, dass man so einen Automatismus hatte, da sehe ich jetzt, wie schnell ich war.
Ja.
Und das war so die erste Anwendung und dann war es ja wirklich so, dass man Kilometer sammeln konnte, geile Statistiken hatte, dann konntest du jeden Monat diese Plakette kriegen mit dem Gran Fondo. Und da gab es mal eine Zeit lang, also heute gibt es ja nur noch diese 100 Kilometer erreichen, dann kriegst du so eine Plakette in da so eine virtuelle. Und damals gab es mal, war die glaube ich 115, was so ein Quäntchen ist, wo man sagen muss, fand ich eigentlich more challenging, als einfach nur die 100 zu fahren. Mhm. Und es gab noch, glaube ich, teilweise sogar 150er. Da gab es einen kleinen und einen großen. Der kleine war, glaube ich, 115, der große war 150. Und die 150 zu machen war halt auch geil, ne? Mhm. Ich habe einen Grund, 150 Kilometer zu fahren.
Ah, klar.
Und ich habe mir das mal aufgeschrieben. Das war tatsächlich so die Anfangszeiten. Da ging das dann los mit Trondheim-Oslo trainieren. Dann sind wir 300 Kilometer Roter Fuchs doppelt gefahren und solche Sachen. Mhm. Das hatte aber nichts mit Strava zu tun. Da ging es ja wirklich nur darum, lang zu fahren. Das wäre auch ohne Strava passiert wahrscheinlich. Dann habe ich die erste Festive 500 in 2014 sind wir gefahren. Tatsächlich. Mit 626 Kilometern habe ich mir rausgesucht. Und da gab es damals 49.000 Teilnehmer schon und 9,8 Millionen gefahrene Kilometer.
Damals sind noch nicht so viele Leute Indoor gefahren, ne?
Nee, damals glaube ich noch gar nicht. Zwift gab es da noch nicht,
meine ich. Ja, genau. Smart Trainer, glaube ich, allgemein. Nee,
da das noch war nicht. Alles, sind alle draußen gefahren. Ja. Und ob es die erste Festive, weiß ich gar nicht, ob es die erste Festive 500 war, ob es die ein Jahr vorher schon gab, aber ich meine, es könnte bei Strava die erste gewesen sein. Habe ich jetzt nicht gegoogelt, leider.
Ah ja, okay, bei Strava sozusagen als Trophäe, als
Challenge. Genau, und diese Festive 500 kam ja historisch von jemandem ganz anders, der mit Strava nie was zu tun hatte. Und damals hieß das, haben wir es auch Rafa Festive, ist ja heute immer, glaube ich, noch Rafa dahinter. Ne? Ja. Rafa 500 haben wir es genannt. Und das war richtig geil, weil du konntest dann irgendwo dich registrieren, deine Plakette, und hast eine echte Plakette gekriegt aus Stoff.
So ein Patch zum Aufnehmen.
Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch irgendwo finden kann. Eigentlich sind die wahrscheinlich, kann man die jetzt bei eBay schon für einen 20 verkaufen oder so. Vielleicht, wenn es die 14er, wenn ich die noch hätte, wahrscheinlich wäre die sogar schon was zumindest ideeller wert.
5er wäre ich bereit zu geben.
Und 2014 war aber auch das Jahr, wo ich meinen ersten Ötztaler gefahren bin und so weiter. Also das war viel gefahren. 2016 bin ich dann erst wieder die Festive gefahren. 2015, glaube ich, hatte ich eine Verletzung am Handgelenk gebrochen, deswegen bin ich es da nicht gefahren. 2017 bin ich es wieder gefahren und dann hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. Und dann 2016, 2017 waren es auch so 80.000 Leute und 18 Millionen Kilometer. Also schon mal, naja, nicht ganz verdoppelt, ne? Aber waren schon signifikant mehr und alles nur Outdoor, ne? Noch. Und dann bin ich in der Corona-Zeit, 2020, bin ich dann das erste Mal wieder Festive gefahren. Und da glaube ich auch schon, da glaube ich komplett draußen. Und 2021 bin ich nochmal gefahren. Da gab es auch hier auch einen legendären Podcast, wo Dan und ich uns gebettelt haben, weil ich gesagt habe, ja, ist ja geil mit Indoor-Outdoor. Wenn scheiß Wetter ist, fahre ich drin. Wenn gutes Wetter ist, draußen. Ja. Und da bin ich halt auch nochmal gefahren. Aber da bin ich tatsächlich gemischt gefahren. Da waren, und da gibt es dann auch nicht mehr diese, wie viele Teilnehmer und so. Das zeigen die heute gar nicht mehr. Zumindest konnte ich es auf die Schnelle nicht mehr finden. Und da sind wir jetzt ja auch an diesem Punkt, ne? Für wen ist jetzt diese festive 500, ist ja auch eine schöne Challenge. Und da sind wir wirklich bei dem Punkt Strava. Und auch unabhängig von Strava finde ich ja Challenges auch schon ganz geil. Wo man sagen kann, okay, 2024, ich nehme mir mal eine Challenge vor. Ne, das kann halt eine festive 500 sein für eine Woche, aber eigentlich finde ich ja Challenges über das ganze Jahr wichtig, dass man irgendwie weiß, okay, ich mache vielleicht auch noch mal länger als Januar nur Sport.
Naja, klar.
Also das, glaube ich, kann für viele schon echter Motivator sein, Strava da Sachen zu machen. Ne? Also ich, aber es ist, wie gesagt, es kann aber auch zu Druck, viel Druck ausüben. Es ist, ja. Ihr müsst da je, und ich glaube tatsächlich, da sind wir auch vielleicht bei dem Punkt, wie setze ich mir irgendwelche Ziele? Ich glaube, das ist bei jedem so unterschiedlich.
Ist es. Ich sehe es bei mir selber. Letztes Jahr habe ich Strava benutzt für jede Fahrt. Ich habe jede Pendelfahrt auch aufgenommen. Wirklich jeden Kilometer, den ich mit dem Fahrrad gefahren bin, habe ich da reingehackt. Und das war auch so eine Zeit, da hatte ich Strava, war mit Sicherheit die App, die ich am meisten auf hatte, überhaupt auf meinem Telefon. Und ich habe allen Leuten, denen ich folge, das sind jetzt nicht so unfassbar viele, aber ich habe jedem für jede Fahrt Kudos gegeben. Also wirklich, ich habe angefangen, Kudos zu geben, gescrollt bis zu dem Punkt, wo ich das letzte Mal Kudos gegeben habe.
Ja, das kenne ich auch.
Und ich fand es so geil, auch irgendwie Leuten zu zeigen, so Hammer, dass du es gemacht hast. Und ich finde es auch cool, dass man das macht. Und ich weiß ja auch, was das mit einem selber macht. Man kriegt irgendwie Kudos für eine Fahrt und es ist so voll die Bestätigung und Anerkennung, ne? So mega blöde Regenfahrt gemacht. Irgendwie, das sind ja die harten Sachen, wo du es dann irgendwie am meisten dann auch brauchst, in Anführungszeichen, sage ich mal, ne? Also ich fahre 360 Kilometer und die Leute schreiben, boah, krass, na klar macht das was mit einem, ist ja einfach so, ne? Ja. Also das ist einfach schön, Anerkennung zu kriegen und dafür ist es auch gut, aber wie gesagt, ich habe das Jahr dann durchgezogen und danach hatte ich voll die Flaute auf einmal. Also dieses Jahr habe ich aufgezeichnet 3000 Kilometer grob. Das ist alles. Und da sind mit Sicherheit viele, viele Fahrten drin, die ich nicht aufgezeichnet habe. Einfach so, um Spaß zu haben, Stress zu vermeiden, so, oder auch diesen Druck irgendwie, was wir jetzt auch schon beschrieben haben, den loszulassen. Ja, aber irgendwie, ich habe auch geguckt, das letzte Abzeichen habe ich auch letztes Jahr irgendwie im Oktober oder sowas. Danach habe ich die gar nicht mehr angeklickt und das war gar keine Motivation mehr für mich. Wobei ich jetzt auch wieder sagen muss, es ist ja immer so, wenn man auch drüber spricht und das zum Thema macht, war mit Swift dann auch so, jetzt kriege ich wieder ein bisschen Bock. Und also ich bin mir auch sicher, Strava wird mir dabei helfen für neue Ziele irgendwie für nächstes Jahr.
Ja, was natürlich ganz schön ist an Strava ist, du findest Leute, die sich für deinen Scheiß interessieren. Ja. Weil zu Hause brauche ich das keinem zu erzählen, dass ich habe eine schöne 50 Kilometer Runde durch den Matsch gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, wen interessiert.
es ist wirklich so. Irgendwem gefällt es immer.
Da findest du wenigstens Leute, die das auch geil finden und das auch feiern. Ne? Also Das ist tatsächlich so. Und das ist auch, was ich ja gesagt habe. Ich finde es ja total geil, zu sehen, was andere machen und die zu feiern.
Ja.
Zu sagen, ja geil, der ist ja schon wieder rausgefahren. Geil, ja. Geile Nummer. Ne? Und dann motiviert dich das vielleicht. Oder ich kann mir aber auch vorstellen, wenn du selber keine Zeit hast, gerade Sport zu machen oder verletzt bist oder sonst wie, und dann siehst du, der Ingo ist morgens, hat er Krafttraining gemacht, abends ist er auf der Rolle gewesen und dann ist er nochmal abends zum Tennis gegangen. Da würde ich ja kotzen, wenn ich so einen in meinem Freundeskreis hätte. Ja.
Und blockieren.
Ja, gleich blockieren, genau. Deswegen, das kann ja auch komplett ins Gegenteil umschwenken. Ich bin jetzt auch dazu übergegangen, ich habe auch ein Jahr lang, also ich tracke trotzdem immer alles, aber eigentlich ist momentan mein Weg, ich habe meine Garmin-Uhr um und ich tracke alles, weil ich einfach Erholungswerte und so weiter, ich will sehen, wie fit ich bin und so, dass ich nicht überpace, weil ich echt viel mache. Jetzt bin ich aber auch an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich lasse die Uhr einfach mitlaufen und gucke ja im Grunde gar nicht drauf, was die so macht. Und ich schalte es bei Strava nicht mehr frei. Jetzt ab und zu zwinge ich mich bei Strava mal was freizuschalten, weil ich ja weiß, irgendwie ganz, ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen und so weiter, die gucken dazu und sonst wie. Also das ist ja so bei mir eine Situation, die ein bisschen umgeschwenkt ist. Ich weiß gar nicht, ob du auch schon mehr Follower hast als früher, die du vielleicht gar nicht so kennst.
Es sind schon welche dabei, aber es ist übersichtlich bei mir.
Ja, bei mir sind wir jetzt irgendwie bei 2000, 3000 oder so. Mhm. Und das ist, macht ja auch was mit dir. Mhm. Muss ich ja hier auch zugeben, wenn ihr da draußen jetzt mir zuguckt bei Strava, was ich so mache, wo du dann auch denkst, ach du Scheiße. Ne? Also will ich die, also das ist jetzt tatsächlich dieser Punkt, langweile ich die, nerv ich die, weil ich zu viel hochlade, finden die es total geil, weil sie wissen, ah, ich nehme mir das als Vorbild, oh, der macht Krafttraining eine Stunde, vielleicht mache ich auch mal Krafttraining eine Stunde. Also es kann ja, kann ja wirklich kippen und da müsst, das ist ja auch was für gute Vorsätze. Suche ich mir jemanden aus, wo ich gucke und mir ein bisschen was abgucke oder suche ich, also es wäre auch super interessant, wenn Leute das mal in die Kommentare schreiben oder mir bei Strava oder mir direkt per Mail schreiben, warum sie da überhaupt zugucken und was sie interessant finden und was nicht. Also es gibt ja auch Leute, die folgen den ganzen Radprofis und gucken, wie die trainieren und so weiter. Das ist zum Beispiel gar nicht so meins.
Ja.
Ich habe das eher so, dass ich jetzt momentan, seitdem es die Favoritenfunktion gibt, kann ich zumindest so, dass die Freunde von mir ganz oben landen und dahinter landen Leute, die ich persönlich kenne. Und bis jetzt halte ich es auch so, dass ich nur Leuten folge, die ich persönlich kenne, die zum Beispiel hier im Podcast waren oder die ich als Kunden kennengelernt habe oder mit denen ich mal Rad gefahren bin, jetzt im Verein oder so. Versuche ich das auch klein zu halten, weil ich sonst gar nicht mit den Kudos hinterherkomme,
ja,
weil ich das auch gerne mache, da Daumen hoch zu geben. Aber es ist irgendwie eine schwierige Sache. Also ich kann mich da nicht von richtig frei machen.
Verstehe ich.
Und ich glaube aber, wie gesagt, ich glaube, dass ich komme nachher in meinem Pick mal dazu, zu meiner Zieldefinition, wie sich das bei mir geändert hat. Also es war eine Zeit lang so, dass halt sowas wie Trondheim Oslo ein Ziel war. Musstest du halt einen doppelten roten Fuchs fahren, 300 Kilometer, um mal zu gucken, wie das so ist.
Ja.
Das heißt, da geht man über ein Ziel im Jahr und da bin ich, oder man hat eine Challenges oder man klickt diese komischen Trophäen an. Ich klicke die immer noch an, aber mich interessieren sie nicht mehr. Die werden auch immer aufgeweichter. Da sind auch viele Sachen dabei, die sind halt einfach zu pipi. Trotzdem klicke ich sie irgendwie, aber habe auch überlegt, das vielleicht auch nicht mehr zu machen. Segmente interessieren auch nicht mehr. Höchstens mal seinen eigenen PR irgendwo zu persönlichen Rekord zu fahren, ist vielleicht noch ganz interessant. Aber ansonsten, da ist der Läuterung, habe ich mir angeguckt. Das war ja mal, dabei hatte ich mal den Kommen. Das war so eine der steilsten Steigungen im Deister damals.
Und jetzt?
Bin ich immer noch Fünfter oder Sechster, aber so viele fahren da auch nicht lang und bin da auch nicht schnell, nicht langsam runtergefahren, also hochgefahren. Und jetzt ist da einer drin. Ich weiß noch, wie wir damals uns gefreut haben. Unter sechs ist schon schnell da. Mhm. Und fünf irgendwas war dann mal kommen, als ich damit angefangen habe. Dann ist irgendeiner gekommen, war noch schneller. Jetzt habe ich, glaube ich, eine 4,27 da stehen. Also wirklich auch geil, für mich eine geile Zeit damals und so weiter. Würde ich heute wahrscheinlich nie wieder schaffen. Und da ist jetzt einer mit 3,15. Und ich weiß, die 4,27 war Vollgas unten rein und es waren am Ende 350 Watt, die ich da hoch treten musste, glaube ich, im Schnitt 370 für die 4,5 Minuten. Das war auch nicht wenig. Also das ist irgendwie ist das komplett kaputt.
Also ich meine,
mit den Segmenten,
finde ich. Ja, ich habe auch schon so oft überlegt, wie geil wäre es, wenn man das einmal resetten würde, oder?
Also ja.
Ich glaube, es wäre echt mal cool.
Die hatten mal ein Jahr, wo sie dir Pokale für die Jahresbestzeiten gegeben haben. Weißt du, ob du dich daran erinnerst? Das hatten sie einmal für ein Jahr, hatten sie das mal freigeschaltet, dass du, und dann bist du am 1. Januar gefahren, hattest nur Comms drin. Also yearly Comms, ne? Das waren dann so irgendwelche ausgegrauten Comms, keine Ahnung. Das fand ich aber geil, dass die Jahresbestzeiten gezeigt wurden.
Ja.
Oder die Jahrespokale, weil das wäre ja die Variante, wo ich sagen würde, das würde ja nochmal Spaß machen. Aber wahrscheinlich ist das dann nach einem Monat auch vorbei, wenn dann die schnellen Leute rumgefahren sind.
Ja, ich meine, wenn du dich ein bisschen vergleichen möchtest und so, dann kannst du ja auch einfach bei heute oder täglich oder so, kannst du immer
noch
gucken. Oder bei abonniert.
Ja,
aber so, bei abonniert ist es bei mir manchmal, also ich meine, wenn es ein Com ist, wo man gar keine Chancen mehr hat eigentlich, habe ich da schon mal reingeguckt, was fahren denn die anderen so?
Ja.
Und manchmal ist es ja so, da sind so Überbleibsel. Ich meine, also, weißt du, wie viel Coms du noch hast?
Nee.
Also, ja, also
ich habe das auch abgeschaltet, wenn der weggeht. Also du kriegst da eine Push-Mitteilung, okay, jemand hat dir den Com geklaut, will ich gar nicht wissen.
Ja, das ist ja letztes, wann war das letztes oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, als Yannick als Praktikant hier war.
Ja.
Und der hat ja dann einen weggenommen und wir haben alle gefiebert. Er hat gesagt, ich versuche jetzt Ingos Com zu nehmen. Er hat es dann auch geschafft, war auch kurz vor ohnmächtig auf jeden Fall.
Ja.
Manchmal, bei manchen kann man es ja noch schaffen. Das ist schon, und ich finde es auch irgendwie eine witzige Funktion. Also
es ist halt challenging. Es ist wie ein läufst einen Marathon,
ja,
dann vergleichst du dich vielleicht auch mit den Leuten, die um dich rumlaufen oder willst schneller als dein Kumpel laufen, sonst wie. Also das macht es ja auch irgendwie, ist ja auch ein bisschen Salz in der Suppe, ne?
Ja.
Ich glaube, es macht die Welt fitter insgesamt, weil Leute das doch irgendwie feiern und ein Grund ist, überhaupt irgendwas zu machen. Am meisten feiere ich mein Freundschaftskreis, der nur einmal im Monat Sport macht, da freue ich mich immer, wenn die ganz besonders, wenn die mal was machen, weil die Sportler-Mischpoke, die macht ja sowieso jeden zweiten Tag Sport irgendwie.
Ja.
Ne? Aber die nicht so sportlich unterwegs sind wie ich, die trotzdem Strava nutzen, und das ist ja auch, sind ja ganz, ganz viele.
Mhm.
Da freue ich mich eigentlich immer am meisten, wenn die irgendwas machen.
Ja.
Und dann ist ja ein ganz unsichtbarer Teil von Menschen, die viel Sport machen, die man da vielleicht gar nicht sieht. Also das gibt es ja auch. Gibt ja Leute, die das komplett boykottieren.
Ja.
Und als Alternative ist natürlich die entspannte Variante Komoot. Und da in der Bubble bin ich halt nicht. Ich weiß, dass ganz viele in dieser Komoot-Bubble sind und gucken, was da die Freunde so machen.
Mhm.
Ich habe da keinen, den ich da großartig folge und gucke, was die so machen. Also da müsste ich mir ja erstmal Leute wieder aufbauen.
Ich nutze Komoot dann auch, wie du, dann eher für die schönen Sachen. Und letztes Jahr zum Beispiel, als ich dann so viel gefahren bin und alle Pendelfahrten und so weiter, ich habe das nie irgendwie auf privat gemacht, sondern die wurden einfach direkt hochgeladen bei Strava und bei Komoot. Und irgendwann haben mich dann mal Freunde angesprochen, Alter, es ist so nervig, jeden Tag zweimal André war Fahrradfahren, nur von der Arbeit zurück und halt zur Arbeit. Und ja, mach doch die Benachrichtigung aus, so, ne? Ja, nee, mach's auch privat. Und dann war es irgendwie so, scheiße, jetzt nerv ich hier alle Leute damit. Und bei Strava habe ich es dann irgendwie, glaube ich, auch auf privat, oder wie war denn das? Ich glaube, bei Strava ist es so, wenn du es auf privat machst, dann zeigt der es nicht in deinen Gesamtkilometern an, sondern du kannst es im Feed nicht anzeigen. Das ist auch nochmal so eine Option. Dann ist es in den Gesamtkilometern, aber die Leute sehen es halt nicht und werden damit nicht zugespammt. So.
Ja, ich glaube, du siehst es in den Gesamtkilometern, aber die anderen nicht.
Ah ja, okay.
So war es, glaube ich. Also
darum nutzt man Strava ja, damit die anderen sehen,
was
man.
Ja.
Das ist ja das Traurige.
Ja. Das ist übrigens ein totaler Fail, finde ich, bei Zwift, dass jeder, der dir folgt, kriegt ja eine Push-Mitteilung, wenn du Zwiftest. Jetzt habe ich letztens mal überlegt, wie kann ich denn das abschalten? Und ich habe keine Option gefunden.
Okay.
Und mir folgen auch bei Zwift durch meine YouTube-Videos und so auch relativ viele Leute, die ich nicht kenne. Die sehen immer, wenn sie wollen, also sag mal so, du kriegst die Nachricht nur, wenn du jemanden als Favoriten geklickt hast.
Ja, okay. Ne?
Aber jeder, der mich als Favoriten klickt, darf ich jetzt gar nicht verraten. Jetzt machen die das alle und dann sehen die immer, wann ich losfahre.
Und das Geile ist ja, die können da ja mit einsteigen, ne?
Ja, das ist ja eine Sache. Aber das Ding ist so rein Privatsphäre-mäßig. Wenn ich jetzt überlege, ich will heimlich Zwift fahren und keiner soll
krankgeschrieben bist.
Ja, keiner soll es mitkriegen.
Ja.
Ich lade das nicht bei Strava hoch und sonst wie. Aber die mich als Favoriten mindestens hatten, die haben ja diese Push-Mitteilung gekriegt, ohne dass ich die verhindern kann.
Ja.
Und das ist dahingehend privacy-mäßig ein Problem, weil mein Account ist offen, jeder darf mir folgen. Und jeder darf mir folgen, der kann mich als Favorit hinzufügen und der weiß dann ganz genau, wann ich auf der Rolle sitze, weil er diese Push-Mitteilung kriegen kann. Und das kann ich nicht verhindern. Das heißt, ich könnte das nur auf Freunde beschränken, indem ich sage, okay, ich mache meinen Zwift-Account zu, nur Freunde dürfen mir folgen. Mhm. nach Anfrage. Da müsste ich jetzt diese ganzen Hunderte von Leuten rausschmeißen, theoretisch. Dann, dann hätte ich eine Chance zu sagen, okay, meine Hörerschaft, Kundschaft, was auch immer, kriegt das nicht mit. Es ist jetzt für mich kein großes Problem, aber ich habe letztens tatsächlich mal geguckt und habe gedacht, na gut, kriegen jetzt alle mit, dass ich jetzt hier morgens um 11 auf der Rolle sitze. Mhm. Fand ich ein bisschen komisch. Also es ist tatsächlich ein kleiner Fail, dass man das nicht ausschalten kann.
Ja, stimmt.
Ist auch nicht doof, weil ich krieg dann ab und zu auch mal einen Daumen. Ne? Wenn ich dann mitkriege, es zwiftet jemand, dann kannst du ja draufklicken und dem Daumen kriegen. So habe ich wenigstens die ganzen Trikottaschen hinten, die ist voller Daumen auf Zwift.
Ich finde es auch total motivierend. Also ich schwinge mich dann morgens um 7 auf die Rolle und Ingo Quendler sagt Ride On, das ist einfach cool.
Ja, ja. Also danke. Von daher ist auch wieder eins dieser Dinger, die dich motivieren. Und das ist ja, haben wir ja letztes Jahr mal, letztes brauchen wir nicht hier, ist auch so ein Gamification-Ding. Es motiviert halt auch zu fahren. Jedes Swift-Event, jeder Level, den du erreichen kannst, macht dich am Ende fitter. Man muss halt wirklich nur die Grenze ziehen, dass es mental keinen Stress macht. Und dass es dich nicht ins Übertraining bringt. Und das ist ja mein Punkt, warum ich immer die Garmin-Uhr jetzt aktuell alles mit der Garmin-Uhr immer mittracke. Zwift läuft auch bei Garmin rein, dass ich halt weiß, okay, jetzt, die sagt einem auch, wenn man strained ist, also overtrained. Mhm. Ja, und das ist so der Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss und dass man wirklich ein gutes Gefühl dafür hat, okay, man geht jetzt nicht zu viele Zwänge ein.
Ja.
Ich habe übrigens mal meine Zwift-ID rausgesucht, weil wir da letztes Mal drüber gesprochen haben. Ich war der 4202. Zwift-User.
Krass. Das ist krass.
Ja, ja. Also ich weiß, dass ich damals, du konntest über einen Einladungslink in die Beta reinkommen. Ja. Und ich habe dann irgendwann diese Beta-Einladung gekriegt. Nicht als einer der ersten, aber 4202. Während ich bei Strava bin, ich 3.203.777.8, da weiß ich nicht, das könnte sogar hinkommen, aber die sind jetzt eine Stelle weiter ungefähr. Ich habe mal bei Aline geguckt, die relativ jung ist, die hat nochmal, was ist es bei mir, ist es Millionen und die ist in den 10 Millionen dann. Mhm. Aber die müssen eigentlich mehr haben. Da weiß ich auch nicht, ob es der Reihe nachgeht. Bei Zwift bin ich relativ sicher und die Zwift-ID rauszufinden ist die Hölle.
Ich dachte, ich mache jetzt die Companion-App auf und da steht die.
Keine Chance. Du musst, habe ich da für euch da draußen, ne? Guckt mal, also jetzt die Hausaufgabe für euch ist, eure Zwift-ID rauszufinden und in die Kommentare schreiben, damit der Algorithmus, aber schreibt noch irgendwas anderes dazu, damit der Algorithmus nicht einfach nur Zahlen sieht, damit der Podcast schön weit hochgerankt wird.
Ihr seht, wir gehen da ganz transparent mit um.
Ja, ja. Also du musst dich. Genau, du musst dich im Webbrowser einloggen, dann musst du deine eigenen Aktivitäten anzeigen, also du gehst dann in diesen Aktivitäten-Feed, da musst du dann klicken, nur meine oder sowas in der Art. Mhm. Dann klickst du eine deiner Aktivitäten an und gehst dann auf das, da ist dann so ein kleines Zahnrädchen-Einstellungssymbol bei deiner Aktivität, da klickst du drauf und sagst Download, also gibt es einen Punkt herunterladen oder Download. Mhm. Und dann musst du mit der Maus über Download Fit-File rübergehen. Und dann hast du unten, wenn du Glück hast, in deinem Browser diesen Link.
Verstehe.
Du kannst auch rechten Mausklick und Adresse des Links kopieren nehmen und in irgendeine Textdatei kopieren. Ja. Und da hast du dann den Link https://s3-fit-prd-us-west2-swift.s3.amazon-aws.com/prod/ und da kommt die 4202. Und danach kommen nochmal Zahlen, Dauderwitsch. Und die 4202, das ist meine Zwift-ID.
Ich wollte dich erst eben fragen, hast du das selber herausgefunden, aber das erübrigt sich jetzt.
Naja, die Zwift-ID brauchst du, wenn du dich bei Zwift Power anmeldest. Und ich glaube, da war dann die Anleitung irgendwie.
Okay, wie es geht. Verstehe.
Wahnsinn.
Alter, dass das eine offene, also offizielle Anleitung ist, das heißt, es geht auch wirklich nicht einfacher.
Ne? Nee, es sei denn, es schreibt einen in die Kommentare seine Zwift-ID und gibt uns eine Anleitung, wie es einfacher geht.
Aber ich habe so eine Fit-File schon mal runtergeladen, da könnte ich es ja auch drin finden dann.
Das weiß ich gar nicht, ob das da drin steht. Das ist der Link zur Fit-File, den ich rausmachen musste. Nicht die Fit-File selber.
Ja, obwohl ich habe mich da auch schon mal angemeldet. Naja,
Weiß ja, ich glaube, das ging früher auch einfacher. Ich glaube, früher war es, dass du es oben im Link in deinem Profil, weil das war mein erster Weg.
Ja, genau.
Ich habe mein Profil angeklickt und wollte oben in der URL gucken und da war es aber nicht drin.
Ja.
Da stand nur Profil Quendler oder was auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, was da stand. Also es ist krass.
Nee, aber klar, bei mir ist die Zahl deutlich höher. Also auch nicht fünfstellig, sondern eher 6 oder 7 wahrscheinlich.
Ja, also ich gehe auf das Thema Ziele, gehe ich nochmal ein, wenn ich zu meinem Pick komme. Also ihr müsst jetzt für gute Vorsätze euch nachher meinen Pick auch nochmal anhören. Weil da habe ich zumindest jetzt auch unabhängig von Strava auch relativ eine Transition durchgemacht über die letzten paar Jahre, wo sich die Ziele immer verändert haben. Und jedes der Ziele hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich viel Sport gemacht habe im Jahr.
Mhm.
Das ist ja eigentlich das, wo ich ja eigentlich so ein bisschen die Hoffnung habe bei so einem Podcast. Vielleicht bleibt genau der eine Satz bei irgendwem hängen, wo er gesagt hat, ja geil, mache ich auch.
Ja.
Und wenn nicht, ist auch egal, dann macht halt keinen Sport. Das Gute ist ja, die meisten, die hier zuhören, machen ja sowieso schon mal Sport immer. Wo wir bei Festive 500 sind.
Ist auch ein Ziel.
Ja, ist auch ein Ziel, 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Neujahr zu fahren. Ich habe keinen Bock dieses Jahr. Ich bin aber ja auch irgendwie beim Enduko-Training, da komme ich später bei meinen Zielen nochmal drauf zu, warum ich Enduko-Trainings-App ganz geil finde, obwohl ich keine Ziele habe. Mhm. Oder andere Ziele. Hast du Bock auf die Festive?
Schwankt. Also ich bin zwischen Weihnachten und Neujahr hier in der Firma und deswegen werde ich sowieso jetzt nicht, also ich finde, wenn man frei hat zwischen den Tagen, dann ist nochmal was anderes, dann sind ja 500 Kilometer auch im Prinzip, also für mich zumindest Pillepalle eigentlich. So, weil, also kommt immer auf das Wetter natürlich auch drauf an, ne? Und ob man dann auch drinnen oder draußen fährt. Aber ich sag mal, wenn man so eine ganze Woche frei hat, dann geht das schon, ne? 500 Kilometer, das kann man schon schaffen. Wo es dann schon anders aussieht, wenn Leute dann irgendwie arbeiten. Ne? Und ich kann mich auch an Festival 500 erinnern, wo ich dann mit Olaf hier aus der Firma auch um Maschsee dann nochmal nach der Arbeit irgendwie 10 Runden um Maschsee gedreht habe oder sowas. Ne? Es ist so hin und her. Wobei ich auch sagen muss, ich habe zu Hause jetzt gerade Baustelle und deswegen bin ich auch bei den Swift-Veranstaltungen gerade nicht dabei und das nervt mich auch extrem, weil ich gerade einfach keinen Platz habe, um die Rolle aufzubauen. Das wäre eigentlich jetzt, das ist so ein kleiner Downer für mich jetzt auch dieses Jahr, muss ich sagen, weil ich halt auch vor Krankheit angefangen habe, dann wieder Rolle zu fahren und so weiter. Für mich ist das Jahr irgendwie gefühlt abgehakt. Ich habe also auch nicht so Bock, um es kurz zu fassen, aber mal schauen. Vielleicht kriege ich es auch noch hin und fahre irgendwie nochmal auf der Rolle, 500 zumindest. Und eine Fahrt draußen oder so.
Ja. Letztes Jahr hast du das ja versucht, die 500 auf der Rolle, ne?
Ja, genau. Da hatte ich aber Knieschmerzen, das war echt richtig doof. Aber
das ist aber auch hart, 500 auf der Rolle.
Ja.
Da reden wir ja auch von 3, 6, 9, 12 Stunden oder was, muss man da rechnen?
Ja, ich glaube so zwischen 12 und 14, das ist schon realistisch dann, je nachdem, was für ein Tempo man fährt. Und da muss ich sagen, dieser Coffee Break, das ist nochmal ein Game Changer. Weil ich habe, also das kann man auch sehen, wie man will. Also wie gesagt, euer Podcast damals, da gab es ja auch eine heiße Diskussion, was cool ist und was nicht, drin oder draußen. Aber also wir haben damals halt auch, also letztes Jahr auch versucht, das Ganze mit so einem Pace-Partner zu machen. Da kannst du dich ja, also es ist eine, für die Leute, die das nicht wissen, das ist so ein Computer, der sozusagen im Kreis fährt, eine Strecke lang und der tritt die ganze Zeit 2,5 Watt pro Kilo oder 2,8 oder 3,5, gibt es verschiedene. Und du kannst dich da jederzeit anschließen und da ist immer eine Gruppe. Also aus der ganzen Welt und du fährst sozusagen immer in der Gruppe, sparst halt enorm Kraft, weil du natürlich Windschatten hast ohne Ende. Und für mich war es aber so, oder für uns, wir haben natürlich eine Pause gemacht. Also wir sind natürlich nicht irgendwie, haben nicht gedacht, wir können 12 Stunden durch Fahrrad fahren. Und dann war es so, ich bin die Strecke sozusagen ein paar Tage einmal vorher gefahren und bin dann stehen geblieben und habe gezählt, wie lange dauert es, bis die Gruppe wieder da ist.
Ja, ja.
20 Minuten waren es. Dann wusste ich, 20 Minuten ist die Pause. Also wenn ich eine mache, dann erledige ich alles, was ich machen muss in den 20 Minuten. Und irgendwie ist auch cool gewesen, so taktisch, aber das ist ja jetzt der Gamechanger, wenn du sagst, ich muss jetzt mal aufs Klo, Kaffeepause und du bleibst in der Gruppe und kannst nach 3 Minuten direkt wieder rein und musst nicht 20 Minuten warten.
Du musst aber nur dokumentieren, wie viel Kilometer weniger du gefahren bist, dass du die hinten dran hängst, ne?
Ach so, die zählen mit, die Kilometer? Das wollte ich nämlich erst nochmal gucken.
Ach so, weiß ich. Ja, ich denke
ja, das
schon.
Das weiß ich nicht.
Ich dachte, die Kilometer zählen mit, aber die durchschnittlichen Watt werden niedriger, habe ich mal gehört.
Ah, okay. Ja, klar, weil du null trittst dann.
Ja.
Ja, schon abgefahren. Also ja, ja. Steht auch irgendwie, steht es immer noch auf meiner Liste. Ich habe da schon Bock drauf. Keine Ahnung.
Und wenn nicht, fährst du draußen, weil du hast ja ein schönes Video zu Handschuhen und Kram gemacht, ne? Vielleicht verlinken wir die ganzen Sachen. Wir haben ja einige Videos schon über Winterkleidung gemacht.
Auf jeden Fall. Winterkleidung immer wieder ein Thema. Auch bei mir selber irgendwie poppt dann auch manchmal auf, wenn ich dann irgendwie diese Zeit habe, wenn ich dann irgendwie auf der Rolle sitze viel. Habe ich mir jetzt beim Drehen von dem Video auch gedacht, so ey, warum fahre ich eigentlich gerade nicht so richtig? Ich habe ja irgendwie alles, ne? Also beheizbare Handschuhe und sonst was. Eigentlich ist mir dann nicht kalt, so. Kann man einfach mal machen. Und ich habe auch Bock, draußen zu fahren gerade. Ich meine, jetzt gerade haben wir eine Zeit hier in Hannover, wo es echt nur regnet irgendwie. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache.
Kein schönes Festivalwetter. Ne? Zumindest ist es über null, dass es nicht so gefährlich wird, aber soll irgendwie bis 25., 26. immer 2 Tropfen, habe ich hier in meiner App gesehen.
Ja, steht bei mir auch drin, nur Regen. Die ganze Woche jetzt.
Nee, aber deswegen, aber das Video können wir trotzdem mal unten verlinken. Du hast ein schönes Video gemacht mit vielen Tipps, auch unabhängig von Produkten.
Mhm.
Und in den Kommentaren, die kann man sich auch durchlesen, kamen, glaube ich, auch noch viele Tipps dazu, ne?
Voll,
von
ja.
Leuten.
Ja.
Also auch sehr, sehr spannend. Und ich habe auch mal die Handschuhe, habe ich, glaube ich, früher auch schon mal gedreht, kann ich auch noch mal mit verlinken.
Mhm. Aber bei dir ist Festive also komplett raus, wirklich?
Ja. Ich fahre ja auf. Ich mache ja, also ich erstmal will ich immer nur noch ein bisschen Tennis spielen und ich mache ja eigentlich Radfahren nur noch in Minuten und Laufen. Also nicht mehr auf Kilometerziel. Also das Kilometerziel ist für mich komplett seit einem Jahr Enduko oder mehr als einem Jahr Enduko jetzt schon, ist komplett für mich unwichtig, wie viel Kilometer ich fahre. Also entweder, also sagen wir mal so, im Training zumindest. Ne? Ich habe dann meinen Trainingsplan, da steht dann drin eine Stunde Radfahren, dann fahre ich eine Stunde Rad, fahre auch vielleicht mal eine Stunde ein bisschen mehr oder mal ein bisschen weniger, aber dann, ich weiß halt über das Jahr Enduko-Erfahrung, weiß ich auch, dass ich dann nicht übertrainiere.
Mhm.
Also ich mache dann Fortschritte, bin nicht zu müde, kann immer noch mal zum Tennis rennen, kann immer noch mal ein bisschen Krafttraining nebenbei machen, Sachen, die nicht so sehr auf die Ausdauer gehen. Und ausdauermäßig gehe ich aber nicht über diesen Punkt, dass ich komplett übermüdet bin. Und deswegen tracke ich auch alles mit der Uhr, auch wenn ich es jetzt bei Strava nicht mehr alles freischalte, weil ich dann weiß, okay, das kommt auch irgendwie alles hin. Also wenn ich dann so ein fettes Training mit VO2 Max-Intervallen drin habe, dann bin ich an dem Tag aber auch, sagt die Uhr auch, ah Mensch, du bist aber fit, mach mal was.
Mhm.
Also deswegen, also das ist so der Punkt, der mir ganz gut tut. Komme ich aber auch nochmal später drauf zu.
Ja, ich bin ganz gespannt.
Ja, also da, das ist ganz witzig, da schließt sich momentan der Kreis mit meinem Pick dann auch, weil ich da mich viel für andere Sachen interessiere, wo ich auf einmal merke, ja, machst ja schon einiges richtig.
Mhm.
Mit dieser Enduko-App zum Beispiel. Und trotzdem können wir ja mal gucken, was es so fürs nächste Jahr so an möglichen Dingen gibt. Wir haben ja das Orbit-Thema sehr ausführlich gehabt, was für euch vielleicht interessant sein könnte da draußen, wo man sagt, da mache ich mal mit. Diese easy Sneak Peeks-Rennen da.
Ja.
Was gibt's denn so? Hast du irgendwelche Pläne? Oder du hast, zumindest weiß ich, dass du so ein paar Sachen dir hier hingelegt hast, wo du gerne hinfahren würdest vielleicht oder mitmachen würdest. Also du hast
privat und mit der Firma habe ich über beide schon nachgedacht.
Ja, genau.
Ja, voll. Also privat muss ich sagen, ist meine Motivation, glaube ich, für nächstes Jahr. Ich brauche immer so eine, und ich habe das eigentlich alle Jahre bis auf dieses Jahr gemacht, dass ich so einen Fahrradurlaub irgendwie geplant habe. Und das, also zumindest so eine Woche oder sowas. Und das kann alles Mögliche sein. Und da habe ich jetzt drüber nachgedacht, nächstes Jahr brauche ich wieder irgendwie so ein Ziel. Ich bin noch nicht ganz sicher, was es ist. Also es könnte zum Beispiel sein, Trans-Germany finde ich immer noch interessant.
Das hast du ja mal angefangen, ne?
Habe ich angefangen und abgebrochen, einfach wegen mentaler Nö, möchte nicht. Voll die doofe Idee. Ist aber eine unfassbar coole Strecke, finde ich. Also den Teil, den ich gefahren bin. Und ich habe schon Bock, bin auch noch nicht sicher, ob alleine oder mit wem zusammen. Das ist auch immer noch mal die Frage. Dann finde ich das Sneak Peaks schon interessant von der Orbit-Serie. Weiß aber nicht, ob ich, weil ich eigentlich nicht mehr diesen Competition-Gedanken habe so doll. Mhm. Und dass mich das auch manchmal demotiviert, ob das so cool für mich ist, wenn ich das mitfahre. Wie gesagt, ich glaube, das ist ja für alle Leute auch, können alle Leute mitfahren. Und ich meine, auch Trans-Germany kannst du ja als Rennen fahren. Ich kann es aber auch so privat fahren, ne? Dan fährt ja auch Tour Divide privat und nicht das Rennen, ne? Und ich glaube, das ist dann natürlich auch viel motivierender, wenn nicht irgendwie 5000 Leute an dir vorbeirasen und du hast aber gar keinen Bock, hier im Race-Mode zu sein. Eine andere Sache, wo ich jetzt aber, man hat ja immer so Zeiten, also ich habe das zumindest, da fährt man dann lieber Gravel und dann mal wieder lieber Rennrad. Also das kann auch jeden Monat mal anders sein.
Ja, ja. Das ist ja das Schöne. Es sind ja, man hat so das Gefühl, eine neue Sportart nochmal wieder anzufangen, ja, wenn man nur gegravelt ist den ganzen Winter.
Total, ja. Und jetzt gerade ist so, habe ich das Rennradthema so doll im Kopf. Und dann muss ich auch sagen, dass ich so auf meiner Bucketlist auch so viele Pässe in den Alpen habe, die ich so gern mal fahren würde. Und ich glaube, da kann man bestimmt auch was verbinden mit einem Campingurlaub und dann einfach eine Tour und jeden Tag einen anderen Pass fahren oder jeden zweiten oder sonst sowas, ne?
Ja.
Du bist ja schon einige gefahren auch, ne?
Ja, ja, ja. Also das ist immer geil, ne? Ich habe es jetzt immer mit Familienurlaub verbunden. Jetzt ist das so, muss man mal gucken, ob ich da jetzt Südtirol würde ich immer wieder hinfahren. Also ich weiß, und sonst noch irgendwas? Oder ich überlege gerade, was ich so vorhabe.
Also da, so privat sind das jetzt meine Ideen. Ja, kann auch noch was dazukommen?
Also ich habe ich habe noch nichts Konkretes. Ich habe Bock auf mehr so Sachen, die den ganzen Tag dauern, aber länger auch nicht. Also so Ultracycling mit Übernachten weiß ich nicht.
Ja.
Bikepacking weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie was, das würde sich vielleicht spontan ergeben, zu sagen, komm, ich setze mich immer aufs Rad und mache mal eine Tour irgendwo hin. Aber eigentlich vielleicht mal wieder ein Alp Extrem fahren.
Oh ja.
Hätte ich vielleicht Bock drauf. Heißt der überhaupt Alp Extrem? Ja, ne? Oder habe ich das nur Alp Extrem in meinem Video genannt?
Da ist er extrem.
Nee, ja. Nee, ich glaube, Alp Extrem heißt das Ding. Also, dass man da vielleicht so einen Radmarathon mal mitmacht. Noch
das
mal
ist mit. Aber nicht der Ötztaler dann, oder?
Das ist was anderes. Das ist was anderes, genau. Ötztaler habe ich auch immer noch mal gedacht, aber das wäre eher so ein Ding vielleicht alleine.
Ja.
Ohne dieses ganzen Leute drumherum, weil ich das auch relativ gefährlich finde, da diese Abfahrt, die erste Abfahrt, da mit 50 Sachen Richtung ersten Berg und so weiter.
Ja.
Weiß ich nicht, aber vielleicht auch doch, vielleicht ist es auch geil mit vielen Leuten. Ist ja trotzdem eine tolle Stimmung und mit Zuschauern und so weiter, ist ja auch wieder was anderes. Aber so Alpextrem, den bin ich ja schon mal gefahren, der Rhön-Marathon gibt es, aber ich glaube, der ist immer sofort ausverkauft, wenn man den fahren will. Ganz schwierig, also Orbit vielleicht auch nochmal, Vereinsausfahrten mehr mitmachen und so weiter, dass man so ein bisschen so einen Event-Charakter hat.
Ja, weil das denke ich mir auch.
Nicht competitive, also der Schnellste zu sein, sondern einfach das mitzufahren. Ich trainiere ja halt hauptsächlich darum, dass man solche Sachen machen kann, ohne hinterher komplett gerädert vom Rad zu steigen.
Mhm.
Der Schnellste muss ich nicht sein, das ist mir egal. Deswegen, also mal gucken und vielleicht auch viel, viel einfach auf sich zukommen lassen. Manchmal ist es ja auch so, dass 3 Tage vorher sich irgendwas ergibt, vielleicht Breling nochmal mitfahren so ein bisschen. 24-Stunden-Rennen, keine Ahnung.
Ja, die Anmeldung für Brelinger Berg, 24-Stunden-Rennen.
Am ersten Weihnachtstag geht die los,
genau,
habe ich gesehen.
Genau, am 25. Ja. Und letztes Jahr war nach 48 Stunden ausverkauft. Also wenn man da mitmachen will, dann muss man auch fix sein.
Ja, genau. Nee, also es ist ganz schwierig. Ich laufe da relativ ziellos durch die Gegend, habe aber schon Bock, geile Sachen zu machen. Und auch mehr als dieses Jahr. Also dieses Jahr bin ich nichts gefahren eigentlich, außer den Orbit hier in Hannover.
Ja.
So als längeres Ding, ne? Also schon viele tolle Erlebnisse, ne? Aber eher so im Kleinen. Was auch geil ist, mal hier, mal da mit einem Freund irgendwo Eis essen gehen und so weiter, war auch schön.
Mhm.
Also mal gucken. Ja, mit der Firma haben wir uns auch viel vorgenommen, ne? Dass wir zumindest mal diese ganzen Messen, Kollektiv, Bespoke, hast du hier drauf geschrieben, Cycling World, Düsseldorf, so dass wir da mal hinfahren, vielleicht auch coole Videos mitbringen.
Ja, voll.
Also Eurobike ist natürlich wie immer, Gravity Festival.
Ja, kann man immer sagen, also ich sage jetzt mal nicht was, aber wir sind auch schon auf Veranstaltungen gewesen, wo wir dachten, dass muss man sich das nochmal geben? Ja, also ist es das wert? Und im Nachhinein, also wann haben wir darüber gesprochen? Gestern oder so? Ja. Dass trotzdem im Kopf dann so ist, irgendwie war es ja doch cool. Also, oder irgendwie fährt man ja immer hin und irgendwie würde vielleicht auch was fehlen, wenn man nicht mehr hinfährt, ne? Mhm. Ist immer die Frage. Und ja, ich habe schon, also auf viele Sachen habe ich schon Lust, also gerade so messemäßig. Und es gibt ja mittlerweile auch so viele Gravel-Veranstaltungen, die so kleine Expos haben und dann kleine Ausfahrten oder auch Rennen, wo man auch einfach mal hin kann und die auch echt eigentlich schön sind, so, ne?
Ja, das Ding ist halt immer, also nehmen wir jetzt das, Gravity Festival zum Beispiel, wo wir jetzt dieses Jahr überlegt haben, vielleicht mal Köln mitzumachen oder wo wir letztes Jahr auch im Schlaubetal waren. Dieses Jahr ist es ja noch. Mhm. Wo man ja manchmal auch so einen Faulheitsfaktor hat, wo man überlegt, ach komm, fahre ich da jetzt hin oder nicht oder was auch immer. Ja, jetzt habe ich mich angemeldet, jetzt muss ich auch hinfahren und so weiter. Und ich ziehe da so ein bisschen die Parallele zum abends nach Hause kommen, setze ich mich jetzt nochmal auf die Rolle oder im Sommer ist nochmal, fahre ich jetzt nochmal mit dem Rad los oder bleibe ich lieber doch hier im Garten sitzen und trinken Kaffee. Und bei all diesen Sachen, auch die Kollektiv, die wir besucht haben schon mal und so weiter, und dieses Jahr war ich jetzt nicht da, weil ich auch irgendwie dachte, ach Mensch, das Wochenende, ich weiß auch nicht, bin auch froh, wenn ich mal nichts mache und so weiter. Also man hat ja so immer diesen Schweinehund und es ist ja wie beim Sport, es ist auch bei jeder Messe, wo man vielleicht nicht hingefahren ist. Wenn du hingefahren bist, kommst du auch nicht einen Tag später nach Hause und denkst, ach du Scheiße, war das beschissen. Du kommst komplett gehypt nach Hause, hast geile Leute getroffen, hast vielleicht ein geiles Video sogar gedreht. Ne? Kollektiv erinnere ich mich an auch ein cooles Video, was wir gedreht haben. Kommst nach Hause und denkst, ja geil, und dann hast du vielleicht noch jemanden getroffen, den du kennst und was auch immer. Ne? Und Eurobike genau das gleiche, wo du denkst, oh, jetzt ist Eurobike, scheiße. Alles so anstrengend. Und dann kommst du wieder und bist total gehypt, weil es eine tolle Veranstaltung war. Und du, ne,
die Rückfahrt, die war bei mir im Kopf, ehrlich gesagt, und ist auch immer noch bei mir im Kopf. Die war nämlich total scheiße.
Ja, aber selbst das ist ja trotzdem ein Erlebnis.
Ist es auch, ja.
Und das, und auch eine Eurobike, wo wir nicht glücklich waren, wie es der Branche geht, was neue Produkte angeht und so weiter, wo wir das Gefühl hatten, oh, so viel passiert ja gerade nicht. Ne? Vielleicht auch so ein Jahr Pause nach, weil ja Supply Chain und so, alle sich erstmal wieder ein bisschen sammeln müssen. Trotzdem bleibt es hängen. Und da muss man vielleicht auch einfach sagen, genau wie beim Sport, sich mal in den Arsch treten, ja komm, ich fahre da jetzt hin.
Ja.
Wenn ich auch nur eine Nacht da bleibe und nächsten Tag wieder zurück. Und auch wenn ich kein Video drehe, es bringt einem immer irgendwie was. Irgendwie ist es immer befruchtend.
Ja, total.
Und nach dem Sport genauso. Du kommst nicht, Frodeno hat das schon gesagt, alle sagen das. Du kannst dich noch so hochgezwungen haben. Danach wirst du es nie bereuen, dass du Sport gemacht hast.
Das stimmt.
Ja. Naja, also das ist so das. Vielleicht sehen wir uns da ja. Wir werden, wenn wir auf diesen ganzen Messen sind, werden wir berichten. Und die stehen jetzt auf jeden Fall, zumindest muss ich sie jetzt mal alle in meinen Kalender eintragen.
Ja, das
noch stehen sie nicht drin.
Ja, ja. Also wenn ihr noch da draußen irgendwelche Vorschläge habt, egal jetzt ob Messe oder irgendwie Gravel-Veranstaltung in Deutschland, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also wir sind da auch offen und
haben ladet uns ein. Dann müssen wir kommen.
Ja. Genau, ja.
Habe ich auch schon gehabt, schöne Einladungen und sonst wie. Und ich jetzt mittlerweile, die Kinder werden älter und so, ich kriege auch wieder ein bisschen Zeit zurück, wo ich sagen kann, okay, bin ich halt mal am Wochenende weg. Mhm. Freue ich mich. Das ist tatsächlich auch ein Plan von mir. Aber es ist auch, wie gesagt, immer oft planen. Also das ist ja das Schöne an Vorsätzen. Meistens schafft man nur ein bisschen was davon.
Das ist das Schöne.
Na gut, haben wir noch was? Jetzt haben wir noch die Picks, ne?
Ja. Ja, ich bin ja ganz gespannt auf deinen.
Ja, 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 der wird ein bisschen länger.
Du willst die Leute jetzt noch länger auf die Folter spannen, ja?
Ja, ja, fang du mal an mit deinem.
Soll ich anfangen, okay. Ja, ich habe, ihr wisst ja, oder du weißt ja auch, ich bin ein großer Taschenfan. Ich habe so viele Taschenvideos inzwischen gemacht und so unglaublich viel Wissen über unsere ganzen Taschen, die wir auch im Shop haben und so weiter. Und nicht nur fahrradmäßig, sondern auch so für privat. Und da habe ich mal jetzt eine Tasche, die ich privat und auch zum Fahrradfahren sozusagen benutze. Und zwar ist die, ja, das ist so eine Hip-Bag. Zeige ich jetzt hier mal an die Kamera für die Leute, die zugucken. Und zwar von Molekül heißt die Firma. Und das ist im Prinzip
Molekül und zwar kühl
mit H.
also so
Ü-H-L.
wie eine Kuh, ne? Und nur
Genau.
kühl.
Ja. Genau. Das ist der Moritz. Der macht das ganz alleine. Ganz netter Typ. Und der macht sozusagen Taschen auch auf, ja, der hat so ein paar Taschen auch Bikepacking-mäßig, die man sich vorgefertigt sozusagen bei ihm kaufen kann oder aber auch Custom. Und dann kann man sich auch das Material aussuchen, man kann sich die Farben aussuchen und genau, das wird dann eben für einen produziert von ihm, alles per Hand. Ich finde es total cool. Man hat hier mega viele Features an dieser Tasche, die ich jetzt gar nicht alle zeige, aber es ist volle Bude mit so Cobra-Verschluss und extra Wünsche, so wie so ein für so ein Bügelschloss, sozusagen so eine kleine Tasche, dass man das auch mitkriegt. Ist im Prinzip so eine, ja, eine Tasche, eine Umhängetasche für den Rücken.
Aber das nennt sich Hip-Bag oder ist das so hipstermäßig, muss man das vorne vor der Brust tragen?
Nee, man trägt das auf dem Rücken. Also dafür ist sie auch zu groß. Ist dann so
Okay.
ein, oder ein Rolltop kann man auch sagen, sozusagen. Ne?
Ja.
Genau, innen drin noch so Taschen und vorne mit so Schlüsselanhänger und unten drunter kann man hier auch mit so einer Schlaufe noch was festmachen. Ja.
Ist das jetzt eine Custom für dich gemacht oder
Die,
eine aus dem Regal?
also im Prinzip, das Grundmodell hat er so im Sortiment,
Ja.
aber die Farben sind custom von mir ausgewählt.
So eine hässliche Farbe hast du dir
So eine
ausgesucht.
hässliche.
Jetzt guckt wieder gleich. 2 Minuten. Wo sind wir hier? Nein,
Pink
die
und
Zeit stimmt
blau.
ja nicht da vorne. Also, du müsst aber YouTube gucken, wie sie aussieht. So,
Ja.
ja, pink und blau, genau.
Genau. Ja, genau. Und man kann die halt noch vollladen mit Features. Also die Cobra-Schnelle ist dann zum Beispiel jetzt nicht in dem Basis.
Cobra-Schnalle ist was? Das ist hier so ein Feuerwehrverschlussdingens.
Das kommt aus dem Rennsport. Also wenn man mit dem Rennwagen fährt, dann schnallt man
Ach,
sich auch
okay,
mit sowas
ja,
an. Ne?
stimmt.
Das ist schon echt hochwertig.
Ja. Sieht doch geil aus.
Sieht cool aus, ne?
Ja,
Passt auch zu diesem Pinken hier in der Tasche.
ja.
Nee, ich finde es total cool. Also ich finde es immer super. Also es gibt ja so viele Taschenhersteller da draußen. Ich gebe sie dir mal rüber.
Ja. Hier
Und
der
ich finde es.
Cobra, das konnte ja gar keiner sehen. Aber ich glaube, das ist eh viel zu klein hier auf unserem
Ja, googelt das
YouTube-Bildschirm.
mal oder geht einfach auf die Seite von dem Moritz.
Ja.
Ja, also Handmade-Tasche. Ich finde es total unterstützenswert und klar, letztendlich, es gibt so viele Hersteller da draußen und wenn ihr irgendwie Apidura fahrt, alles cool. So, ich bin auch Apidura-Fan, aber das war jetzt eine Tasche, die ich, wo ich echt sagen muss, so habe ich die ganze Zeit nachgesucht. Auch genau so eine Größe, weil viele Hersteller machen dann eher so kleinere Sachen oder ganz große. Das ist echt so ein Mittelding, was ich für so ein T-Shirt-Ride mega gut finde. Weil ich habe das im Sommer total oft gemacht, einfach eine Bib angezogen und dann aber trotzdem im T-Shirt. Dann hast du nur keine Taschen mehr, die das
Keine
Trikot natürlich
Trikottasche,
hat.
ja.
Und das ist halt mega gut, weil du dann trotzdem alles Mögliche mitnehmen kannst, was du irgendwie so brauchst, auch eine Regenjacke oder so, ne?
Ja, gibt es
Ja.
ja ganz viele von diesen kleinen Independent-Taschen eher,
Unfassbar
ne?
viel,
Richtig
ja.
geil. Also da gibt es auch eine richtige Community. Ich meine, die sind auch ganz viel untereinander vernetzt.
Ja. Ja,
Richtig geil.
total. Also
Benobex fällt mir noch ein
genau
ja, und solche Sachen.
voll. Und ja, gibt es unfassbar viele. Auch aus Bremen gibt es noch Leute und so weiter. Kann man auf jeden Fall, also ich finde es einfach cool für so besondere Taschen auch mal so kleine Leute
Ja.
zu unterstützen. So, finde ich echt nett.
Ja, hat ja auch einen Coolness-Faktor, ist auch schick. Aber die Marke ist natürlich auch cool. Molekül mit ÜHL geschrieben, ist auch schon witzig. Wer sich sowas immer einfallen lässt. Ja, cool. Ja, mein Pick ist, Das, ich habe ja hier schon mal diesen Interview with the CEO Podcast gefeatured. Mhm. Und ich bin so ein bisschen in dieser amerikanischen Bubble im Moment drin, was das Thema Longevity angeht. Auf Deutsch Langlebigkeit, glaube ich, gibt es kein geiles Wort. Aber Longevity hört sich cool an, aber auf Deutsch gibt es halt kein geiles Wort dafür.
Ne? Ja, erklär mal, was es ist.
Ja, ja, und da geht es halt darum, möglichst, also sozusagen diese Science dahinter, wie man möglichst lange, also geht darum, möglichst alt zu werden auf der einen Seite, mhm, ohne krank zu werden, also um insbesondere diese ganzen Herz-Kreislauf-Mist und so weiter alles zu vermeiden, was natürlich nicht immer geht, so gesund man lebt auch immer, aber so die Idee dahinter, fit alt zu werden, kann man vielleicht sagen. Mhm. Na, dass du halt möglichst mit 80 noch locker die Treppenstufen hochkommst, vielleicht sogar noch Sport machen kannst, ne? Was nie garantiert ist, egal was du machst. Und dann gibt es halt viele, viele Studien, die dann Sachen, wo dann Sachen ausprobiert wird, wo geguckt wird, ja, warum lebt der eine länger als der andere und so weiter. Gibt es auch, habe ich jetzt auch, wo habe ich das denn gesehen? Bei Amazon, Netflix oder so, gibt es auch gerade wieder so eine Doku, wo einer das so ein bisschen auseinanderschlüsselt. Wenn man dann in dieser Bubble drin ist, dann saugt man das so ein bisschen auf und da gibt es unterschiedlichste Interviewpartner, die ich jetzt gehört habe, die so ein bisschen erzählt haben, was und wie ernährt man sich und Ernährung ist aber nicht alles und was ist so das Wichtigste, was man so machen kann. Und da gibt es jetzt ein Buch, jetzt muss ich mal gucken, wie das auf Deutsch heißt, weil ich lese das auf Englisch, Outlive von Peter Attia. Der ist mir tatsächlich in einem dieser Podcasts über den Weg gelaufen. Und das ist ein relativ dicker Wälzer, den ich gerade auf Englisch lese. Der auf Deutsch heißt der, wie wir länger und besser leben können, als wir denken. Was ist das denn für ein? Also der englische Titel ist The Science and Art of Longevity. Und im Deutschen heißt es, wie wir länger und besser leben können, als wir denken.
Ah, okay.
Bisschen sperrig, wie das halt so im Deutschen so ist. Ne? Gibt es als Hörbuch, 18 Stunden 37. Also wisst ihr ungefähr, wie lange ihr an dem Buch lest. Was ganz gut ist, man kann ein bisschen überblättern, wenn er zu tief in die Science reingeht.
Okay.
Man muss nicht alles im Detail wissen und so weiter. Und ja, ich kann jetzt mal so ein paar Sachen rauspicken, die mir so aufgefallen sind, die ich so ganz, ganz wichtig finde. Dann braucht ihr das Buch nämlich nicht mehr zu lesen. Ich verlinke es trotzdem mal unten als Pick.
Aber du hast es durchgelesen schon?
Nee, oder? Ich bin tatsächlich bei der Hälfte.
Okay.
Aber ich weiß jetzt natürlich schon vieles aus dem Podcast und lese das jetzt natürlich auch noch weiter.
Also deine Lebenserwartung ist wahrscheinlich jetzt schon bei 120 oder so nach der Hälfte.
Nee, das Problem ist, du kannst es ja gar nicht beeinflussen.
Ja.
Wenn ich jetzt morgen Krebs kriege und sterbe ich ja trotzdem in
einem Jahr. Ja, klar,
gut. Aber habe ich aber den Vorteil gehabt, dass ich zumindest bis jetzt relativ fit war. Mhm. Ja, und das ist ja das Gleiche, wenn du mit 60 oder mit 70 oder mit 80 hast du ja das Gleiche. Mhm. Ja, du kannst von einem Tag auf den anderen kann es dir schlecht gehen oder kannst du eine Krankheit kriegen.
Dann na klar, ist halt Unfälle so und so weiter. Aber gehen wir mal davon aus, dass das nicht passiert.
Nee, und dann gibt's halt Stellschrauben. Und wir sind dadurch, dass es aus dem amerikanischen Bereich kommt, die haben ja natürlich ein riesen, viel größeres Problem als wir schon, was Ernährung angeht und Lebensweisen und so weiter. Also das habe ich ja selber in Amerika gemerkt. Die haben ja auch dieses komische Fructose, High Corn, Fructose, Sirup Problem da in ihren ganzen Produkten und so weiter. Und und jetzt ist so, dass ich jetzt über die letzten Jahre mir selber ja so Ziele entwickelt habe, die jetzt unabhängig von dem, ja, ich habe im Sommer Triathlon-Wettkampf, die darüber hinausgehen. Also meine große Zielsetzung ist eigentlich tatsächlich die, möglichst lange fit zu sein. Und ich muss nichts gewinnen, aber ich finde es halt auch ganz cool, fit durchs Leben zu gehen. Und das hilft einem ja auch im Alltag weiter und so weiter. Und das wird in dem Buch halt auch immer ganz schön beschrieben, dass es ja nicht darum geht, Weltrekordler zu sein oder sonst wie, sondern dass es halt darum geht, naja, wenn du später mit 70 noch Enkelkinder hast oder mit 80, ist es ja geil, mit denen noch rumtoben zu können.
Ja.
Ne, oder Fußball spielen zu können, was auch immer. Ne? Und das ist auch nicht, wie gesagt, dass halt auch jeder anders ist. Und dann gibt es halt diese typischen Sachen, kein Alkohol, kein Rauchen ist eh klar, wenig rotes Fleisch ist auch klar und solche Sachen, alles so Sachen, die so Risikofaktoren sind. Dann geht es auch darum, natürlich Zucker ist einer der nächsten Feinde, die man hat. Und wenn man das alles so zusammennimmt, dann ist es egal, ob du jetzt sagst, ja geil, ich bin jetzt Veganer und versuche mich gesund zu ernähren, oder ich mache irgendwie die und die Diät und versuche mich gesund zu ernähren, oder ich mache Paleo und versuche mich gesund zu ernähren. Am Ende ist es immer so, High-Processed Food weg ist immer so die halbe Miete, möglichst nah an den Zutaten. Da will ich gar nicht so tief drauf eingehen, weil das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das weiß jeder. Ich weiß es auch, und trotzdem macht man es nicht richtig und isst die Pizza, weil sie so lecker ist. Ne?
Wir hatten letzte Woche Weihnachtsfeier, da war auch viel Einfachzucker im Spiel.
Ja, genau, deswegen. Also es ist am Ende, da muss man ja gar nicht so ein großes Fass ausmachen. Was ich halt wichtig finde, weil wir jetzt hier ja, weil es ums Thema Sport geht, und dass ich das selber ja auch schon als Erfahrung jetzt durchgemacht über ein Jahr, dass er selber war zum Beispiel Zeitfahrer und hat halt Zeitfahren trainiert und hat halt diese Nummer gemacht, ja, möglichst immer schnellerer Zeitfahrer zu werden und so weiter, und hat dann irgendwann festgestellt, okay, der ganze Körper ist krumm und verkürzt und sonst wie, weil er ja immer nur diese eine Sportart gemacht hat. Und dann ist ein geiles Wort, wo ich kein schönes Wort für im Deutschen finde, was vielleicht für euch auch für gute Vorsätze sorgen könnte, ist das Wort Exercising. Sein Switch ging weg von, ja, ich möchte dieses Zeitfahren schnell fahren und da vielleicht sogar gewinnen, hin zum, ich möchte Spaß am Sport haben. Und dieses Exercising bedeutet ja einfach Sport machen, möglichst vielseitig Sport machen und eben nicht, und da kommt wieder dieser Podcast mit Stefan Barth, den ich hatte, der das ja so schön erklärt hat. Ja, ihr Radfahrer bewegt ja nur diese Muskulatur hier oben, fast nur, ne? Und sitzt immer zweidimensional auf dem Rad und macht nicht einen Ausfallschritt, gar nichts. Das heißt, man wird völlig instabil und so weiter. Und bei diesem Longevity-Ding ist tatsächlich die Lebenserwartung oder gesund alt zu werden, potenziert sich, glaube ich, mal 4, wenn man wirklich sportlich fit ist. Und zwar, ich teile das auch nochmal auf welche, was die wichtigen Eckpunkte sind. Während nicht rauchen, das gerade mal deine diese Prozente verdoppelt. Also es geht darum, ja, deine Sterblichkeitsrate. Die reden immer von Prozenten, die ich nicht verstehe, so nach dem Motto, ja, wenn du jetzt nicht rauchst, dann hast du eine 50% weniger Wahrscheinlichkeit zu sterben in dem und dem Zeitraum. Wie auch immer die das scientific, mich interessieren die Zahlen da gar nicht. Ja. Aber tatsächlich 4-mal gegenüber Rauchen kannst du mehr machen, indem du vernünftig Sport machst. Und das wird aufgeteilt in, und da gibt es 4 Sachen, die man nur im Kopf haben muss. VO2 Max erhöhen ist ganz klar fürs Fitten, also gehen wir jetzt mal davon auf, Fitness im Alter, du möchtest Fitness im Alter haben. Und es ist auch egal, wenn du mit 55 oder 60 erst anfängst, VO2 Max lässt sich immer erhöhen.
Ja.
Ganz wichtiger Punkt. Dann musst du viel Zone 2 Training machen. Das ist hier diese typische Grundlagenausdauer, die jeder so macht. Kannst ja auch nicht den ganzen Tag VO2 Max machen. Ne? Also das ist so, dass Puls 120, 130 ist das ja meistens bei den Leuten, ne? Je nachdem, wie man so aufgebaut ist. Und dann kommen 2 Dinge dazu, die wir Radfahrer nämlich nicht machen, ist das Krafttraining und das Stabi-Training. Oder wo man halt keinen Bock drauf hat.
Genau, ich wollte es gerade sagen, aber gar nicht. Aber es geht auch in einem gewissen Alter, dann geht es dann los, da merkt man, es geht nicht mehr ohne, ne?
Ja, also bei mir war irgendwann so ein Punkt, mit 35 ging das los mit Zipperlein. Bis 35 konnte ich Sport machen, so viel wie ich wollte, und dann hattest du mal eine Zerrung, aber die ging ja wieder weg und sonst wie. Und ab 35 auf einmal ging das los mit Sachen, die nicht wieder weggingen, wo man auf einmal was tun machen musste. Jetzt werde ich nächstes Jahr 50, neue Altersklasse. Wenn ich nicht irgendwelche Rückenübungen mache, habe ich alle 2 Monate, 3 Monate habe ich irgendeinen scheiß Hexenschuss im Rücken.
Ja.
Na, also das ist tatsächlich bei mir so, ja gut, ich habe Gott sei Dank die Motivation, Krafttraining und Stabi-Training zu machen, weil ich sonst weiß, es tut weh. Manche haben die nicht, denen tut es nicht weh. Da könnte dann die Motivation sein, im Alter habe ich es dann vielleicht nicht. Ne? Also wenn ich in deinem Alter angefangen, hätte ich vielleicht die 10 Hexenschüsse weniger gehabt in meinem 40- bis 50-jährigen Leben. Ne? Wie auch immer man das so nimmt.
Ich bin ein bisschen verbrauchter. Ich hätte vor 10 Jahren schon angefangen müssen damit wahrscheinlich.
Ja, aber das ist tatsächlich für uns Radfahrer so ein bisschen für euch die Motivation. Versucht irgendwie ein bisschen Krafttraining zu machen. Versucht dieses Stabi-Training nicht zu vernachlässigen. Und es reicht ja vielleicht auch 2-3 Mal die Woche. Ihr müsst ja nicht dann einen riesen Fass aufmachen. Aber nur Radfahren reicht halt auch nicht und nur Radfahren in Zone 2 reicht halt auch nicht, weil die VO2 Max doch eine relativ große Rolle spielt, also die Sauerstoffaufnahme und so weiter. Und die Uhren zeigen ja jetzt heute auch so Werte an, die gar nicht so weit weg sind von dem, was man vielleicht im Labor messen würde. VO2 Max Training ist so dieses typische 4 Minuten. Ja, bei mir ist das Puls 170, bei dem anderen ist es, beim nächsten ist es vielleicht Puls 180, aber schon so am Anschlag, da ist nicht mehr viel mit reden. Mhm. Ja, und dann machst du 4 Minuten Pause, machst das nochmal 4 Minuten und vielleicht nochmal 2, 3 hintereinander und so weiter. Das ist natürlich sehr individuell. Wenn du nicht fit bist, reichen auch 2 Minuten und na, ein bisschen vorsichtig damit sein und nicht zu oft machen. Mhm. Und witziger, wenn du da das noch nie gemacht hast und einfach nur sagst, ja, ich fahre 2-mal die Woche Rad und das war's und noch nie so richtig Puls hoch. Ja, ein halbes Jahr erstmal nur Grundlagenausdauer, bevor du überhaupt mit dem Zeug anfängst. Das beschreibt er auch ganz gut im Buch. Und das ist so ein bisschen ein Gamechanger für mich auch schon gewesen, ohne das Buch, weil ich damit ja schon angefangen habe, indem ich gesagt habe, oh geil, ich habe Bock, ein bisschen Klimmzüge mehr zu schaffen, mache ich jetzt mal. Ne? Und mit der Planke hat das angefangen, irgendwie durch Zufall, oh, schön warm durch die Planke, komm, machst noch ein paar Liegestütz. Und wie bei jedem Sport, macht man das erstmal, dann hört man auch nicht wieder auf. Dann macht das auch Bock auf einmal. Mhm. Braucht man vielleicht 1, 2, 3 Monate für. Aber dann ist das wohl signifikant geiler, 70 oder 80 zu werden. Und ein Bild, was mir auch in einem dieser Podcasts hängen geblieben ist, ist so nach dem Motto, ja, man soll sich imaginär vorstellen, mit seinem Ich in 20 Jahren zu sprechen. Und dann hoffen, dass dein Ich in 20 Jahren nicht mit dir schimpft, oh, du warst ja ein Arsch, er hast geraucht und gesoffen und sonst wie und jetzt stehe ich hier und komme nicht mal mehr die Treppe hoch. Mhm. Ja, also es ist so ein ganz witziges Bild, mit dem man vielleicht sich motivieren kann, als jüngerer Mensch vielleicht schon mal anzufangen ein bisschen. Ja. Und auch nicht übertreiben und es ist auch nicht jedermanns Sache und ich bin ja auch sowieso so ein Typ, der so ein 80-20 Typ, vielleicht das letzte Quäntchen Disziplin vielleicht nicht machen. Dafür geht es einem vielleicht besser, wenn man mal ein Stück Kuchen isst. Mhm. Aber vielleicht ein bisschen, so für mich ist das so ein ganz guter Weg. Gut, ich bin jetzt auch schon für so einen Otto-Normal-Menschen wahrscheinlich sehr, sehr diszipliniert, aber irgendwie auch nicht. Also ich weiß es nicht. Also ich fühle mich zumindest nicht so, aber andere denken wahrscheinlich, ja, was redet der so krass wie der, kann man ja gar nicht leben. Und ich für mich selber sehe es aber gar nicht so.
Ich sehe ja auch, dass du Ausnahmen machst. Also ja. Das sehen ja andere Leute nicht. Die sehen dich ja nicht auf der Weihnachtsfeier dann das Stück Kuchen essen. Ne?
Ja, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Ne?
Nee, ist es ja auch nicht. Aber voll. Also das sollte man auch nicht, glaube ich, im Kopf so besetzen, dass das jetzt nicht geht. Ne?
Ja.
Oder ihr trinkt ein Glas Wein oder so. Ja, man muss halt tun, was man kann sozusagen. Ne? Ausnahmen.
Ich habe halt das Glück, dass ich Spaß an dieser Bewegung habe, dass ich keine Ziele mehr brauche, keine kurzfristigen Ziele. Mein langfristiges Ziel ist halt möglichst mit 80 noch RTFs fahren zu können oder was auch immer. Aber sonst habe ich ja nicht mehr dieses Ziel, ich muss im Wettkampf der Schnellste sein oder ich muss schneller sein als mein Kumpel oder sonst wie. Das interessiert mich tatsächlich alles gar nicht mehr. Mhm. Dafür ist tatsächlich dieses, und das war das Geile an diesem Buch, das zu lesen, wo ich gesagt habe, ja geil, das kann ich jetzt den Leuten sagen, wenn die mich fragen, warum machst du so viel Sport? Ja, weil ich Bock auf Exercising habe. Und das ist egal, ob es Tennis oder sonst wie ist. Und wenn ich dann so eine Stunde, anderthalb oder mal 2, 2,5 Stunden am Tag irgendwo sich bewegen und wenn es auch mal nur ein Spaziergang ist, weil man kaputt ist. Aber Hauptsache, da gibt es auch so Tricks, das Auto weiter wegzuparken. Ne? Und dann hast du wenigstens nochmal vielleicht 10 Minuten, die du spazieren gehen kannst oder sonst wie. Also diese Nummer ein bisschen versuchen, so ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Ja. Und das kommt alles über diese ganz vielen Podcasts, kommt immer mal wieder ein neuer Input. Und das ist aber eigentlich die Quintessenz. Mhm. Exercising und wenn du viel Sport machst, kommt diese gesunde Ernährung von alleine. Also dann wird man von alleine eher so, dass man sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, nur Junkfood zu essen. Das ist so wie so ein Henne-Ei-Ding. Und und dann kommt dieser Punkt mit dem Enduko-Training dazu, dass ich diesen Enduko-Trainingsplan, der mich sehr motiviert und der mir das gute Gefühl gibt, ich overpace nicht. Mhm. Und witzigerweise, das mit dem VO2 Max wusste ich alles noch nicht, dass das so wichtig ist. Aber das Enduro-Training macht das halt, dieses VO2 Max-Training, und zwar dosiert auf mein Können und auf meine Werte, die Enduro von mir irgendwann gelernt hat.
Und jetzt ist es erklärt nach dem Buch sozusagen.
Genau, warum? Und jetzt ist es erklärt, warum mir das so einen Spaß macht, weil es ist tatsächlich so, dass dieses Enduro-Training, so ganz oft ist es halt Zone 2. Heute habe ich zum Beispiel eine Stunde lang Puls 120 soll ich fahren, dann fahre ich halt eine Stunde 120, steige danach vom Rad, bin immer noch fit und so weiter. Und dann kommen halt die Tage, wo halt da steht, 3x3 Minuten Puls 170. Nehmen wir jetzt mal Puls und den Puls. In die Wattwerte sind dann ja unterschiedlich bei jedem. Na, aber es ist ja am Ende, der Puls ist ja ungefähr das, was, wo jeder, na, egal wie fit du bist, der eine tritt so viel und so weiter, und dann steht da 3x3 Minuten. Und das sind Dinge, die habe ich kennengelernt im letzten Jahr. Ich habe ein Jahr Enduro voll durchgezogen, von Oktober bis Oktober. Ohne diesen Trainingsplan hätte ich es nicht gemacht. Und ohne diesen Trainingsplan hätte ich es wahrscheinlich so gemacht, dass es mir geschadet hätte, dass ich ins Übertraining gegangen wäre vielleicht, weil ich das selber nicht steuern kann. Und ich weiß nicht, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein VO2 Max Training zu machen, heute oder lieber morgen.
Ja.
Oder vielleicht am Wochenende ist eine lange Orbitfahrt, mache ich da jetzt noch ein VO2 Max Training am Freitag oder nicht. Ne, also das nimmt einem diese künstliche Intelligenz ab. Und manche haben Trainer, aber das ist halt alles besser als diese Trainingspläne, die statisch sind. Und das passt sich ja auch an. Und das war für mich ein Gamechanger. Und jetzt weiß ich, warum. Und habe halt einfach insgesamt ein fitteres Gefühl, ohne dass ich mit weniger Stunden Training eigentlich, würde ich sagen, fast. Und dass es diese ganzen Sachen erfüllt hier, die in dem Buch stehen. Also Enduro, tatsächlich, witzigerweise, war ich mit denen jetzt gerade vor kurzem noch in Kontakt. Deswegen, falls ihr da mal Bock habt, das auszuprobieren, es ist nicht ganz trivial. Also da einen Trainingsplan sich einzutragen und zu sagen, ja, ich fange jetzt heute an und ich habe jetzt mir eine Saison geplant bis nächstes Jahr im Juni. Die läuft jetzt auch. Und ich hatte dann so mit Corona irgendwie 4, 5, 6 Wochen Trainingspause, sollte dann diesen Trainingsplan anfangen, der war mir ein bisschen zu hart. Und da müsst ihr ein bisschen am Anfang auf euch hören und sagen, na gut, wenn der jetzt sagt, VO2 Max Training hier gleich am ersten Tag, obwohl ich jetzt 5 Wochen kein richtiges Training gemacht habe, das mache ich vielleicht mal lieber nicht gleich.
Ja.
Dass man da ein bisschen vorsichtig ist am Anfang und das so ein bisschen langsam eingroovt, weil ich habe jetzt auch schon Kommentare gelesen von Leuten, die gesagt haben, ich mache Enduro, habe damit angefangen, aber ich komme damit nicht klar, die ersten 2 Wochen und so weiter, ist zu viel, ist zu wenig, was auch immer. Ja, der macht das einfach nicht, dann lasst ein Training ausfallen oder spielt noch ein bisschen an der Zeit rum. Meine Strategie ist es, möglichst jeden Tag bis auf einen Tag mir Einheiten planen zu lassen, dafür aber wochentags immer nur maximal eine Stunde. Bekommt mir besser, als wenn ich jetzt nur Samstag, Sonntag und vielleicht einen Tag in der Woche trainiere. Also lieber jeden Tag ein bisschen oder auch vielleicht auch nur eine halbe Stunde, anstatt zu viel dann an einem Tag. Aber da ist auch jeder anders. Und lasst das so langsam eingrooven und irgendwann nach 2, 3 Wochen seid ihr dann drin in dem Ding, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Ist so mein Gefühl. Und ich habe jetzt für euch einen Gutscheincode. Wenn ihr tatsächlich die App abonnieren wollt, mal, weil das kostet halt auch Geld, ist auch nicht ganz billig mit 15 Euro im Monat, dann könnt ihr Enjoy Your Bike großgeschrieben und das E hinten durch eine 3 ersetzen. Also Enjoy Your Bike mit einem umgedrehten E. Als Gutscheincode eingeben und dann habt ihr zumindest für 3 Monate den halben Preis. Damit könnte 3 Monate, es reicht eigentlich schon aus, wo man dann schon ein Gefühl dafür kriegt. Vielleicht reicht es sogar aus, so ein Trainingsplan mal für ein paar Monate, also sagen wir so, jetzt nach einem Jahr Enduro weiß ich auch ungefähr, wann ich wie trainieren müsste.
Ja.
Aber irgendwie komme ich auch nicht davon weg. Irgendwie ist es einmal ein motivierender Faktor, weil drin steht ja heute eine Stunde Radfahren. Wenn ich dann auf Rolle klicke, sind es vielleicht nur noch eine Dreiviertelstunde, dann mache ich das auch. Und definitiv hat es mir geholfen, ja, strukturierter ranzugehen, also eben nicht zu überpacen.
Ja.
Also es sind tatsächlich härtere Einheiten drin durch die VO2 Max Einheiten, aber auch ganz, ganz viele, die ich sonst schneller gefahren wäre, die ich jetzt einfach bewusst langsamer fahre.
Ich merke auch, wie ich immer anfälliger dafür werde, weil, also so Struktur, was du gesagt hast, das ist ja auch das Geile. Normalerweise müsstest du deinen Trainingsplan dann ja selber schreiben jede Woche, dass ist ja unheimlich stressig so. Und also das ist ja das Coole daran, dass dir dieser Aufwand dafür auch voll abgenommen wird. Ne? Ja. Ich glaube, für manche Leute ist es echt mega gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche gar nicht cool ist. Aber ich bin mir sicher, also ich wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Ich finde diese Struktur eigentlich cool so.
Ja, die haben mittlerweile auch das schön nachgebessert, dass du sozusagen am Sonntag deine nächste Woche planst. Und wenn du weißt, jetzt weiß ich zum Beispiel, dass Weihnachten ist. Und dann weiß ich, okay, ich plane nur Montag, Montag ist, glaube ich, wann ist Heiligabend? Montag? Dienst? Nee, Sonntag, Montag, Dienstag sind die Feiertage. Genau, ja. Dienstag könnte ich vielleicht schon wieder trainieren. Und dann kann ich auch sagen, okay, Montag nicht, dafür Dienstag. Und dafür nehme ich Mittwoch vielleicht 2-3 Stunden, weil ich ja Urlaub habe und so weiter. Mhm. Also kannst du da auch noch mal ein bisschen variieren. Laufen und Radfahren geht halt. Ne, kannst du auch sagen, wie viel Laufen, wie viel Radfahren. Das heißt, ich habe 1-2 Laufeinheiten die Woche, die er mir jetzt mit reinplant. Und es ist schön. Mir jetzt wirklich, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt mal geguckt, so von der Kilometerlaufleistung auf dem Rad habe ich ungefähr das gleiche wie die Jahre zuvor, habe aber das Gefühl, es ist dosierter, eher mehr Tage, dafür weniger Kilometer. Da sind dann noch manchmal nur 20 vielleicht Kilometer, die du fährst am Tag oder 30. Und am Ende des Jahres kamen dann trotzdem irgendwie 8.000, 9.000 Kilometer raus. Mehr wollte ich aber auch nicht, weil ich ja viele andere Sportarten noch mache. Und das, irgendwie passt das alles. Ja. Und ist, wie gesagt, motivierender Faktor. Und der größte Faktor ist für mich, dass ich tatsächlich das Tempo oft rausnehme und ja, auf Carbon klopfen muss, ich auch komplett ohne Verletzung rausgekommen bin. Ein bisschen am Fuß Probleme vom Tennis zwar gehabt, aber so radfahrtechnisch und sonst wie keine Zerrung, kein Nichts. Also das ist schon krass. Das ist eigentlich der größte Benefit, dass man halt nicht irgendwie, ach Mensch, heute ist ja mal schönes Wetter und windstill und jetzt baller ich mal. Ja. Und das ist genau der Tag, also das war früher bei mir so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber geil. Einen Tag gute Beine gehabt, nächsten Tag denkst du nochmal gute Beine und dann liegst du da und eine Woche später hast du irgendwas. Mhm. Also ist ganz cool. Ich gebe euch mal diesen Code unten rein. Könnt ihr vielleicht ja mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen nochmal ganz cool, wenn man da ein bisschen Geld spart. Aber das sind so, ja, und das Buch. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Art Game Changer. Aber vielleicht muss man da auch erst so alt werden wie ich, dass es Sinn macht.
Naja, also ich glaube, alleine, dass du es jetzt sagst, im Prinzip diese Motivation und guten Vorsätze und sowas, das schöpft man ja aus irgendwelchen inspirierenden Gesprächen oder Bücher oder sonst was. Und das kann ja jetzt auch der Podcast sein, dass du darüber sprichst. Ich merke ja selber, ich nehme ja auch was davon mit, ne? Und irgendwie denke so, ja, cool, das ist ja eigentlich voll nett, so ganzheitlicher zu denken und sowas. Ja, mir macht Krafttraining gar keinen Spaß und natürlich auch nicht irgendwie den Stretchen und sowas. Aber ja, ich glaube, also ich merke ja jetzt schon, so der Körper holt einen dann irgendwann ein. Also es ist schon gut, das zu machen.
Dieses Muskulaturding, da gibt es ganz geile Beispiele. Machst du kein Krafttraining, hast zwischen 60 und 80 verlierst du 8 Kilogramm nur an Muskelmasse. Mhm. Also garantiert, wenn du dich nicht richtig bewegst. Und wenn du sportlich bist und genug aufgebaut hast und weiter dich bewegst und halt auch weiter ein bisschen Gewichte, natürlich alles auf einem anderen Niveau mit 60 machst, dann verlierst du nur 3. Und diese Stabilitätsnummer, ist der wichtigste Punkt wohl, da geht es ja um Core-Stabilität. Ne? Das größte Problem ist ja dieses, du bist altklapprig, kippst um und sprichst dir was. Mhm. Und alleine durch die Stabilität hast du eine Chance, erstens nicht umzukippen. Und wenn du dann ein bisschen mehr Muskelmasse hast und so weiter, dich besser auffangen kannst, brichst du dir vielleicht auch nichts. Weil das ist ja die Nummer, die vielleicht jeder auch schon kennt von älteren Menschen. Wenn die mit 70, 75 einen schweren Sturz haben, Oberschenkel-Halsbruch, ist das meistens die Fahrkarte dazu, dass man danach nicht wieder in Gang kommt, wenn du Pech hast. Das ist ganz interessant, also diese Denkweisen, weil und auch wichtig dieser Punkt, ja, Ernährung ist nicht alles und Ernährung ist auch wirklich das Schwierigste, finde ich, weil die Sachen schmecken halt oft auch geil, die nicht so gesund sind.
Nächstes Mal Pick ist dann irgendeine Süßigkeit bei dir.
Ja, genau. Ja, das ist ja das Geile am Sport, dass du es dir ja auch ein bisschen mehr erlauben kannst.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich, also du kannst halt einfach mehr essen als Sportler.
Das stimmt.
Gut, dann haben wir es. Dann wünsche ich jetzt, also dann auf diesem Wege erstmal vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die uns treu sind hier. Und danke an alle Gäste, die hier waren. Danke auch nochmal an Dan, der natürlich ein großer Teil des Podcasts hier war, als er noch hier bei uns in der Firma war. Danke an dich, dass du dabei bist jetzt immer. Und
danke,
danke an unsere Werbepartner, die immer mal wieder hier mit an Bord sind. Auch sehr wichtig. Und ich freue mich, dass das, ja, weiß ich nicht, war wieder ein schönes Podcast-Jahr mit vielen inspirierenden Gästen halt auch und viel gelernt wieder. Ja, und dann wünsche ich euch auf diesem Wege, ja, schöne Festtage, gutes neues Jahr und nicht zu sehr schimpfen, dass ich jetzt hier mit zu Krafttraining ankam und so und ihr gar keinen Bock habt. Nee, also dann, wie gesagt, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Mal gucken, was das nächste Jahr so bringt. Ausblick aufs nächste Jahr. Mal gucken, ob wir da mal am Anfang des Jahres mal ein bisschen drüber sprechen, was wir uns so erwarten vom nächsten Jahr insgesamt, auch fahrradtechnisch.
Voll. Ob die ersten guten Vorsätze noch da sind oder eben nicht.
Ne? Ja. Okay, also vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.